das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blas mir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Herzlich willkommen zurück bei Meeple-Porn Folge 26. Und weil es beim letzten Mal mit dem Alex ja so erfolgreich gewesen sind, haben wir jetzt diesmal wieder einen Gast angelacht. Und ihr kennt das, wir sind ja mittlerweile schon so berühmt und ganz oben schwimmen wir mit dabei, dass die Leute sich ja förmlich aufdrängen, dass sie bei uns hier einmal mitmachen wollen. Gebettelt hat er. Und ich begrüße gemeinsam mit euch hier dann den Ben vom Brettspielblog.
Hi. Sag mal was. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut.
Oh mein Gott, bist du der Echte?
Das ist tatsächlich immer so, ne? Man hat ja irgendwie so seinen Slang, um direkt mal so den Opener zu machen. Also sein Standardsprüchchen, was man sich am Anfang so aufsagt. Da hat ja auch irgendwie jeder sein anderes. Ist das bei dir eigentlich immer so gewesen, dass du ganz am Anfang was anderes gesagt hast? Oder hat sich das direkt von Anfang an bis jetzt so durchgezogen?
Ich dachte immer, ich hätte es von Anfang an gesagt, aber ich habe mir mal alte Videos angeguckt. Das ist, ich glaube nicht immer. Aber ich habe auch ganz früher meine Videos, ich habe die auch zum Beispiel nicht geschnitten, wenn ich da zwischendurch ein Bäuerchen gemacht habe, ist es halt drin geblieben.
Man muss dazu sagen, du machst es ja schon verhältnismäßig lange und ich weiß, dass du ja auch eigentlich gar keine Zeit für Sachen hast, die gar nichts mit Brettspielen zu tun haben und dir der Meeple-Porn-Podcast ja auch eigentlich ganz oft ein kleines bisschen, ein ganz viel zu off-topic ist und ist natürlich auch mal ausschweifend, dass man hier mehrere Stunden lang sich hinsetzen muss und dann wird über kein einziges Spiel irgendwie gesprochen, dass du dich bei uns ja gar nicht so gut auskennst. Wir haben trotzdem für dich heute ein paar Fragen vorbereitet, einfach um dich mal so ein bisschen auflaufen zu lassen. Hat der Selçuk gesagt, ich würde sich so bereit erklären, da diesbezüglich ein bisschen was vorzubereiten. Selçuk guckt jetzt so, als hätte er gar nichts gemacht. Ursprünglich ist es ja so gewesen, die Leute können sich erinnern, der Chris hat in der letzten Folge darum gebettelt, nee, sag doch mal, wer kommt denn als nächster Gast, weil wir es den Leuten ja schon gespoilert hatten. Er war eine Viertelstunde zu spät dann bei den Vorbereitungen und wusste es nicht. Ursprünglich wollte er sich nämlich tatsächlich vorbereiten, hat aber gerade eben gesagt, er hat einen Mittagsschlaf gemacht und wieder auf die Crew geschissen.
Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, dass er immer noch enttäuscht ist, dass der Gast nicht Conny Dax ist. Aber
ich wollte gerade sagen, ja, weißt du, so, das Problem ist einfach, dass Ben so der Brettspielpapst ist und ich wollte mit dem Pornopapst erreden, weißt du? Aber jetzt immerhin irgendwer, der was weiß.
Mein ja, Conny Dax,
du bist leider nicht Conny Dax.
Aber ich finde, der Ben ist schon der Conny Dax der Brettspielszene, muss man ja auch schon sagen.
Er ist genauso lang dabei wie Conny Dax.
Von wem redet ihr?
Ja, Ben weiß natürlich nicht, von wem wir reden, das ist natürlich klar. Conny Dax kannte ich auch erst vom Namen zumindest her nicht, aber wenn ihr mal googelt da draußen und ihr wisst nicht, wer Conny Dax ist, dann gibt es einmal ganz kurz bei Google ein und ich schwöre es euch, ihr kennt auf jeden Fall.
Conny Dax ist quasi der männliche Gina Wild. Weil jeder, der Gina Wild kennt, kennt auch Conny Dax. Das ist der älteste deutsche Pornodarsteller und der ist immer noch am Start. Ja. Er hält die Fahne oben.
Er hält die Fahne oben, sprichwörtlich. wir fangen normalerweise immer so an, dass wir mal ganz kurz erzählen, was wir in den letzten 7 Tagen so gemacht haben. Allerdings haben wir ja so eine Tradition, wenn wir Gast haben, scheißen wir komplett wieder auf alle Regeln. Hast du dich denn ein kleines bisschen darauf vorbereitet? Ich sag, was macht man eigentlich? Also wenn man eingeladen wird, hier bei Meeple Porn mitzumachen, wie bereitet man sich darauf vor, Ben?
Na, ich wurde ja vor, weiß nicht, einer Woche gefragt, ob ich mitmachen möchte. Vor 2 Tagen habe ich, glaube ich, gefragt, gibt es ein Thema? Und
gute Frage. Ja.
Das war's dann.
Du bestimmst das Thema quasi, wenn du möchtest.
Ja, ich habe mir schon natürlich schon Themen überlegt. Ich habe tatsächlich irgendwie, glaube ich, 2-3 Mal Meeple-Porn reingeguckt, weil mir irgendwelche Leute geschickt haben, guck mal, da reden die über dich. Ansonsten verfolge ich Fremdcontent im nicht-angloamerikanischen Raum eher selten. Keine Zeit für.
Ich hoffe, wir haben gut positiv über dich geredet.
Nur. Es war immer sehr...
Naja, immerhin 2 bis 3 Mal.
Ne?
Ja, ich kann jetzt irgendwie tatsächlich gar nicht so sagen, dass wir in der Vergangenheit oft über dich irgendwie gesprochen haben oder so. Also,
oh, 1-2 Mal kann
ich
das
jetzt
schon
auch
vor.
Nicht. Ja, schon. Ja, dann aber wirklich auf jeden Fall nur gut.
Alles das Problem ist, ja, der Stefan ist ein bisschen schizophren und der Stefan weiß manchmal gar nicht, über wen er alles redet. Also deswegen.
Jetzt wie mein Nickname bei Skype, ne?
Ja, so ungefähr.
Ja, pass mal auf. Ja.
Jetzt labert mal nicht zu lang rum, Alter. Stefan, du hast vorher noch gesagt, du kannst heute nicht so lang, deswegen fangen wir einfach mal ein bisschen an. Ne? Erstmal herzlich willkommen, Ben, nochmal an dich. Und Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Also es sind jetzt nicht die Mega-Burner-Fragen oder sowas, aber ich denke, die Leute da draußen, die verfolgen dich schon ein bisschen länger. Jeder, der so ein bisschen was mit Hunter und Kron auch schon mal zu tun hatte, der wird auch irgendwie über deinen Kanal gestolpert sein. Ich für meinen Teil habe, glaube ich, deinen Kanal angefangen zu schauen mit dem ganzen gespielt. Oder hast du die immer gespielt genannt oder gezockt genannt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Nee, sie ist von Anfang an gezockt.
Von Anfang an, ne? Und da bekommt man eben innerhalb von, keine Ahnung, 30 Minuten oder sowas, bekommst du da so viel Content rein, was du eben in der normalen Review nicht reinbekommst. Und deshalb ist mir jetzt so spontan die erste Frage gewesen für mich, weil ich habe dich auch schon mal vor längerem mal auf einem Video entdeckt, weil ich bin ja so ein bisschen derjenige, der schaut sich auch mal alte Spiele an. Und ich habe gesehen, dass du sogar mal für Spiel Lama ein Video gemacht hast.
Aha, und nur eins.
An der Stelle ist eben auch gleich die Frage, erzähl mal kurz deine Story. Wie bist du eigentlich zu dem ganzen Brettspiel Schwachsinn oder Wahnsinn gekommen und wie ist die Reise dann sozusagen auf YouTube gewesen?
Kurz.
Du hast so viel Zeit.
Also für alle, die die langen Versionen wissen wollen, die habe ich in meinem 7000 Abonnenten-Spezial einmal von vorne nach hinten in einer halben Stunde erzählt. Aber es ging, also gespielt habe ich, glaube ich, immer früher Monopoly und Spiel des Lebens natürlich so als Kind und dann auch so zu Schulzeiten hat irgendwer mal Munchkin mitgebracht, das fand ich damals noch total super und da haben wir eigentlich auch immer gespielt. Ich glaube, ich habe damals sogar schon Blue Moon gespielt, dann aber irgendwie kurz nicht mehr. In der WG haben wir dann angefangen, weil ihr kennt das ja, ich weiß nicht, ob einer von euch mal in der WG gewohnt hat. In der WG vor 20 Jahren hat man eigentlich ja meistens per ICQ kommuniziert und ist nicht mal rübergegangen, hat mal Hallo gesagt, sondern man sitzt da halt so in seinem Zimmer und trifft sich manchmal zum Essen in der Küche. Und da habe ich auch gedacht, ja, wir könnten ja vielleicht mal was machen, was spielen. Dann habe ich mir ganz klassisch einen Siedler geholt, einen Carcassonne geholt, habe angefangen Rezensionen zu lesen, habe angefangen mehr Rezensionen zu lesen, mehr Spiele zu kaufen. Und irgendwann dachte ich mir dann auch, boah, du hast ja immer schon gerne geschrieben, das kannst du auch. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Gab es denn
da schon Videorezensionen zu dem Zeitpunkt, also für Brettspiele? Also das muss ja schon, ich meine, du machst das, seit wann machst du das jetzt? Auch schon lange, ne?
Also meine allererste Amazon-Rezension war, glaube ich, tatsächlich sogar zu Munchkin, habe ich 2002 geschrieben.
Oh, heftig, ja. Und dann irgendwann kam ja dann das Video-Ding dann zwangsläufig dann dazu.
Ja, es kam, ich bin ja noch in diesem Amazon-Produkttester-Programm, diesem Wine-Produkttester-Club, weil ich habe dann ja auch angefangen, Rezensionen zu schreiben. Und wenn man schreibt, dann ist ja das, was man auf jeden Fall möchte, ist gelesen werden. Und wo wird man gelesen? Auf seinem eigenen privaten Blog oder auf Amazon? Eher auf Amazon. Ich meine, wenn man irgendwas wissen will, guckt man erstmal da nach irgendwelchen Meinungen. Mittlerweile ist ja auch alles ein bisschen, ne, mit den ganzen Fake-Rezensionen nicht mehr so. Aber dadurch, dass ich da halt dann, ich meine, die Standard-Brettspiel-Rezension damals war immer, ja, das Spiel ist schnell gekommen, hat dem Kleinen Spaß gemacht und ich habe dann halt so 5-Seiten-Romane geschrieben, die ein bisschen ausführlicher waren und dadurch haben die irgendwann vor 10 Jahren mittlerweile auch ihren Wine-Club gestartet, dadurch bin ich dann in dieses Produkttester-Programm gekommen, weil ich mit diesen Spielerezensionen auf Platz 50 von 4 Millionen Rezensenten war und die haben einfach die Top 1000 eingeladen und darüber habe ich dann irgendwann mal die Kamera, mit der ich bis letztes Jahr gefilmt habe, bekommen und dann habe ich halt irgendwann angefangen, auch mal Videos zu machen.
Also an der Stelle muss ich ja schon mal sagen, da hast du wirklich Glück gehabt, dass du zu dem Zeitpunkt unter den Top 1000 warst, weil in das Wine-Programm kommst du auf jeden Fall nicht mehr rein. Das ist fast unmöglich. Schwer. Das ist fast unmöglich. Also ich pendel jetzt schon, ich kann jetzt mal auch mal Zahlen droppen, ich pendel jetzt schon seit über 2 Jahren oder sowas, pendel ich jetzt schon in den Top 250 bis 300 rum und da wirst du nicht eingeladen. Also ich glaube sogar, wenn ich in die Top 50 kommen würde, werde ich nicht eingeladen, weil die werfen die alten Rezensenten nicht raus, solange die keine Scheiße bauen.
Was bedeutet das dann genau, wenn man da dann drin ist?
Also als Weinkunde, ich kann es dir mal ganz kurz erklären, obwohl Ben ja selber drin ist, aber ich versuche es mal mit eigenen Worten kurz zu erklären, ist einfach so, dass Firmen sozusagen Amazon Produkte zur Verfügung stellen und sagen, hier habe ich 50 Kopfhörer und die sind von Sony, also Sony stellt 50 Kopfhörer hin und sagt dann, Amazon, du bist jetzt sozusagen der Verteiler von diesen 50 Kopfhörern. Verteil die mal an die besten Technikrezensenten von dir. Ach so, und die können dann eben sozusagen Rezensionen dafür schreiben.
Okay. Und das, aber Selçuk, vielleicht kommst du auch einfach nicht in dieses Programm rein, aus demselben Grund, warum ich kein Rezensionsexemplar bei Feuerland bekommen habe, weil du mit dem Digger in Verbindung gebracht bist. Nein.
Vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es bei Ben ist, der wird wahrscheinlich, der ist jetzt mit Meeple-Porn, der kriegt jetzt zukünftig auch keine Rezensionsexemplare mehr von Feuerland. Hat sich da nur im Vorfeld keine Gedanken drüber gemacht.
Ich muss aber kurz an der Stelle nochmal sagen, Ich habe mal beim Ben irgendwann mal reingeklickt gehabt, als ich mitbekommen habe, dass er eben in diesem Weinprogramm ist. Und da habe ich mal eine Monopoly-Rezension gesehen. Leute, wenn ihr mal irgendwie die, oder Ben, vielleicht kannst du dem Digger mal den Link schicken. Der Ben hat eine Monopoly-Rezension geschrieben. Die ist episch, Leute. Die ist wirklich episch. Also die macht so Spaß zu lesen. Ich habe noch nie, also ich bin kein Rezensionsleser, aber die Rezension ist wirklich richtig geil geschrieben.
Klassisches Monopoly oder was?
Ich weiß nicht mehr, welches Monopoly. Ich glaube, Monopoly World. Irgendwie sowas war es. Aber du hast es so pervers gut geschrieben, dass sogar Leute, die nichts mit Brettspielen zu tun haben, merken werden, was für ein Spiel Monopoly wirklich ist. Ich habe das Wort Dreck jetzt nicht in den Mund genommen, weil eigentlich für manche Leute ist es eben Spaß. Deswegen ist es ja Ansichtssache.
Ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss dazu sagen, bevor ich wusste, wer du überhaupt bist, habe ich natürlich auch auf Amazon ganz am Anfang Rezensionen gelesen zu Brettspielen und habe mich immer sehr gefreut über Leute, die einfach mal mehr schreiben als, ja, habe ich meinem Enkel zum Geburtstag geschenkt, der hat sich gefreut. 5 Sterne. So, da denkst du ja auch, ne, what the fuck, ne? Und dann war das immer ganz nett, dass du da ein bisschen mehr geschrieben hast, ne? Und fand ich ganz gut.
Das haben mir ein paar Leute tatsächlich erzählt, dass sie auch so andere Rezensenten, dass sie überhaupt durch diese Amazon-Rezensionen auch wieder zum Spielen gekommen sind. Und das ist ja für mich auch das Schönste, mit, wenn das Leute animiert, sich mal tolle Spiele zu holen.
Irgendwann hast du natürlich die Videos gemacht und ich mache ja auch Videos, bin ja auch ein bisschen später dazu gekommen und Viera ist ja quasi von uns auf seine Art, eigene Art und Weise verhältnismäßig erfolgreich. Dein Kanal hat ja auch einen kontinuierlichen Wachstumsschub einfach so erfahren. Wie ist denn das jetzt in der letzten Zeit bei dir gewesen? Also ich meine, Corona ist ja auch nach Göttingen irgendwie gekommen. Da gab es ja auch die Auflagen. Ich hatte in letzter Zeit halt eben wirklich Schwierigkeiten damit, mich hinzusetzen. Und das hat sich auch ein bisschen so auf Meeple-Porn projiziert, dass wir viel in den Off-Topic-Bereich geraten sind, weil wir einfach nicht viel über Brettspiele reden konnten, weil wir so gut wie überhaupt gar nicht gespielt haben. Und ich hatte dann auch nicht die Motivation, mich hinzusetzen und jetzt noch ein Video zu machen und noch ein Video zu machen und noch ein Video zu machen. Habe dann quasi alle die vorgedrehten Reserven so ein bisschen aufgezehrt, gestreut mit den Off-Topic-Folgen von Meeple-Porn. Wie hast du da in letzter Zeit so die Motivation behalten oder hat dich das irgendwie gar nicht tangiert?
Ja, also ich weiß nicht, wie hoch dein Pile of Shame ist von Spielen, die du schon gespielt hast und noch rezensieren musst. Meiner ist ungefähr höher, als ich reichen kann. Von daher ist da potenziell noch relativ viel. Aber wir haben ja dann für Ultracast Live gespielt. Es gab ja auch diverse andere Themen, wie Spiel des Jahres und Boardgame Geek Awards und so. Das ging schon. Aber ich habe ja auch in der letzten Zeit ein bisschen mehr auf mich selbst geachtet, ein bisschen mehr Sport gemacht, gesünder gegessen und so. Und selber kochen, wenn man damit nach Jahren wieder anfängt und nicht 5-mal die Woche den Inder für sich kochen lässt, braucht dann schon ein bisschen Zeit. Und heute habe ich auch vorher noch eine Stunde in der Küche gestanden, die Bolognese vorbereitet. Das ist schon ganz, also ich habe die Corona-Zeit an für sich eigentlich sehr genossen, weil ne, man da eben für solche Sachen auch mal Zeit hat. Ich meine, wir hatten ja die meisten von uns, also ich, ne, Kurzarbeit null im Kino. Das heißt, ich habe dann eigentlich nur diesen Brettspielkanal und so wenig Termindruck wie in den letzten 2 Monaten hat man ja fast nie. Und das, finde ich, kann man dann auch ganz gut genießen. Und nebenbei habe ich halt noch ein paar Spiele-Videos dann gemacht.
War echt auf jeden Fall eine angenehme Entschleunigung. Ja,
auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, zockst du denn gerne Solo oder
ist überhaupt nicht? Nee.
Gar nicht.
Immerhin, ich habe ja jetzt auch Tainted Grey. Ich habe mich die ganze letzte Woche mit Tainted Grey rumgeschlagen.
Na, stopp. So, bin da all in. Ich freue mich wie Sau drauf. Ich weiß, dir gefällt das nicht. Und wenn du mir das jetzt hier madig machst, wir sprechen heute nicht über Tainted Grey.
Warum nicht?
Doch.
Ich möchte
gerne der über Gast Tainted möchte darüber Grey reden, dann redet der Gast darüber.
Es war mega schön. Ich habe mich natürlich nicht gequält, sondern es war eine wunderschöne Erfahrung.
Genauso eine schöne Erfahrung wie mit im Ganzen jetzt betrachtet mit Time Stories.
Time Stories hat am Anfang Spaß gemacht.
Tainted Grey wahrscheinlich. Haltet doch, haltet euer Schattenmaul, alle zusammen. Ich werde Tainted Grey richtig schön, werde ich da zelebrieren und ich werde alles ausblenden, was hier Negatives dazu gesagt wird. Übrigens, ich werde ja auch nicht müde, ich kriege ja immer noch Geld von Ben. Ne, er hat mich ja quasi verführt, dass ich mir Kingdom Death Monster geholt habe, zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich gar kein Geld für Kingdom Death Monster hatte, so dass ich dann, dass es noch monatelang nachgewirkt hat. Wie ist denn eigentlich dein Kingdom Death Progress? Ist da mittlerweile mal ein bisschen was angemalt oder?
Sieht man doch hier.
Achso, standst du halt eben nur davor. Ne, okay, hat sich in den letzten paar Monaten nichts, Jahren nichts verändert.
Ich hatte das ja am Kumpel von mir vor, weiß nicht, einem Dreivierteljahr saßen wir hier und dann habe ich der auch hier schnell zum Zocken, das ist der Philipp, habe ich auch, ne, King Death kennst du ja auch, er so, ja, steht da, aber kenne ich nicht. Dann habe ich ihm halt eine halbe Stunde davon erzählt. Währenddessen wurden seine Augen immer größer, er hat fast angefangen zu sabbern und meinte, warum spielen wir alles andere und nicht das? Dann haben wir das halt gespielt, aber es war halt so im August. Sprich, wir haben ja so bis September gespielt und dann war halt vor Essen, habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir die Essen-Neuheiten spielen, weil sonst spielen wir nur noch das. Und ja, der will unbedingt weiterspielen. Ja, der ist jetzt leider in Corona-Zeiten nicht da, der ist irgendwie zu Hause, da am Lernen. Aber ich hoffe, dass bald mal die Erweiterung kommt, weil ich schaffe es immer so bis Lantern hier 12, 13, 14. Und es wäre schön, mal irgendwie später anzufangen. Aber
kann, irgendwann ja. Kann man ja auch mal später anfangen mit dem, ich weiß gar nicht, welches Add-on da kommt. Da kannst du ja mit diesen fortgeschrittenen Survivern im Mid-Game quasi tatsächlich anfangen. Wie ist denn das bei dir, was ich ganz interessant finde? Essen-Loot. Ey, ich habe hier noch vom letzten Jahr Essen-Loot stehen, der noch gar nicht gespielt ist. Ich habe keinen Bock, die Regeln zu lesen. Wie schaufelst du dir die Motivation rauf? Weil du sagst ja eben schon Stichwort Pile of Shame, den hat ja sicher jeder von uns hier, auch die Zuschauer werden den irgendwie haben. Wie hast du so ein bestimmtes Schema, wo du vorgehst, pass auf, montags und dienstags nehme ich mir quasi ein neues. Nö. Und mach dann das und so. Ich meine, du hast ja auch immer eine gute Meinung zu brandaktuellen Spielen. Du spielst ja richtig viele Sachen tatsächlich und mich fuckt es teilweise echt derbe ab, dass ich neue Sachen spielen muss, weil die ganzen coolen Sachen, die man dann einfach nicht hat, die man irgendwie nicht spielen kann. Du behältst dir aber trotzdem ja immer so eine gewisse Aktualität. Ja, wenn man sich deine Gezockt-Folgen anguckt, da brezelst du ja 60 Spiele oder was innerhalb von jeweils 100 Sekunden raus. Da denke ich jetzt mal, wann spielt der Junge das und mit wem spielt der Junge das?
Ja, ich hab mein Freundeskreis besteht natürlich nur aus Spielern und mit denen wird halt gezockt. Dadurch, dass es ja auch teilweise Kino- oder Betriebsratskollegen sind, haben die auch ungefähr meine Arbeitszeiten und dann klappt das schon. Ich habe halt einen Kumpel, der Philipp, der macht halt gerade sein Jura-Examen, das heißt, der lernt morgens von irgendwie gefühlt 7 bis 15 Uhr und danach sagt er, jetzt will ich was anderes machen, jetzt will ich zocken und wenn der halt sagt, um 15 Uhr, ich kann zocken, dann denke ich mir eigentlich habe ich noch ganz viel zu tun, aber wenn jemand sagt, er will spielen, dann sage ich nicht nein. Und der ist auch so, ja, der sagt, was Herz musst du testen, wir spielen's. Und das ist natürlich super, wenn du solche Leute hast.
Ich habe eher.
Wie sieht's bei dir aus? Zockst du auch über einen Tabletop-Simulator oder zockst du wirklich rein analog?
Ich mittlerweile hier über Tablet ganz viel, Brettspiel-Apps. Die finde ich, also anfangs habe ich auch mal gespielt und fand die so okay. Jetzt halt in der Corona-Zeit habe ich, weiß nicht, glaube ich, 30 Partien Terraforming Mars solo gespielt und im Wandel der Zeit mich reingekniet, die finde ich cool.
Ist auch gut gemacht. Beide Apps sind echt gut gemacht, muss ich meinen Zuschauern sagen. Also kann man sich beide sehr auf jeden Fall gut gönnen.
Aber Tabletop-Simulator, na, bin ich noch nicht so warm mit geworden. Kommt vielleicht noch, wenn ich mich da mal mehr mit reinfuchse, aber irgendwie noch ist es nicht so meins.
Das Ding ist halt, ich werde immer mehr gefragt, so von, weil viele Leute in meinem Freundeskreis das jetzt wirklich regelmäßig nutzen. Und ich meine, gerade wenn man mal mit Leuten spielen möchte, die weit auseinander leben, hat man da echt eine gute Chance. Ich meine, das Gute ist, in unserem Freundeskreis, so, ich denke mal, da können wir alle von reden, haben wir halt genügend Spieler, dass wir darauf nicht so angewiesen sind wie andere aus unserer Community, wo ich dann teilweise mitbekomme, die wohnen dann irgendwo, wo die 50 Kilometer im Kreis irgendwie keinen haben. Da ist Tabletop Simulator, glaube ich, echt eine gute Variante, bevor man halt gar nicht spielt.
Es gibt da alles.
Aber ich, alles. Ne, ich glaube, warum mich das jetzt auch momentan immer mehr interessiert ist, weil man sich davor auch wirklich mal viele Sachen echt einfach mal anzocken kann, bevor man sich die kauft. Weil oft kauft man sich ja Spiele, die man nicht so im Freundeskreis hat. Und da kann man echt gut sagen, boah, weißt du was, komm, ich zock das jetzt heute Abend immer Jungs mal. Wie zum Beispiel, wir jetzt gesagt haben, ey, bevor jetzt einer von uns Ankh backt, zocken wir mal Ankh über Tabletop Simulator. Und ich habe es dann nicht geschafft, weil ich bei Stefan war, aber die Jungs haben es gezockt. Und dafür ist es echt geil, gerade wenn wirklich Kickstarter-Kampagnen das über Tabletop-Simulator anbieten, da kann man auch wirklich Geld mitsparen. Ne? Also ich finde, deswegen wird Tabletop-Simulator aktuell immer charmanter.
Ja, okay, um mal so einen Blick auf die Mechaniken zu werfen, auf jeden Fall. Aber dieses Gefühl, am Spieletisch zu sitzen, was ja auch teilweise schon mal viel ausmacht und die Interaktion auch zwischen den Leuten, das kann das ja auch nicht ersetzen, oder? Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ich kann mir da zum Tabletop-Simulator echt kein Urteil erlauben. Keine Ahnung.
Aber wenigstens mal, selbst wenn du gar keine ganze Runde zocken willst, selbst einfach mal, um das zu sagen, komm, lass uns mal heute Abend hinsetzen, ich habe die Regeln gelernt, lass uns mal bitte 2-3 Runden irgendwie Test zocken.
Das ist deine Schwester ist auch wieder da, hallo.
Dass du halt wenigstens Ahnung von der Mechanik kriegst, weißt du? So, wenigstens um einmal in das Spiel reinzusneaken. Selbst wenn du jetzt sagst, ich möchte mich jetzt nicht den ganzen Abend da hinsetzen und das Spiel 3 Stunden spielen, kannst du halt trotzdem mal wenigstens einen richtig guten Überblick davon bekommen.
Ja. Ich würde gerade noch mal ganz kurz, ihr seid jetzt ein kleines bisschen ab vom Thema gekommen. Ich wollte eigentlich eine wichtige Frage stellen, beziehungsweise hat sich für mich ein bisschen was herauskristallisiert. Und zwar eigentlich, du sagst, du hast da deine Leute, mit denen du gerne spielst und die kommen dann hin und was willst du testen? Ich glaube, der Pile of Shame hat auch extrem was mit der Zusammensetzung der eigenen Spielerunde zu tun. Und zwar hast du dann das Glück, du bist der Owner der ganzen Games, die 50.000 Sachen da haben und die Leute kommen zu dir und lassen sich von dir was erklären. Ich habe allerdings das Problem, die ganzen Mongoloiden kommen hier hin und haben alle selber 10.000 Spiele stehen. Das heißt, ich kriege teilweise, bin ich total unzufrieden, weil ich meine Sachen nicht auf den Tisch bekomme, weil die dann was anderes zocken wollen. Ich habe mir gedacht, morgen zocken wir endlich mal schön entspannt. Chris kommt vorbei. Ja, dann Wasserkraft und Millennium Blades bereite ich vor und dann sagt er, und dann bereitest du Brass noch vor. Ich sage, Digga, ich habe gar kein Brass. Ich habe das 1000 Mal gespielt. Ja, dann bereite er an der Water Cities vor. Ich sage, das habe ich mal gespielt, das ist aber noch in Folie. Ja, bereite das aber mit Erweiterung vor. Ich sage, die Erweiterung habe ich noch gar nicht. Also ich sollte quasi für morgen alles vorbereiten, was ich nicht habe. Und er will jetzt bis morgen alles vorbereiten. Ihr könnt, es wird in einer Katastrophe enden.
Wieso alles? Ich habe gesagt, pass auf, ich versuche mal, ich habe es extra uns für morgen noch Wasserkraft besorgt, weil ich mir dachte, ich würde es gerne mal ausprobieren. Da kannst du gleich mal auch kurz irgendwie was sagen, Ben, ob das ein geiles Ding ist. Und ich habe mir gedacht, Millennium Blades. Ne, Millennium Blades wäre halt, ich weiß ganz genau, wenn Millennium Blades, selbst wenn Stefan auf der Straße
ist, Sammelkartenspiel
und nachdem Stefan, wenn Stefan Millennium Blades spielt und auf der Straße wohnen würde, würde Stefan sich safe 2 Wochen nur Geld schnorren, um sich das Ding zu kaufen und auch da im Regen für schlafen. Weil das ist ein Ding, da wird Stefan sich drin verlieben, wie in seinen Mobs.
Safe also, Top 5. Also, Marriage ist auf jeden Fall nichts für Stefan, das ist ein bisschen mit Nachdenken und so, aber Millennium Blades,
Ey, der spielt auch Yokohama, die hat.
Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Nee, Barrage, also ich find's mega. Ich habe das damals ja gespielt, den Prototypen, und musste das auch wieder kurz so knapp ein Video fertig kriegen, das fand ich nicht so gut, weil ich habe es irgendwie gefühlt, in der letzten Runde habe ich einfach alle meine Miepel auf das Geldfeld gesetzt und gesagt, das war's, weil ich habe mich einfach schon in Runde 1 verbaut. Aber jetzt haben wir es halt, als ich es dann in Nürnberg bekommen habe, so 4-5 Mal gespielt und ich finde es richtig gut.
Ja, glaube ich.
Ich muss echt sagen, Ben, zu deinem Kanal jetzt auch nochmal, weil die Jungs ja alle vorhin schon ein bisschen was gesagt haben, ich gucke auch recht oft in deinen Kanal rein und man muss sagen, dass du halt ein komplett gegenteiliges Angebot zum Beispiel zu Stefans Kanal machst, deswegen finde ich, sind das so Kanäle, die ja, auch sehr gut nebeneinander harmonieren können, weil du bist wirklich ein richtig guter informativer Kanal und Stefan ist eher so der unterhaltende Kanal, aber ich gucke immer deinen Kanal, wenn ich zu irgendeinem Spiel eine Meinung wissen möchte und ich sehe, dass du ein Video dazu offen machst, bist du eigentlich immer das erste Video, was ich mit reinschaue, weil, was ich gut bei dir finde, und das ist halt oft, gerade vor allen Dingen bei amerikanischen und generell halt anders als keine deutschen Kanäle, finde ich, du machst immer einen sehr guten Überblick und du bist auch sehr, sehr kritisch, was man oft bei anderen Kanälen nicht so erlebt. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein Video von Rado gucke oder so, dann habe ich noch nie eine negative Meinung von Rado gesehen, jetzt mal ohne Scheiß. Weißt du, aber wenn du ein Spiel scheiße findest, dann sagst du, ich finde es scheiße so. Und das ist halt, da merkt man irgendwie, dass bei dir auf jeden Fall scheinbar nicht so deine Meinung gekauft ist.
Digga, also wenn du mal einen Podcast machst, also ich hätte da einen Leiharbeiter, den würde ich dir mal für 50 Cent die Stunde geben.
Der bringt seine eigene Schleimspur mit, gar kein Thema.
Alter, weil ich einmal nett zu dem bin, genau, Jungs. Ey, tut mir leid, das ist die ganze nur ranten.
Ich denk, zum Thema Rado kann der Ben auf jeden Fall was sagen, weil Ben, du bist ja auch so ein, sag ich mal, ein Rado-Fan gewesen früher.
Ja, ich gucke den eigentlich immer noch ganz gerne, weil ich mache ja oftmals ähnliche Videos wie Rado, einfach, ne, vorspielen, dass die Leute auch einfach unabhängig von meiner Meinung dann sehen, ist doof oder ist doch nicht irgendwie doof. Ich meine, selbst bei Wikinger-Saga, wo ich auch, ne, gesagt habe, Mistspiel, ich habe ja die Premiere live gestreamt, da haben währenddessen auch 2-3 Leute geschrieben, oh, klingt eigentlich ganz geil, nach der Erklärung des Spiels. Und das fand ich dann auch ganz gut, dass die Leute, dass halt nicht so meine Färbung bei der Spielerklärung durchkam. Und Rado hat tatsächlich mal, wird dafür häufiger mal kritisiert, dass er immer so positiv ist, aber er hat auch mal auf Boardmeet drauf geantwortet und dann, glaube ich, eine Liste mit 80 Spielen oder so gepostet, wo er auch gesagt hat, ist doof. Wobei aber bei ihm ist doof meistens dann auch, passt jetzt nicht für mich und meine Frau, weil er einfach viel zu zweit spielt und Spiele, die gut zu dritt sind, sind dann doch nicht so seins, aber er ist durchaus auch mal kritisch. Aber
das Ding ist, der ist immer so, der ist wie ich, der redet nur positiv. So, boah, dieses Spiel, boah, das war so, und oh, diese Mechanik. Oh,
ja, und wenn es halt ein Kackspiel ist, dann hat er gesagt, oh, it's so lovely, it will charm you away, und es sieht so toll aus. Und du denkst, ja, okay, es klingt gut, aber er redet gar nicht über das Spiel, er redet nur über das Art an sich, aber
ja. Aber du hast doch mal so einen kleinen Test gemacht oder so ein kleines Experiment, wo du doch gesagt hast, du weißt doch nicht, wie du jetzt in Zukunft weitermachen willst. Du überlegst dir, ob du eventuell die Schiene von Tom Wessel gehen willst.
Ich muss jetzt mal ganz kurz, mal gucken, wie sieht dieser Rado überhaupt tatsächlich aus? Musste ich aber gerade erst mal kurz die gesponserte Werbung von Better Board Games wegklicken, die vorher liegt.
Auf jeden Fall hast du ja mal die Zuschauer sozusagen gefragt, du willst mal so zwei Versionen machen, willst mal gucken, sozusagen, wie es ankommt, ob du eher diese Tom Wessel-Version machen willst mit so ein kurzer Vortalk, danach kurz die Mechanismen ein bisschen zeigen und dann gleich danach das Fazit, oder ob du jetzt eben das Rado-Ding machen willst, sozusagen separate Videos mit Vorspielen und danach ein großes Fazit. Wie bist du jetzt eigentlich verblieben? Hast du jetzt so ein Zwischending genommen oder so?
Wie immer, ich mache so, wie passt. Wenn ich halt denke, das Ding geht jetzt 40 Minuten und ich will noch mal ein extra Fazit, so Tainted Grey zum Beispiel. Mit Tainted Grey werde ich einfach mal das erste Kapitel vorspielen, erklären, hoffentlich weitestgehend regelsicher, da schleichen sich leider doch mal wieder ein paar Fehler ein, gerade bei Tainted Grey. Und das werde ich hochladen, dass sich die Leute, die das gucken wollen, angucken können und dann sehen können, aha, so ist das, ist für mich oder nicht. Und dann wird es halt eine Woche später oder so mein Fazitvideo geben, wo ich halt sage, warum ich das Spiel semi-gelungen finde. Und das können sich dann die Leute angucken, die Bock auf meine Meinung haben. Wer nur sehen will, wie das Spiel funktioniert, guckt sich halt das Spiel an. Okay. Aber das ist auch, ne, bei so einem langen Video macht das halt manchmal auch Sinn, natürlich das zu trennen. Bei so einem kurzen 10-Minuten-Video macht das jetzt auch keinen Sinn, da irgendwie zwei Dinger draus zu machen. Bei manchen reicht auch wirklich die Mechaniken zeigen, bei anderen ist schon 3-4 Runden Vorspielen wichtig, damit du reinkommst. Das ist halt immer so, wie es gerade passt.
Wie groß ist eigentlich deine Sammlung, Ben? Wie viel Spiel hast du ungefähr?
Eine Frage. 500-600 vielleicht? Also ich meine, allein in diesen, ich habe mir ja von Ikea, gibt es ja diese CD-Regale, wo man ja toll diese ganzen kleinen Kartenspiele und so reinpacken kann. Davon habe ich 4 Stück da stehen, eins und halb passen allein 60 Spiele rein. Ich meine, da bist du ja schon dann bei irgendwie 240 und dann auch die ganzen großen dazu. Ich schiebe ja schon immer raus, ich mache ja Verlosungen, die kommen weg und alles, aber bleiben halt auch doch immer mehr über, als reinkommen. Also rausgehen.
Ja, aber ich bin jetzt gerade wirklich an dem Punkt, dass ich mir so mein Regal, so wie Stefan auch irgendwie vor ein paar Folgen mal erwähnt habe, dass mich irgendwie mein Regal teilweise schon ein bisschen ankotzt, weil ich einfach auch super viele Sachen hier habe, die ich zwar mag, aber ich genau weiß, pass auf, die bringe ich einfach nicht mehr auf den Tisch, weil ich nicht Bock habe, zum Beispiel nochmal Regeln neu zu lernen, und ich immer denke, ich bin halt einfach jemand, der Hauptspaß in einem Hobby liegt mir wirklich daran, neue Dinge auszuprobieren. Deswegen möchte ich einfach Sachen, die ich jetzt schon seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt habe, teilweise ausziehen lassen. Und habe mir gedacht, ein Drittel meiner Sammlung soll gehen.
Ja, eigentlich muss die Sammlung auch so sein, dass du Augen zu, dreimal drehen, reingreifen und du denkst, dir ist geil und nicht, ist
ja,
nett.
Ja. Ja, vor allen Dingen glaube ich auch, wenn du wirklich ein Spiel ein Jahr nicht gezockt hast oder so und das einfach verkaufst, ohne es nochmal zu spielen, dann entgeht einem eventuell ja auch, glaube ich, weil das schon wieder so lange her ist. Also ich würde es auf jeden Fall immer nochmal zocken dann, glaube ich.
Bestimmt schon, glaube ich, 3-4 Mal so Spiele verkauft, wie ich gerade besitze, und ich habe, glaube ich, noch nicht eins davon bereut oder vermisst, weil das ist auch beim Kickstarter so. Wenn jetzt irgendein geiler Kickstarter kommt, denkst du, oh, den darf ich nicht verpassen, mein Gott. Scheiß drauf, da kommt in 2 Monaten der nächste geile Kickstarter.
Ja. Wir haben letztes Mal, jemand hat da irgendwie bei uns in der Gruppe einen geilen Satz gebracht, und der ist so treffend, dass ich den auf jeden Fall behalten werde. Und zwar, es gibt viele Spiele, die sind zu gut, um sie ausziehen zu lassen, aber zu schlecht, um sie auf den Tisch bringen zu lassen. Weißt du, was ich meine? Genau dieses, wie viele Spiele denkst du, besitzt du in dieser Kategorie von deinen 600?
Also ich habe ja, ne, da drüben steht, da stehen so 4 Kallax nebeneinander und da stehen 4 Kallax nebeneinander. Und in dem hier sind eigentlich nur die ganzen geilen Spiele drin, und in dem sind so die Spiele drin, die auch so ein bisschen Nostalgie haben und die irgendwie noch gespielt werden müssen, die ich auch noch nicht verkaufen will. Also ne, aus dem da will ich nichts verkaufen, aber aus dem an der Seite, da können vielleicht nochmal 2-3 Sachen irgendwie weggehen, verlost werden, aber
was hältst du denn mal von einem Ausmistvideo, dass der Digger mal bei dir vorbeikommt und mal richtig dein Regal von links auf rechts
dreht? Kannst du mir erstmal 80 Euro Diesel überweisen, Alter. Dann fahr ich mal kurz zu Ben, mach das aus, mach ich dann Ausmistvideo. Tatsächlich ist leider bis zu Ben ein bisschen weit.
Ja, du wohnst ja auch am Arsch der Welt, ne? Also ich wohne hier schön zentral, genau in der Mitte.
In Göttingen spielst du die ganze Zeit mit deinen Kinojungs, und wir wohnen hier mitten im Ruhrpott, und ich kann mit jedem drittklassigen YouTuber spielen, worauf ich Bock habe.
Ja, Leute, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen ausgeschwiffen. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen noch ein bisschen weiter. Ich habe hier noch das drinstehen gehabt, was der Stefan schon angesprochen hat. Du zockst ja wirklich sehr viel und bekommst ja viel auf den Tisch. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal spontan fragen, kannst du so sagen, was so das geilste Spiel jetzt die letzte Zeit für dich war? So das geilste Spiel, wo du sagst wirklich, boah, da war ich voll überrascht und es hat mich wirklich weggehauen. Und auch das grottigste Spiel im Jahr 2020 für dich bis jetzt. Weil, warum ich sage 2020, wenn man zu weit zurückgreift, dann kann man sich irgendwas aus der Vergangenheit nehmen, was niemanden mehr interessiert. Aber jetzt könntest du jemanden richtig schön treffen.
Jetzt kannst du einen Verlag ruinieren, Ben.
Wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid, aber Tainted Grey war echt eine Enttäuschung. Ich wollte das Spiel so sehr mögen, aber es ist echt, oh. Ich kann, also ich spiele es ja auch weiter, weil ich habe jetzt, glaube ich, vierfach mal angefangen, das Ganze. Und ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht hinten raus besser wird, wenn sich die Story wirklich so entfaltet, dass man dann sagt, so, ja, ich meine, an dem Punkt, ich habe jetzt so zwei, drei Sachen gefunden, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird's interessant, aber dann ist leider noch das Spiel drumherum. Und das Spiel ist auch leider so gemacht, dass du halt nicht einfach nur die Story lesen kannst, du musst es halt trotzdem spielen. Und das ist, so schade.
Wird wahrscheinlich wie Time Stories, dass es genauso gut hinten raus wird wie Time Stories.
Aber da kannst du ja ausregeln wie der Better Board Games, einfach ohne zu würfeln die Karten nacheinander weglesen, wie er erzählt hat in seinem gespielten Folge.
Ja, den hast du auch gefressen, Stefan.
Ich aber am besten, ich gucke gerade mal in meine Liste hier. Puh, also
Wasserkraft.
Ja, Wasserkraft fand ich schon tatsächlich wirklich gut und auch jetzt so meinen direkten Vergleich zu Tainted Grey, Aftermath zum Beispiel, fand ich auch, also hat mir mehr Spaß gemacht als Tainted Grey, wo ich das echt nicht gedacht hätte. Aber das ist auch wieder so ein Kampagnenspiel. Ich finde das ja auch mal geil, ne? So die Kickstarter-Kampagne. Ich meine, auf Kickstarter muss ja mal das alles groß, episch sein. 50-Stunden-Kampagne, 100-Stunden-Kampagne, 200-Stunden-Kampagne. Mach doch mal einen geilen Kickstarter mit 20-Stunden-Kampagne und mit 15-Stunden-Kampagne. Ich meine, den können wir dann auch durchspielen.
Das ist genauso wie mit digitalen Spielen. Das, ohne Scheiß, so viele Spiele habe ich hier liegen, die ich nicht durchgezockt habe, wie Pillars of Eternity 2 oder, keine Ahnung, irgendwelche Dinger, die wirklich 100 Stunden dauern brauchen. Und dann beschweren sich Leute andererseits, boah, Resident Evil geht nur 4 Stunden oder 5 Stunden. Und ich sag dir, ich hatte so geile 5 Stunden mit Resident Evil, das ist mit 10-mal mehr wert gewesen, wie irgendein Rollenspiel, was sich 150 Stunden lang zieht, was du aber nie zu Ende zockst.
Halt. Ich mein, für die Leute, die es zu Ende spielen, ist es natürlich geil, aber wer macht das denn schon?
Klar, definitiv.
Das habe ich auch letztens in meiner Jahresvorschau habe ich auch erzählt. Hier, guck mal, da das Kickstarter-Spiel mit 100 Stunden Spielzeit, hier, da. Wer soll die alle spielen? Und die kommen ja, da kommen ja dieses Jahr wieder wahrscheinlich 10 neue auf Kickstarter oder 20. Und die will man ja nicht spielen, weil die sind ja alle vom Thema her geil. Und du denkst so, oh, hätte ich schon Bock drauf. Und du weißt genau, schaffe ich nicht. Ich meine, ich habe Gloomhaven, habe ich 5 Missionen gespielt. Und ich finde es halt auch gut, jetzt nicht so überragend wie viele andere. Aber ich sag immerhin, das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, das viel, viel Spielwelt auch getan hat. Aber, und ich kann auch jeden verstehen, der da richtig Spaß dran hat. Aber es ist auch einfach viel zu lang.
Aber Ben, an der Stelle, ich habe auch schon mal mit Stefan drüber diskutiert gehabt, da haben wir auch mal ein Video zusammen gedreht und da haben wir sozusagen im Video drüber diskutiert. Da hieß es ja mal, oder heißt es ja immer noch, dass von Gloomhaven so eine kleinere Version rauskommt, genauso wie von Seventh Continent, dass da so ein bisschen was Abgespecktes rauskommt.
Genau.
Und da habe ich auch zu Stefan gesagt, Stefan, da soll ja anscheinend irgendwie, keine Ahnung, 40 Szenarien oder sowas drin sein in der Gloomhaven abgespeckten Version. Ist ja richtig cool, man kann sozusagen einfach reinzocken und wenn man da mehr will, könnte man eventuell nachrüsten, indem man sich vielleicht noch extra Szenarien kauft. Da hat der Stefan gleich gesagt, oh nee, du brauchst eigentlich dieses Komplette, das ist ja Gloomhaven, ich habe da viel, viel mehr Zeit reingesteckt und so weiter und so fort. Stefan, da sind wir ja schon wieder beim Thema.
Digga, bist was du immer noch, du versuchst, bist du immer noch bist du immer noch der Meinung, dabei, mir die ganze Zeit diesen Graf zu graben?
Nein, bist du immer noch der Meinung, dass du wirklich bei jedem Spiel, genau wie jetzt bei Frosthaven, wäre es doch richtig geil, wenn die von Frosthaven so eine kleinere Version als Kickstarter Pledge rausgegeben hätten für 50 Euro, wo du einfach mit 40, 50 Szenarien auskommst.
Und ja, aber dann willst du dir die dicke Box kaufen und fängst dann mit der Story wieder von vorne an, oder was? Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und eine abgespeckte, also sorry, ich meine, kann ja nicht schlecht sein, aber ich kann mir eine abgespeckte Version von Gloomhaven echt nicht vorstellen. Also diese ganzen Umschläge mit den Charakteren und so, das gehört irgendwie dazu. Und also weiß ich nicht, für mich wäre es, glaube ich, nichts.
Man muss doch diese dicke Box, guck mal, zahlt man 140 Euro, sagen wir jetzt mal. Ne? 140 Euro ist ja alles gut, hast die ganze schöne Box am Start. Das, was du meinst, Selçuk, das gibt es ja auch. Guck dir das Arkham Horror LCG an. Du kaufst für 40 Euro die Grundbox, kannst das spielen und holst danach halt eben noch die Sachen. Mhm. So hast du aber für 150 Euro eins und wirst nicht auf 600, 700 Euro vollkommen noch weggemolken. Weißt du, was ich meine? Und finde, dann ist das auch in Ordnung. Und am Anfang war natürlich ein bisschen frech, du hast es dann irgendwie angezockt, aber dann haben sie ja noch diese Stickerbögen rausgebracht, dass du es quasi wieder resetten kannst für 15 Euro. Dann konntest du es ja auch gut wieder verkaufen, wenn du keinen Bock drauf gehabt hast. Aber Daniel und ich, also für uns hat sich das Gloomhaven schon gelohnt, einfach weil wir das so mega viel gezockt haben.
Absolut.
Du backst ja auch einigermaßen viele Sachen tatsächlich, Ben, auf Kickstarter, ne? Und wahrscheinlich auch heutzutage so ein bisschen ausgewählter, als man das am Anfang noch gemacht hat, als man Kickstarter für sich einfach neu entdeckt hat. Und dann, oh, das sieht geil aus, das nehme ich mit, das sieht geil aus, das nehme ich mit und so weiter und so fort. Kommen wir mal zu Projekten, wo ich weiß, dass du tatsächlich drin bist, oder beziehungsweise zu einem Projekt, wo ich mich jetzt mal wieder einfach so auf deine Meinung verlassen habe und dein Gefühl verlassen habe und auch auf das vom Floppy. Und ich bin bei Aeon Trespass Odyssey quasi drin, weil vielleicht für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben, willst du das Ding hier ganz kurz, also für mich persönlich einmal kurz hypen, nochmal so allumfassend sagen, worum geht's da, was macht das und so weiter und so fort. Ich habe damals nur so ein bisschen deine Let's Plays verfolgt und die Kampagne mir angeguckt und habe dich dann gefragt, was braucht man alles? Hast du gesagt, man braucht nur das Grundspiel und ich bin natürlich all in gegangen, wie ich das... Deswegen wäre vielleicht ganz geil, auch für die Leute, die es verpasst haben, dass einfach das... die uns noch ein bisschen cooler finden, weil wir das später haben und die Leute nicht.
Ich hoffe, dass die meisten Leute das auch haben. Ich meine, das ist halt auch wieder so ein Spiel, das wird wahrscheinlich auch daran scheitern, dass es zu umfangreich ist, aber es ist im Prinzip, ne, hat es ähnliche Kämpfe wie Kingdom Death Monster, dass du halt auch gegen so ein Monster kämpfst, nur halt nicht irgendwie ständig, sondern du hast noch relativ viel Story nebenbei. Das hat eigentlich so drei Ebenen. Einmal dieses Abenteuerlevel, wo du mit deinem Schiff, mit diesem Argo-Dings da durch die Gegend fährst und so ein bisschen, nicht wirklich Seven's Content-mäßig, aber du erkundest schon so ein bisschen die Welt und findest verschiedene Storypunkte. Und dann hast du halt auch immer so ein bisschen Choose Your Adventure-Style, dass du halt auch durchaus längere Texte hast. Deswegen wäre schön, wenn es eine deutsche Version gegeben hätte. Aber... die wird es nur nicht geben, wo du dann halt auch so, auch wie bei KDM hast du ja so deine Siedlung, die du entwickelst, das ist da halt die Argo, dein Schiff, wo du verschiedene Sachen ausbauen kannst und diese Kämpfe sind halt auch ganz cool gemacht, weil normalerweise ist ja immer, je länger so ein Kampf dauert, ne, bei manchen, es gab ja letztes Jahr so ein Warhammer-Spiel, wo du auch, je mehr du getroffen wurdest, umso schlechter konntest du halt treffen, weil du halt angeschossen wurdest, dementsprechend hat das Spiel hinaus immer länger gedauert, weil sich einfach die beiden Spieler nicht mehr getroffen haben und du hast da gesessen so, oh, ich will, dass es vorbei ist und das ist halt bei diesem Trespass aus. Andersrum, da wird halt der Kampf immer krasser. Das Monster wird immer krasser, du wirst immer krasser, je länger der Kampf läuft. Das nennen die irgendwie Inverted Combat Paradigm. Und das ist eine Mechanik, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, die auch sehr cool war. Und du kannst halt auch dir verschiedene Waffen holen, Ausrüstungsgegenstände, Upgrades zu deinem Charakter. Also auch so ganz ein klassisches Kampagnenspiel halt, aber gut, also viele haben ja auch gesagt, ne, das ist ein bisschen ein KDM-Klon. Ja, es ist viel von KDM inspiriert, aber... gut geklaut und dann drumherum ein bisschen weiterentwickelt, ist halt besser als irgendwas sich schlecht überlegen.
Ja, eben,
und
wenn dann die sich wirklich so eine coole neue Mechanik da überlegt haben, dann ist das ja auch okay, wenn man sich dann inspirieren lässt. Aber man weiß es ja nicht, weil bei Gloomhaven haben auch alle gesagt, es wird niemals auf Deutsch rauskommen. Vielleicht gibt's ja immer noch eine kleine Chance, dass das doch irgendwann...
Also ich habe versucht, all meinen ganz bescheidenen Einfluss irgendwie wirken zu lassen und da ein paar deutschen Verlagen auch gesagt, guckt euch das an, das ist gut, aber ja, irgendwie wollten die bisher alle noch nicht.
Weißt, nur weil dich alle Verlage kaufen, heißt das nicht, dass du auch Verlage kaufen kannst.
Ich hätte das natürlich hier irgendwie nur meiner fachlichen Meinung.
Ja, Leute, ich
mach das Ding auf Deutsch oder ich zerreiß alle eure Spiele in den nächsten Episoden.
So
ich
würde, gut, dass du keinen YouTube-Kanal hast, Chris. Das würde so nicht funktionieren.
Ich würde jetzt gerne ein bisschen Off-Topic abschweifen, wenn ihr Bock drauf habt. Also.
Ja, mega gerne.
Ja, gerne.
Ich hab schon gesagt, wir müssen demnächst mal eine Folge machen, wo wir mal, also ich habe eine riesige Sammlung von Serien und da mal ein paar raussuchen, die ich ultra brutal geil finde und einfach mal eine Folge nur über Serien.
Sehr, sehr gerne.
Aber der Ben, der guckt doch nichts anderes, der spielt doch nur Brettspiele.
Ja, der Ben ist dann auch nicht eingeladen.
Ja, ich gucke aber immer schon.
Ja, Ben, du hast ja vorhin auch schon erwähnt, du bist ja im Kino auch angestellt, du bist ja im Betriebsrat. ich kenne sowas, also ich weiß nicht, ich habe früher im Kino selber gearbeitet, ich war früher Vorführer und habe da eben die Filme eingelegt.
Du warst Führer?
Oh, ganz kurz, wichtig, ganz kurz, sorry für die Unterbrechung. Der Late Pledge für Aeons Trespass Odyssey ist noch offen. Das heißt, jeder, der sich das angucken möchte, im Chat steht hier quasi der Link, den hat der Barty quasi gepostet. Da kann man noch rein und sich das ganze Ding gönnen. Ich kopiere mir den mal ganz schnell raus und
setze
den später nochmal irgendwo online rein. Ja, das dauert sicher noch ein, zwei Jahre, aber ist egal. Bis dahin habe ich noch
schon ganz fest 30 die Augen andere Sachen, die kommen. Grade, aber
sorry, Selçuk.
Ja, kein Ding. Auf jeden Fall, ich habe da ja früher, war ja früher Vorführer und zu meiner Zeit gab es eben noch wirklich die großen Filmrollen und die Vorführwerbung und so weiter, wo du wirklich noch so kleine Rollen hattest, die großen Rollen hattest, wo du die wirklich durch die Gegend geschleppt hast. Wie lange bist du jetzt schon im Kino angestellt? Bist du auch schon noch aus, sozusagen aus dieser alten Riege?
Wo 99 habe ich angefangen.
Okay, also kennst du noch den ganzen Scheiß?
Klar, ist ja Kinderarbeit gewesen, 99. Also,
ich hatte meinen ersten Tag, wo ich oben in der Projektion arbeiten sollte und mein Chef meinte auch, ja mach mal, du kannst nichts kaputt machen. Ich habe dann oben diese Filmrolle raufgemacht und wollte die halt irgendwie zurückspulen, habe sie aber nicht gesichert. Und dann meinte, oh Gott, ich dachte, man kann nichts kaputt machen. Doch, damit schon.
Also es ist ja wirklich ein eigenes Handwerk. Also die Filme einlegen war ja früher wirklich ein Handwerk. Du saßt da wirklich dann da drin, hast die Rolle durch den ganzen Raum gezogen, um dich herum. Es gab ja die kleinen Rollen und die großen Rollen. Und bei uns gab es auch einen, der hat immer wieder den Film reißen lassen. Da sind wir dann immer mitten in der Vorstellung reingerannt, mussten das Ding erstmal mit Taser zusammenkleben und wieder losstarten lassen. Weil ja Stefan letztens gesagt hat, bei ihm ist mal der Film irgendwie in der Vorstellung gerissen und er glaubt, der Film wurde gerissen, also ist gerissen und danach ist die Vorführung ausgefallen. Habe ich gesagt, nee, Stefan, das wird einfach mit Taser geklebt und dann geht's weiter. sag mal, hast du da auch vorher sozusagen, bevor du im Betriebsrat warst, hast du dann wirklich auch als Vorführer gearbeitet oder warst du eher in der Kasse oder hast du da alles im Kino gemacht? Weil 99, Alter, ich glaube, da hast du ja sogar im Kino nebenbei noch geputzt und, keine Ahnung, die Wände gestrichen, also so lange bist du schon dabei.
Das war ja in Cuxhaven quasi so, dass Dorf-Stadtkino, das hatte auch nur einen Saal und da hast du halt wirklich noch so schön hinter so einer Glasscheibe gesessen, hast die Karten verkauft, so Abreißkarten, hast du noch die kleine Tüte Chips gegeben, die kleine Packung Cola, das Bier, das Eis, alles schön auf deinem Zettel abgestrichen und dann abends alles manuell zusammengerechnet. Und da habe ich halt in dem Kino alles gemacht, also sowohl halt eine Kasse, als auch unsere Chefs waren damals immer Formel-1-Fans, das heißt immer, wenn Sonntag Formel-1 gefahren wurde, waren die Aushilfen komplett da. Und dann bin ich irgendwann hier nach Göttingen gezogen, habe dann da auch, nachdem ich mein Studienfach so ein bisschen zu spät gewechselt habe und das mit dem BAföG ein bisschen problematisch war, bin ich halt auch ins Kino rein, meinte, hier, wie sieht's aus mit bei euch arbeiten? Das war dann zufällig die Teamleiterin aus dem Kino und die Personalchefin aus dem Cinemax, wo das zugehört hat. Und die meinten, ach, die hätten einen ganz häufigen Eindruck gemacht, stellen wir mal ein. Und da habe ich dann halt auch Projektionen alles gemacht. Und seit 7 Jahren oder so, ist das ja alles digital, das heißt, es gibt bei uns auch gar keines, alles nur noch, ne, Knopfdruck und dann läuft's. Und da im Kino halt ganz normal Service, also, ne, Popcorn verkaufen, Kinos aufräumen, Karten verkaufen.
Musstest du mal auch schon mal was richtig Widerliches da irgendwie wegmachen? Also hat schon mal einer ins Kino gekotzt und Kinder dann musste man das mal ständig wegmachen?
Ein Prager Kaviar da gelassen.
Bitte nicht zur Kinder. Hast du sonst mal irgendwie was? Also die Leute lassen auch manchmal so bestimmt so Sachen liegen oder
das
so.
Das kommt
ne?
Eher also selten. Hast du mal also gegen Kotze hilft tatsächlich Katzenstreu immer. Aha. Deswegen werdet ihr in jedem Kino immer Katzenstreu finden, weil das kippst du immer erstmal drauf und dann räumst du es irgendwann weg, saugst du einmal lang und dann.
Letzte Folge habe ich gesagt, wie man Kotze richtig wegmacht. Du musst mit beiden Händen eine Schaufel formen und das dann einfach in den Eimer schuppen.
Also, was schon heftig ist, das ist ja wirklich, man sagt doch immer, das gibt's nur in Amerika. Und hier ist es wirklich so, im Kinobusiness war es wirklich so, es gibt's wirklich nur in Deutschland. Du hast ja, nachdem du die Kasse gemacht hast, nachdem du die Leute reingelassen hast, hast du dann Süßwaren noch auf der anderen Seite verkauft. Als einzelne Person, an eine Person, verkauft Süßwaren, verkauft die Tickets und danach macht er sozusagen die Kasse zu und rennt hinter und legt diesen Film ein. In der Zwischenzeit konnten die Bude ausräumen. Die hätten da reingehen können und hätten dir die Süßwaren rausnehmen. Da hätte jeder hingehen können. Aber das ist Deutschland, Leute. In Deutschland sind die Leute so korrekt, dass die sich da hinstellen und warten, bis du wiederkommst. Damit sie dir 3 Euro geben können für eine kleine 0,3, 0,5 Cola.
Naja, hatten wir auch. Wir konnten immer so ein Dings davor machen, vor diese Glasscheibe. Dann war halt zu. Aber das mit dem, den Film hast du natürlich mal vorher eingelegt. Das war das Erste, was du gemacht hast, das Film einlegen. Und dann bist du halt hochstarten. Das war, lustige ist in Cuxhaven, das waren die Kammerlichtspiele. Das war 20 Jahre lang Porno-Kino. Und
bei uns auch, Mann,
dementsprechend sah der Vorführer auch aus. Da hing so ein Poster und du dachtest, okay.
Geil. Geil, Alter, das ist echt Hammer. Weil bei uns das Kino, das hieß das Balis Kino. Und das Balis Kino war auch eines der ersten Porno-Kinos in ganz Deutschland. Also, das ist heftig, weil alle Kinos waren irgendwann mal Porno.
Da sind wir noch nicht hinten in der letzten Reihe. Habt ihr mal nach dem Betrieb mal geguckt, so als ihr da irgendwie da umgebaut habt, mit ein bisschen Schwarzlicht irgendwie, wie das da aussieht? Nein, das bevor ist da nicht. Bevor die Kinder auf die Sitze setzen.
Ich war noch nie in so einem Porno-Kino drin. Wie stelle ich mir das vor? Gibt es dann so Wichskabinen dann da? Oder nein. Ist das einfach, nur, das einfach
die
nur
sitzen
so
einfach alle nebeneinander, oder was?
Das ist ein stinknormales Kino, Leute. Das hat nichts mit dem zu tun, was du jetzt heutzutage für den Truckfahrer und so weiter hast,
nicht wo
du
dich da in
so eine Kabine reinsetzen. Das ist ein ganz normales Kino. Und ihr müsst euch vorstellen, da ist auch keine Klimaanlage oder sowas drin. Das heißt, wenn du im Sommer einen voll ausverkauften Film hast, dann musst du alle Türen aufreißen.
Ja, aber warum soll ich mich denn mit lauter Typen in einen ganzen Kinosaal setzen, um dann Porno zu gucken? Ja,
weil da auch Frauen hingehen teilweise. Da gibt's da richtig Gangbang. Aber das sind deutlich weniger Frauen als Männer.
Das ist doch wieder nur, das ist doch jetzt wieder seine Fantasie. Ben muss sich einmal kurz ausstellen, der will ja nichts mit zu tun haben.
Ja, krass. Du hast Porno-Kino gesagt, Ben, nicht wir.
Es gibt keine Folge ohne Körperausscheidungen hier bei uns. Definitiv.
Ja, die Leute sollen sich auch wohlfühlen, ne? Und zu Hause. Von daher, das Thema ist ja, gut.
Ben, an der Stelle können wir ja auch mal nochmal gleich reinhaken. Hast du so deinen ersten Kinofilm als Kind, so dein erster Kinofilm, den du jemals gesehen hast, kannst du dich noch so ein bisschen dran erinnern?
Also der erste, an den ich mich erinnern kann, ist tatsächlich das Dschungelbuch und das muss irgendeine Wiederaufführung gewesen sein, weil das Dschungelbuch war ja vor meiner Zeit.
Ach, du bist erst 18.
Ja, ich so,
ja.
Ne?
Ja, und dann ist auch so, auch wie der Daniel, so ein Mit-40er.
Ja, und dann ich dann bin nicht Mitte 40.
Asozial wieder.
Hast du aber einen absoluten Lieblingskinderfilm, wo du wirklich sagst, den habe ich hoch und runter gesehen?
Ein Kinderfilm? Oh, ich habe viele Filme geguckt und sehr ausführlich. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, die Gummibären auf Disney Plus zu gucken.
Gefühlt kommt Digga, bei dir läuft aber Disney Plus Abo jetzt auch noch am Start oder was? Ich sag mal, du machst nur auf Brettspiele.
Das kann man sich ja teilen, ne?
Oh, hast du nicht auch so einen Zweitstandfuß? Machst du nicht auch irgendwie so steif, so Gummitiere oder
das
so?
Das ist ja, der habe ich ja vorhin erzählt.
Nebenher auf so Gummitiere.
Ja, keine Ahnung, wie Dinger heißen.
Schlaffigur, meinst du?
Battle Trolls,
ja. Ja, das ist der andere Kanal. aber Lieblingskinderfilm? Würde mir gerade spontan Hannah einfallen.
Also wir hatten halt zuletzt mal so eine Folge, wo jeder mal so seine drei Filme gedroppt hat, die ihn so am meisten irgendwie geprägt oder in Erinnerung geblieben sind. Was hatten wir für Filme? Ich hatte Willow beispielsweise. Ja, Chris hatte die Flotters.
Bevor du es gleich weiterredest, die Frage geht sofort noch an Ben. Ben, jetzt ist eine ernsthafte Frage, du musst auch ernsthaft antworten. Du hast den Film hundertprozentig gesehen. Was hältst du von Edward mit den Scherenhänden?
Ich wollte gerade sagen,
den habe ich vor 25, 30 Jahren geguckt mit 10, ganz 12 genau. Oder so. Das, boah, ich habe genau ja bekanntermaßen
ein Gedächtnis. Ich sehe die Angst in deinen Augen.
Viel zu creepy, Alter.
Ich sehe die Angst in deinen Augen. Letztens sagt mir mein Neffe, Alter, Edward mit den Scherenhänden gibt es ja bei Disney Plus. Ich sage, nee, den schaue ich mir nicht an, Alter.
Nee, Alter, ich auch nicht, ey. Ich
stiebe den. Guck lieber F. Ohne Spaß, Mann. Ich schaue mir den nicht an. Da schaue ich lieber einen Hardcore-Horrorfilm, dass ich mir den anschaue, Mann.
Ja, aber allein deswegen müsste man den nochmal rewatchen, weil...
Eigentlich schon.
Ja, eigentlich schon. Ich trau mich nicht. Mit Selçuk haben wir ja natürlich auch jemanden, der angefangen hat, seine ganze Kindheitserinnerungen auf eBay für richtig teures Geld nachzushoppen. Ja. Hast du irgendwie, also warst du eher so früher so das Lego oder das Playmobil-Kind oder was hat dich quasi in jungen Jahren so quasi beschäftigt?
Selçuk hat seine ganze Kindheitserinnerung nachgekauft und mir kommt direkt in den Kopf, dass Selçuk den Gürtel gekauft hat, den Papa früher hat.
Ich sag, du bist halt derjenige gewesen, wo sein Vater ihn immer zum Kotzen gebracht hat.
Ja, richtiger Quäler, ey.
Nee, also früher tatsächlich, ich hatte ein bisschen Playmobil und Lego ganz viel. So die klassischen drei Kisten, die man auf eine Wolldecke ausgekippt hat und danach wieder alles reingefüllt hat in die Kisten. Und dann lagen natürlich trotzdem überall Lego-Teile rum. Und es ist auch egal, was es war. Ich habe einfach aus allem Raumschiffe gebaut.
stimmt. Naja, da bist du zumindest nicht so wie hängen geblieben wie Chris und spielst nur noch Space-Raum-Brettspiele. Also von daher. Und
lädt sich irgendwelche abgeranzten Schabracken nach Hause ein, um den X-Wing
zusammenzubauen.
Ich muss sie in Schutz nehmen, das war keine ekelhafte Schabracke, das war ein süßes Mädchen. Und die hat meinen Lego X-Wing schön aufgebaut.
Ja, und dann ist dann noch die Geschichte eigentlich doppelt so traurig, weil es keine runtergeranzte Schabracke war.
Ja.
Hast ja richtig was verpasst.
Ey. Ich weiß gar nicht, warum ich immer den Ruf habe, Alter, nur weil ich Space Games geil finde, bin ich für alle der Space Boy. Ich habe aber keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Echt komisch.
Alter, ich habe zwei Queen Games in meinem Regal. Zwei Stück. Ich bin Pressesprecher und Präsident dieser ganzen Firma, Alter.
Ja, ist so. Du bist auf jeden Fall Rainer Knizias verlorener Sohn und Queen Games
Fan. Damit hast du aber schon doppelt so viele wie der Durchschnittsbrettspieler in deinem Regal. Also zu Recht.
Ben, wie sieht's aus? Was ist denn so dein Lieblingsknizia von 1 bis 600?
Er hat doch vorhin schon gesagt, er hat Blue Moon schon gespielt.
Nee, Blue Moon. Das war auch mal in irgendeinem Zweispieler-Video bei mir auf Platz 2. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber ich fand das echt gut.
Bam. Ja, weil die Kohle springen lassen haben. Bam.
Ja, dafür ist die Brettspielszene, glaube ich, zu arm. Nee, aber ich finde auch Euphrat und Tigris super cool. Ja, da hast du zwar einen richtigen Gehirnknoten danach drin, aber das war auch so mit eines der ersten komplexeren Spiele, die ich dann hier in dieser Wohnung gespielt habe, wo auch danach sagt man so, das war jetzt aber krass. Ich meine, gut, heutzutage
wegen der Wohnung oder wegen dem Spiel?
Die Wohnung sah damals noch ein bisschen, da war noch nicht so viel drin, da hatte ich noch nicht so viele Spiele. Und Modern Art, ne? Habe ich auch neulich Video gemacht zu der Korea-Edition. Modern Art mag ich auch sehr, sehr gerne. Und natürlich das absolut Großartige, es hätte auch Spiel des Jahres werden sollen, Lama ist schon...
Digga, ich verstehe es ja immer noch nicht, dass du das so feierst. Also ich meine, du hast das Ding, du bist der einzige Mensch, der Lama auch gesleeved hat, weil er schon so derbe Lama weggerockt hat, dass... Ja, weiß ich nicht, dass da überhaupt noch Fleisch an deinen Fingern ist. Ja, ist
wenn es in der Gruppe gut ankommt, was würdest du machen?
Ja, aber mal Stefan, meine ganz, ganz blöde Frage jetzt. Ich besitze auch kein Lama oder sowas, ne? Aber ich frag dich jetzt mal, warum feierst du zum Beispiel hier Dragonfarkel?
Weil es geil ist.
Ja,
warum?
Also zum ersten Mal müsste ich jetzt, ist das ein Knizia? Leute, bevor ich mich im Kopf und Kragen rege, ist Dragonfarkel.
Nein, ist kein Knizia.
Was, Dragonfarkel oder was? Ja, Junge, da wird gewürfelt, das ist kein Knizia.
Ja, jetzt stell ich dir die Frage, warum feierst du Dragonfarkel? Weil es simpel ist und weil es einfach Bock macht.
Ja, ja.
Es will ja nicht das geilste, komplexeste Spiel sein. Und ich meine, Lama ist eben ein, es will ja kein geiles Kartenspiel sein, es bockt sich einfach. Also, für mich nicht, aber für Ben. Ben, ich hab dich gerade versucht, ein bisschen rauszureden. Sorry, Mann, ich hab's nicht geschafft.
Mein Musiklehrer sagte immer, Geschmack kommt durch Erfahrung.
Mein Musiklehrer, Herr Schofenberg, der hatte immer so richtig fiese Schuppen. Immer wenn der was korrigieren wollte, dann musste man schon immer so, ist man schon so richtig klein zusammengesackt und wollte dir natürlich auch nicht so fronten mit der ganzen Geschichte und bist dann quasi so nach hinten und musst danach immer dein Notenheft so abpusten.
Alter!
Allerdings muss ich dir auch erzählen, sind wir in Hartenburg gewesen, haben eine schöne Fahrradtour gemacht und sind auf Klassenfahrt gewesen und haben dann nebenher dann natürlich auch ein bisschen mit gelötet, ist ja in Holland gewesen und Herr Schofenberg hat dann so gesagt so, Jungs, habt ihr nicht zufällig ein Bier mit? Ist ja klar, schön eine handwarme Dose Faxe, ein Liter hat er sich komplett reingezimmert. Ist dann schön in der Sonne eingepennt mit seiner Glatze und nach 2 Stunden aufgewacht, puterrot wie ein Krebs, schön mit Sonnenstich inklusive.
Digga,
Grüße an Herr Schofenberg.
Mein Musiklehrer war immer besoffen, der hatte ein Alkoholproblem und der war auch immer vorne gestanden, komplett rotes Gesicht und wenn er geredet hat, hat er immer so... der hat durchgehend gesoffen.
Ja, so einen also, hatte ich auch, das war mein Tutor in der Oberstufe, ey, richtig übel, der Typ.
Und hatte ich, ey Jungs, ich war letztes Mal schon immer überlegen, hatte ich euch schon mal die Geschichte erzählt von einem Lehrer, der mir aufs Maul gehauen hat? Ja, oder? Ja? Die hatte ich doch im Podcast erzählt, nein, oder?
Mann, vielleicht in einem anderen Podcast, aber erzähl mal.
Ich glaube doch, ja ey, wie jeder mitbekommen hat, ich hab ja meine Abi auf dem zweiten Bildungsweg halt nachgeholt, weil ich halt früher Punk war und irgendwie ziemlich hart rebelliert habe. Und von allen Schulen runtergeflogen bin. Deswegen war ich gefühlt auf, keine Ahnung, 5 Schulen. Und ich kam dann, als zweite Schule kam ich halt auf so eine E-Schule, so eine für die ganzen durchgeknallten Kids halt. Und die haben halt immer so viele neue pädagogische Ansätze halt ausprobiert. Und einer dieser Ansätze war, hey, wir verteilen auf dem Schulhof Boxhandschuhe. Und die Lehrer müssen halt Aufsicht machen, aber die Kids dürfen sich mit, wenn ein Lehrer dabei zuguckt, dürfen die quasi Sport, nicht, die sich nicht richtig weghauen, sondern so Sportboxen machen.
So Fight Club, so. Geil.
Um halt auch, das wurde bei uns dann irgendwie eingeführt, dass halt, wenn es irgendwelche krassen Konflikte zwischen Leuten gab, dass die es so klären können, wenn sie es freiwillig wollen, wenn beide einwilligen, so. Und ich dachte mir dann irgendwann, ey, Herr Geißler, du blöder Picker, das ist meine Chance. Und hab gesagt, Herr Geißler, ich würde mich gerne mit ihnen prügeln, so, ne? Er hat eingestimmt, so, ja. Und dann sind wir halt da, das war so ein Vorraum bei uns unten im Flur, und dann hat Herr Geißler eingestimmt dazu, dass wir uns mit den Boxern schon prügeln. Dann waren noch 2 Kollegen da mit bei, die auch da unten waren, und ein anderer Lehrer halt. Und ich dachte mir so, jetzt kriegt er die ganze Wut von mir zu spüren. Und ich sag dir, das war wie Muhammad Ali kurz vor seinem K.O. Ich habe keinen einzigen Schlag gelandet. Und der Typ hat mich so auseinandergenommen. Der hat wahrscheinlich Freudentränen geweint und dachte, dieser kleine Pisser, nach all diesen Jahren Tyrannei kann ich mich endlich wehren, ey. Und weißt du, ich hau 1, 2, 3 und er was, immer ausgewichen. Bumm, und hat mir einfach eine gezimmert. Ey, Junge, und ich schwör's dir, nach einer Minute, der hat nur 3 Mal zugehauen, aber die hat er mit so viel Hass und so viel Energie in mich reingepanscht, dass ich danach, glaube ich, nie wieder frech zu Herrn Geißler war.
Alter. Aber siehst du, wir haben ja vor der Aufnahme noch drüber gesprochen, genauso würde das laufen, wenn du gegen Seldschuk kämpfen würdest. Da bin ich mir sicher.
Ja. Ja, das Problem ist halt, dass der Seldschuk hat einfach keinen Bizeps und der Geißler hat einen Bizeps wie ich damals Oberschenkel, Alter. Und da kam der kleine Punker-Turek, der dachte, der haut seinen Lehrer weg. Junge, und der wusste, dass ich habe wirklich naiv geglaubt, ich gewinne jetzt gegen meinen Lehrer und danach bin ich der Held dieser Schule. Es war genau das Gegenteil, der Typ hat mich auseinandergenommen und ich habe danach einfach, weil ich
die Schule zerstört. Bruder, aber zum Gegensatz zu deinem Lehrer, war ich in einem russischen Boxclub.
Ja, auf jeden Fall. Gut, danke, dass du mir diesen vorher gesagt hast. Okay. Wäre die zweite Blamage
in diesem, was Boxen. Also, nächstes Mal einen Geißler einladen.
Ja.
Herr Geißler, der erinnert sich da wahrscheinlich immer noch dran. Und das ist dann sein, wenn er mal einen schlechten Tag hat, erinnert er sich immer an die Geschichte und dann schläft er mit dem Lächeln.
Wir hatten einen Deutschlehrer, der war früher beim Bund. Irgendwie war er irgendein Kommandeur oder sowas. Also ein Hardcore-Typ, Alter. Und hat irgendwann mal gedacht, er tut wahrscheinlich auch irgendwie noch nebenbei Deutsch studieren und Sport noch dazu dran gehängt. Und der war also unser Deutschlehrer und unser Sportlehrer. Der war so um die 1,90 groß. Und wir als kleine Pisser in der Realschule eben. Und der ist immer durch die Umkleidekabine durchgelaufen und hat immer den gleichen Spruch gesagt. Anziehen, runterkommen. Immer. Anziehen, runterkommen. Und jedes Mal, wenn er durchgelaufen ist, haben wir uns immer gedacht, so, oh, halt doch die Fresse, Alter. Ja, wir wissen Bescheid. Und irgendwann mal hat es einer ausgesprochen und hat es nicht gedacht. Er hat es ausgesprochen und hat gesagt, ja, halt die Fresse. Und in dem Moment ist er stehen geblieben. Hat gesagt, wer war das? Keiner sagt was. Und dann sagt er, ich wiederhole mich nicht. Wer war das? Und da steht der Kleine, keine Ahnung, wie der hieß, steht an diesem Heizkörper und sagt so, ja, ich war's. So vor den ganzen Jungs, einen auf cool, ich war's. Dann dreht er zu dem und sagt, was hast du gesagt? Ja, halt die Fresse, was ist jetzt? Weil in Deutschland dürfen ja Lehrer keine Schüler anfassen. Dann hat der in einer Geschwindigkeit dem seinen Kopf genommen, einmal so bong gegen den Heizkörper geknallt. Der Typ ist eingesackt. Der Lehrer hat gesagt, anziehen, runterkommen. Und ist rausgelaufen. Und alle, Junge, Alter, und alle saßen da und keiner hat sich getraut, nur ein Wort zu sagen. Und der Junge, hat eine schöne Beule hinten gehabt.
Ich sag dir auch ganz klar, auf dieser Schule, da hast du auf jeden Fall gemerkt, da waren nur Lehrer, die erst ganz neu, also jetzt abgesehen von Herrn Geister, waren das wirklich nur Lehrer, die wirklich ganz neu in diesem, die kamen gerade von der Uni und haben gedacht, so jetzt endlich mal Lehrer werden. Und das Ding ist, ich glaube, die waren richtig romantisch in ihrer Ausbildung und im Studium, haben sich gedacht, boah, Lehrer ist so ein schöner Beruf und ja, das genau wollte ich immer, mit Kindern nah sein und so. Und dann kamen sie auf dieser Schule, wo sie dachten, also eine E-Schule, Erziehungshilfsschule, da können wir noch richtig Kindern helfen und Familien wieder zusammenführen. Und die wurden dann ganz, ganz, ganz schnell damit gefrontet, dass es einfach quasi genau das Gegenteil ist. So, dass es quasi wie Jugendknast ohne eingesperrt sein ist und dass die Kids richtig am Durchdrehen sind. Und der Herr S. Punkt, weil das ist eine krasse Geschichte so, weil das kann, deswegen kann ich diesen Namen nicht aussprechen. Der wurde so von Benjamin Philipp provoziert.
Benjamin Philipp. Der
Benjamin saß da. Ja, Benjamin, ey, Grüße gehen raus. Ich würde sagen, Grüße gehen raus, aber der sitzt safe im Knast, deswegen er wird das nie erfahren.
Also der saß da immer mit breiten Beinen so. Wo auch immer.
Der saß mit breiten Beinen immer hinter seinem Tür und sah immer nach dem Motto, ja, was willst du, Wichser, eigentlich, komm, laber mich nicht voll und so richtig so. Und Lehrer, weißt du, die sind doch irgendwann am Ende so, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und du hast halt gesehen, Thorsten, der hat immer, also der Herr S., der hat immer mehr geschwitzt, Alter. Und irgendwann hat er, ich weiß gar nicht mehr, was Benjamin gesagt hat, aber irgendwas hat die Zündschnur von Herrn F. so krass abgebrannt, dass der einfach nur in drei großen Schritten so seine Arme bewegt wie Hüseyin Bolt, Alter, auf Benjamins Tisch zugelaufen ist und wirklich, und das ist jetzt keine Übertreibung, 1:1 wie Gerald Butler in 300, so gegen Benjamins Tisch getreten hat, dass Benjamin samt Tisch umgeflogen ist, Alter, und unter dem Tisch auf dem Boden lag, ey. Und der hat den so aus dem Leben getreten. Und ich weiß auch noch, dass Benjamins Vater ihn von der Schule abgeholt hat und dass Benjamin dann meinte, Papa, der hat Thorsten, der hier hat mich hier mit Stuhl umgetreten. Und dann weißt du, was der Vater gemacht hat, Alter? Der hat den Benjamin hinten auf den Kopf gehauen und hat gesagt, hast du dir bestimmt verdient.
Leute, aber Junge,
der hat den mit Stuhl umgetreten. Ja. Ihr hättet das sehen, ach, mit Tisch.
Das ist halt eben mein pädagogischer Alter. Du kannst ja tatsächlich nichts machen, wenn die Kinder so renitent sind und so weiter und so fort. Ich hatte heute Kinder in der Notbetreuung, zwei wollten raus, der andere wollte drin irgendwie zocken. Ich sage, ja, nee, da musst du mit raus. 2-1, demokratisches Prinzip. Ich bleibe jetzt hier sitzen. Ich sage, okay, alles klar, dann trage ich dich mit dem Stuhl jetzt hier raus. Dann stelle ich dich auf den Stuhl auf ab. Aber ich sage, ist auch ganz egal, Brian, ob du jetzt hier drin oder draußen sitzt und schmolz. Ich sage, draußen kannst du wenigstens noch in die Sonne setzen, wirst du braun. Hat er sich aus Trotz in den Schatten gesetzt, um mir eine reinzuwürgen. Was hast du davon? Das hat er davon gesagt. Ja, eine Schulgeschichte muss ich auch nochmal erzählen. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir in letzter Zeit immer so die Kotze-Geschichten noch irgendwie mal zwischendurch gehabt haben. Und zum Sportunterricht, den habe ich mal bei Herrn Bosau gehabt. Und was man als erstes quasi gelernt hat, ist, Basketbälle sind Basketbälle und keine Fußbälle. Das heißt, man tritt nicht mit dem Fuß gegen Basketbälle. Sobald Herr Bosau sich umgedreht hat, hat natürlich jeder sofort seinen Basketball einmal durch die ganze Turnhalle getreten. Und irgendwann war es dann wieder soweit. Es gab ja immer nur dann zwei Basketbälle. Ich hatte dann diesen Basketball in der Hand und er drehte sich um und ich denke, ja geil, jetzt trete ich volle Lotte den Ball weg. So, und dann gibt es natürlich auch die Mädchen, die ja in einem gewissen Alter, so mit 14, 15, auch gar keinen Bock irgendwie auf Sport haben. Und dann sagen die immer, ich habe ihre Tage und die sitzen dann neben so auf dieser Bank halt eben einfach und keine Ahnung, oder ob die ihr Sportzeug vergessen haben oder was die immer gesagt haben. Herr Bosa war immer höchst interessiert auf jeden Fall auch und ist auch immer nochmal für das persönliche Wohl den Mädchen auch nochmal in der Kabine gucken gegangen bei denen, ob alles in Ordnung
ist. Nur zur Sicherheit.
Genau, das, egal, das Herr Bosa dreht sich um. Ihr müsst euch vorstellen, die Mädchen sitzen quasi in so einer Reihe, die nicht da waren, auf dieser kleinen Bank vor der Turnhallenmauer mit so Glasbausteinen quasi im Rücken. Herr Bosa dreht sich um. Ich volley Zimmer den Basketball weg. Er fliegt bei Herrn Bosau über die Schulter, trifft Ramona im Gesicht. Volles Pfund abgezogen. Sie, es war in dem Moment wie Zeitlupe, mit dem Kopf so zurück, mit dem Hinterkopf gegen die Glasbausteinwand und nach vorne quasi bewusstlos direkt vom Stuhl gefallen, kommt wieder halb zu Sinn und erbricht sich erstmal in der Turnhalle mit Gehirnerschütterung und wurde dann mit dem RCW quasi abgeholt. Am nächsten Tag war die wieder in der Schule, aber dann war auch, wer hat den Basketball getreten? Keiner hat ein Wort gesagt. Zum allerersten Mal, also alle haben dich gehalten. Zum ersten Mal ist diese Geschichte seit ich 14 oder 15 gewesen. Es ist die jetzt quasi live ans Licht gekommen, dass ich diesen Basketball getreten habe.
Natürlich.
Also, schön in die Turnhalle gebrochen.
Ich kann noch zusätzlich zu dem Hardcore-Lehrer, der Kinder schlägt, vor dem Sportunterricht sagen, es gab immer so diese Lehrer, die haben ja immer mit Kreide geworfen, wenn du nicht leise warst oder wenn sie dich schocken wollten.
Bei mir haben die mit Schlüsseln geworfen.
Ich wollte gerade sagen. Und dann gab es eben die haben mit Tafelschwämmen geworfen. Dann gab es doch die Hardcore-Mäßigen, die haben die Tafelschwämme vorher nass gemacht. Und der Typ war, glaube ich, Hausmeister von 25 anderen Gebäuden, weil der hatte einen Schlüsselbund, Digga, der war nicht mehr normal. Und der war wirklich so groß wie ein Baseball, Alter. Und den hat er geworfen.
Ja, und es gab natürlich auch die Lehrer, die sich null durchsetzen konnten, die gar nichts gemacht hatten. Wir hatten einen Lehrer, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Religion oder ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ey, der hat nichts gemacht. Wir sind da während der Stunde aufgestanden, um uns im Kiosk irgendwie was Süßes zu holen oder was zu essen zu holen. Der hat nichts gemacht. Wir sind einfach aufgestanden und gesagt, ja, wir gehen dann jetzt mal raus irgendwie und dann 20 Minuten später wiedergekommen. Ey, nichts. Und dann hast du trotzdem irgendwie deine 2 oder 3 dann in dem Fach bekommen irgendwie. Der hat es überhaupt nicht auf die Kette bekommen, der Typ.
Gar nicht. Pass auf, Ben, Leute, bevor wir, ganz kurz, eine ist so in der Ingo van Essen, unser Klassenraum war ganz oben im zweiten Stockwerk. Ingo van Essen ist quasi immer aus einem Fenster rausgeklettert auf der Fensterbank, einmal komplett um den Klassenraum gelaufen, am anderen Fenster wieder rein. Und alle fanden das total super, dass die Fensterbank auch nur 15 Zentimeter tief war und ist da 25 Meter runter nach unten ohne Sicherung gehabt, hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Aber Digga, der Ingo van Essen konnte auch immer seine Finger so richtig krass nach hinten biegen.
Ben, hast du auch noch eine geile Schulgeschichte, bevor wir zu Brettspielen zurückkommen?
Wenn man erstmal mit Schulgeschichten anfängt, dann kann man den ganzen Abend darüber reden, weil ich glaube, jeder hat 50 Schulgeschichten, die er erzählen kann.
Und machst du doch.
Ja, komm, eine musst du droppen, irgendeine, die dir spontan einfällt.
Wir sind nur so langweilige Geschichten. Wir hatten auch immer so, der Musiklehrer, von dem ich vorhin erzählt habe, mit Geschmack kommt durch Erfahrung, ja. Das war halt auch so, der war echt cool. So, ne, zum Vorjahr, da gab's dann die mündlichen Noten, da hieß es auch so, ja, hier irgendwie Alexander kriegt eine 3, Timo eine 4, Boris eine 3. Hallo? Ja, was denn? Timo ist schon seit einem Halbjahr nicht mehr in der Klasse. Ach so.
Ich weiß, Alter, auch noch so, auch noch zwei kleine Geschichten, bevor wir dann mal zu einem Thema, um anderen Thema zu kommen. Eine geile Geschichte war noch auf meiner Berufsschule, war das so, unser, ich sag jetzt auch nicht den Namen, weil das ist wirklich, das kann gefährlich werden für den Lehrer, der mochte mich sehr, sehr hart und das war unser Sportlehrer. Und der hat dann immer gesagt, Chris, kommst mal ganz kurz. Dann ist er mit mir oben auf die Tribünen gegangen und die anderen haben dann weiter Sport gemacht. Und dann sagt er so, ja, okay, ist wieder soweit, ne? Wie letztes Jahr, weil ich war Klassensprecher. Und er sagte dann so, man kann es nämlich kaum glauben, in jede Klasse, in die ich komme, werde ich Klassensprecher, obwohl ich immer der größte Assi bin. Ich weiß nicht, wieso.
War ich aber auch immer. Klassensprecher vor.
Weil die immer wissen, dass ich die Lehrer am meisten belaber, bis die einfach aufgeben. Und da war es so, sagte der so, Chris, komm, wir gehen jetzt nach oben, wir besprechen jetzt die Noten. Ich so, okay. Und dann hat er nicht mit mir geredet, so wie die Noten sind, sondern er hat auf den gezeigt, wer ist das? Ich so, ja, ist der Marek. Was gibst du dem für eine Note? Ja, der gibt dir 2. Okay. Dann, er zeigt auf den anderen, das ist der, wer ist das? Ist der Fabian. Dann sag ich so, ja, dem kannst du eine 4 geben. Sagt der, magst du den nicht? Sag so, nee. Er sagt, okay. Hat er nicht jedem die Note gegeben, die ich ihm gesagt habe? Ich hab der ganzen Klasse die Noten gegeben, Junge.
Dein Ernst?
Und die waren auch wirklich genau so auf dem Zeugnis, Alter. Junge, da hat es dann ausgezahlt gemacht. Wer mir auf den Sack ging, Alter. Die hatten eine scheiß Note.
Danach aber Bus bauen immer wahrscheinlich.
Ey. Und auch noch eine geile Geschichte. Und dann kommen wir zu einem anderen Thema, was ich noch irgendwie anmoderieren wollte. Und zwar war es geil. Ich weiß nicht mehr wie. Ich kam auf diese Schule, diese Terrorschule. Und es war der allererste Schultag. Kevin saß neben mir. Und es kam irgendwie, es hat sich ein Wortgefecht gebildet so. Und Leute, diese Geschichte, ich war erst am Überlegen, ob ich sie nicht erzählen soll, weil sie ist so unglaubwürdig. Aber ich habe so viele Zeugen, deswegen muss ich sie droppen. Auf jeden Fall, wir saßen nebeneinander und irgendwie hat es angefangen, dass Kevin mich beleidigt hat. So, Kevin war in meinem Alter, aber anhand der Beleidigung hast du gemerkt, dass er entweder A, zurückgeblieben war oder B, eine sehr gute Erziehung genossen hat, weil er hatte nicht mal annähernd das Repertoire an Beleidigungen, was ich hatte. So, wenn ich 100 geile Beleidigungen hatte, hatte der eine, Alter. Das heißt, ich dann solche Sachen wie, ich will jetzt gar nicht sagen, aber immer so, du doof Mann, du Arsch. Und ich hatte halt so jemanden mit 12, 13 schon so, du, ne, müssen wir jetzt nicht ausführen, so. Fakt ist, irgendwann, die, Alter, da hat er irgendwann angefangen zu stottern, du. Und jetzt, er droppt wirklich, Jungs, sowas kann man sich nicht ausdenken. Er sagt, du Apfelsirup. alle in der Klasse gucken sich an, sagen, also alle sind so stehen geblieben, weil keiner wusste, sollen wir jetzt lachen?
Ist der, Mic Drop, so, Mann, das ist Mic Drop.
Alter, nein, ohne Scheiß, er sagt Apfelsirup und auf einmal Ruhe und alle kriegen Lachkrampf. Kevin checkt, was er gesagt hat, sodass er einfach gerade einen Hirnfurz hatte, so, Apfelsirup, Alter, in so einem Wortbattle und tritt mich. Ich tritt ihn zurück, dann ging das 2-3 Mal hin und her, auf einmal hat er mir eine geknallt. Ich bin aufgestanden, hab Kevin so genommen und wie beim Wrestling habe ich mit dem so einen Flip gemacht und dann ist er halt hingeflogen und, wie so bei so einem Da James Ryan oder so, der so einer, der einen Beindurchschutz hatte, ist ja heulend aus der Klasse rausgerobbt, ne, steht an der Tür auf und schreit so, ich hasse euch alle, bumm, knallt die Tür zu, alle ruhig, keiner so, wow, macht die Tür wieder auf, außer Herr Schuh, und knallt die Tür wieder zu.
Alter. Der Lehrer war und noch im Raum, oder
nach
was?
Dem ersten Tag hatte ich eine Klassenkonferenz. Nach dem allerersten Tag hatte ich eine Klassenkonferenz. Jetzt wisst ihr, warum es bei mir halt nicht geklappt hat, so schnell. Alter, ne? Egal. Leute, kommen wir mal ein bisschen wieder zurück, dass der Ben sich auch mal ein bisschen heimisch fühlt, weil, ja, der Ben ist auch ein bisschen mehr mit Brettspielen zu Hause. Ich wollte mal über ein Thema...
Als in der Schule, ja.
Ich wollte mal über ein Thema quatschen, wo der Ben auch ein Video zu rausgehauen hat. Ich glaube, gestern oder vorgestern oder so. Und zwar über die Boardgame Geek Golden Geek Awards heißen die, glaube ich. Und da sind ja viele Leute relativ unzufrieden mit dem Ergebnis, was rauskam. Weil unter anderem irgendwie gefühlt in jeder einzelnen Voting-Kategorie unter anderem Flügelschlag dabei
war. Das ist ja noch harmlos, das wird in 2 Jahren schlimmer.
Ja. Ja, Ben, erzähl du doch mal kurz deinen groben Gedanken, bevor wir dazu mit einsteigen, weil du hast ja eh schon ein bisschen besser vorbereitet zum Thema. Was ist dein Gedanke zu den Golden Geek Awards und wie kommt das so zustande, dass wirklich das Ergebnis dabei rumkam und wie aussagekräftig ist das?
Ich denke, du hast mein Video geguckt.
Ja, ich hab's nicht ganz geguckt, Mann. Ja, ich hab mal reingeguckt. Also, außerdem haben unsere Zuhörer ja nicht dein Video geguckt.
Du weißt ja, die Zuschauer, die bei Meeple-Porn zuhören und beim Boarding wieder zugucken, das ist ja quasi so ein bisschen, ich sag mal so, wenn du die Kaffeemaschine bist mit deinen Zuschauern, sind wir quasi unten so diese Tropfschale, weißt du, wo dieser abgefuckte Ranz sich unten sammelt, wo du dann einfach irgendwann oben diese Schimmelschicht quasi so als haarigen Lappen einfach so rausnimmst, musst du dir denken. Und die haben natürlich dann dein Video nicht geguckt. Die verstehen ja auch nie, was du sagst.
Ja, ein Flügelschlag, ne, es ist ja einfach, Board Gaming Awards sind ja mittlerweile ein reiner Popularitätspreis. Und habe ich auch in meinem Video gesagt, ich habe vor ein paar Jahren auch mal am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres auch mal auf Board Gaming gefragt, was waren so eure Top 10 des Jahres, wo dann auch irgendwie fast alle Leute geschrieben haben, ja, ich habe gerade mal 3 Spiele aus dem Jahr gespielt, ich kann da gar keine Top 10 machen. Ich meine, das haben nun mal super viele Leute gespielt, darum vote man dafür und das ist dann natürlich klar. Aber es ist natürlich schade, weil, ne, eigentlich auch so ein schöner, vielfältiger Preis und ja, ist halt ein bisschen wie Herr der Ringe. Weil als damals Herr der Ringe, die Oscar-Verleihung habe ich ja live gesehen, als der Preis für den besten Dokumentarfilm verliehen wurde, hat er nur gesagt, danke Herr der Ringe, dass du hier nicht nominiert warst.
Aber das hast du. Das Ding ist halt, langsam frage ich mich halt wirklich, wie repräsentativ sind gewisse Spielepreise noch? Ich meine, weil eigentlich müsste der Golden Geek Award ja der repräsentativste sein, weil er direkt von der Community ist. So. Die Leute beschweren sich teilweise bei dem Spiel des Jahres so, was sind denn da für Nominierte und was sind denn da für Nominierte und alle sagen hinterher, Alter, was sind das für Spiel des Jahres Titel? Dann kommt jetzt irgendwie, dann war halt damals der Deutsche Spielpreis, wo man dann irgendwann mal wirklich gesehen hat, okay, wie viele Voting gab es halt überhaupt für gewisse Spiele? Das waren dann teilweise irgendwie 300 Votes oder so gefühlt für irgendein Spiel so, ne, und dann irgendwie hast du dann wiederum den Golden Geek Award, wo dann die Leute auch wieder unzufrieden sind, weil die sagen, hey, das ist ja nun immer dasselbe Spiel
aber
und so.
Aber war es beim Golden Geek Award nicht so, dass, sorry, ich unterbrechen muss, dass man auch nur nominieren konnte, wenn man da diese Coins bezahlt hatte, weil unsere Community hat ja auch versucht, den Meeple Porn quasi zu nominieren. Und da musst du ja schon diese 10 Coins haben. Das heißt, es ist ja schon so eine Sache, entweder shoppst du dir diese Coins, um diese Seite zu unterstützen oder was, oder du musst halt irgendwelches Zeug machen, Bilder hochladen, Rezensionen schreiben, damit du diese Coins quasi bekommst. Also es kann ja nicht jeder da mitvoten. Also wenn es darum geht, dann müsste der Deutsche Spielepreis tatsächlich ja der repräsentativste Preis sein, weil da kann ja jeder wirklich seine Top 10 abstimmen des Jahrgangs, alles, was nicht in diesem Jahrgang drin war,
wird quasi repräsentativ. Weil je mehr Leute an was teilnehmen, umso eher hast du doch den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, der allen so ein bisschen gefällt. Und das, was mir halt super geil gefällt, ne, so KDM oder so, gefällt halt 90% der anderen Leute nicht. Und das, wo die sagen würden, so Lama ist ihr geilstes Spiel, okay, das gefällt allen. Aber ne, also es ist ja immer nur, auch Boardgame Geek, die Top 100, ist ja auch, das sind alles gute Spiele, aber sind das jeweils immer alles so die Geiz in ihrer Richtung? Da gibt's vielleicht noch manche Spezialspiele, ne, beim Wargame, habe ich auch als Beispiel genommen. Wargame, ja, das sind halt normale Brettspiele mit einem Kriegsthema, was du als normales Wargame kennst. Das findest du da in der Liste beim Boardgame Geek Award nicht. Das ist...
Ja. Also ich meine, du hast es ja auch ganz gut gesagt in dem Video, das ist ja auch bei Flügelschlag eigentlich ganz klar, mit Abstand von den Spielen, die da vertreten waren, die meisten Reviews und die meisten Plays, die da verzeichnet wurden, und so eine Riesenmasse von Leute hat einfach dieses Spiel und votet dann auch dementsprechend, und zack, hast du das in allen Kategorien auf dem ersten Platz, also ist ja... Dann eigentlich also nur logisch, ne?
Damals, als sowas wie Spiel des Jahres entstanden ist und so, ich meine, wie viele gute Spiele gab es denn da im Jahr? 20 überhaupt? 30 vielleicht? Ja. Und ja, heutzutage kommen halt 2000 Spiele raus. Da eigentlich ist gar kein Spielepreis kann relevant sein, weil du wirst immer, egal was du für geile Kategorien findest, immer Leute finden, die sagen, nee, das ist total doof, ich mag ganz andere Spiele. Das geht eigentlich wirklich ja nur so nach Spezialkategorien, nach Thema, dass du innerhalb dieser Kategorie, keine Ahnung, das beste Spiel nominieren kannst, aber auch das ist, da hilft eigentlich wirklich nur sein Lieblingsblogger, YouTuber gucken oder 5 davon, wo man weiß, die haben den eigenen Geschmack, was die halt toll finden. Und weil auch wenn ich jetzt einen Preis machen würde oder du oder der das Prädikat von
Hunter
oder was auch immer, das sind ja auch alles nur Einzelmeinungen, die auch halt sagen, ja, das finde der geil, aber ich könnte ja auch jetzt sagen, ich mache jetzt immer das goldene Siegel auf die supergeilen Spiele, die ich toll finde. Guck dir meine Top 100 an. Dann weißt du, welche Spiele das goldene Siegel bekommen, weil es sind alle Spiele, die ich toll finde. Und das hilft ja jetzt, das sagt ja auch objektiv gesehen nichts aus. Und das ist bei Spielepreisen, finde ich, ne?
Was ich halt auch nur erstaunlich fand, war, dass das dann tatsächlich auch in Kategorien auftaucht, wo man es vielleicht jetzt gar nicht unbedingt vermutet hätte. Okay, bestes Spiel, ja klar, vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, aber bestes Strategiespiel oder bestes Zwei-Personen-Spiel oder sonst irgendwie sowas. Also, wie gesagt, Flügelschlag ist ein gutes Spiel, finde ich auch. Ich würde es nicht so weit hoch ranken und mich hat es auch echt gewundert, aber dass das teilweise auch wirklich durch diese Kategorien hinweg da überall aufgetaucht ist, das
ja, klar, fand ich dann doch erstaunlich. Ne? Ich meine, wenn du daran teilnimmst und du hast halt 5 von den anderen Spielen nicht gespielt und da sind 8 nominiert, dann nominierst du. Also, ne, das ist ja völlig klar, dass dann ganz viele Leute Flügelschlag nehmen.
Also gab's denn da irgendwie welche Titel, Ben, die du theoretisch gesehen erwartet hättest, aber die nicht mal irgendwie in den Top 3 irgendwo erschienen sind, dass du sagst, du verstehst nicht, warum das und das Spiel nicht dabei war? Ja,
so beim Strategiespiel, da erwartest du natürlich sowas wie, keine Ahnung, Barrage oder Maracaibo, dass das auftaucht, weil das sind halt wirklich, ne, Strategiespiele, wo du auch ein bisschen längerfristig planen musst. Bei Wingspan, habe ich auch im Video gesagt, ist ja eigentlich eher ein Taktikspiel. Du kannst dir ja keine tolle Strategie machen und sagen, versuche ich jetzt. Ne? Und wenn du dann sagst, aber ja, ne, kannst du schon so ein bisschen planen mit den Eiern und so. Ich meine, dann ist jedes Spiel, das Regeln hat, ist dann ein Strategiespiel. Dann ist die Kategorie aber auch hinfällig.
Ja. Aber das, ich finde so im Allgemeinen ist es eigentlich sehr, sehr allgemein relevantes Video, was du da gemacht hast, auch wenn es jetzt in dem Fall für den Golden Geek Awards war, ist es eigentlich ein Thema, was ja viele Leute immer wieder, wo die immer wieder meckern, ja, die Spiel des Jahres Jury, die spielen ja, was weiß ich, im Jahr 300 Spiele, nur Schrott, und das müssen sie mehrmals spielen, und jeder meckert ja immer wieder über die Art und Weise, wie gewotet wird. Dann gibt es eben die hier die, nicht das Kennerspiel, wie heißt es gleich nochmal, der Deutsche Spielepreis, da voten dann nur 25 Leute mit und hat ja auch gar keine Relevanz. Aber wie du schon gesagt hast, du kannst nicht alles zocken, deswegen kannst du ja auch zu allem gar keine Meinung haben. Die müssten rein theoretisch Spezialistenteams haben für verschiedene Themen, damit die wiederum, so wie wir es vorhin auch mit den Amazon-Rezensionen hatten, mit eine Firma sagt eben hier, das ist unser Spiel, das gehört zur Kategorie XY und zu dieser Kategorie XY gibt es eben 25 relevante Reviewer, die sich darum kümmern und die dann aus den 50 Spielen dann sagen können, okay, die Spiele sind wirklich die besten.
Na, also bei denen kann man dann... Bei den Oscars ist es ja schon zumindest so, bei Oscars dürfen ja alle voten, die in der Academy sind, aber die Nominierten, das dürfen nur die jeweiligen Leute, die in der Branche arbeiten. Also die besten Tonschnitt, das nominieren halt alle Leute, die sich mit Ton auseinandersetzen. Da setzen sich nicht alle hin, die nur Schauspieler sind und sagen dann, ich meine, wisst ihr, was der Unterschied zwischen, was gibt's da beim besten Ton und besten Tonschnitt, glaube ich? Da fragt sich ja auch jeder, wo ist da der Unterschied?
Also da kannst du aber mal sehen, was für ein Glücksspiel das ist allgemein und dass wirklich nur der Herr James Deckmeyer verstanden hat, wie Marketing funktioniert, dass der Typ sich richtig schön die Taschen vollscheffelt und die meisten Verlage einfach schlafen und richtig, richtig eigentlich auf sehr viel Geld verzichten, weil der Typ hat jetzt den Kennerspiel des Jahres, der hat allgemein hat er jetzt einen Prestige Award noch erworben durch den Golden Geek und es ist in aller Munde dieses Spiel, jeder redet darüber und der scheffelt sich die, also sei ihm gegönnt, weil er es richtig gemacht hat. Die anderen sind pennen eben immer noch und denken sich, ja toll, mache ich mal Azul 3, weißt du, was ich meine? Also sollen sie machen, was sie wollen. Die versuchen so irgendwie auf so klassische Art die Kuh zu melken, aber das zählt einfach heutzutage nicht mehr.
Nee. Und auch ja mit, also ich meine, Tapestry ist ja nun wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, aber es ist.
Ich liebe es.
Echt? Echt?
Ja, und Stefan auch. Stefan und Dani finden es auch mega auch
wirklich
gut,
muss ich sagen, ja.
Okay, dann sag ich dazu sagen,
aber. Nein, aber du kannst sagen, was du willst.
Wir wissen, dass du es total
nachdem du jetzt dein Tainted Grail so mies gemacht hast, kannst du jetzt auch nochmal ganz deine Unglaubwürdigkeit komplett machen und über Tapestry nochmal abrocken.
Der Tapestry hat ja dann auch so zwei, drei kleine Probleme und selbst damit schafft er es ja total abzugehen, weil er auch einfach davor ein gutes Marketing gemacht hat. Ich meine, das hat Platz 3 gewonnen beim, oder Platz 2, man weiß nicht, auf welchem Platz es war, auch beim Board Game Geek of the Year. Schwierig.
Abgesehen von dem Balancing der Startfraktion, was stört dich denn an Tapestry? Weil ich, ohne Scheiß, ich finde es wirklich richtig, richtig, richtig
gut. Das ist ja das Balancing bei allem, was ins Spiel kommt. Das sind die Startfraktionen, das sind die Karten, das setzt sich ja fort. Du hast ja am Ende Unterschiede von 200 Punkten teilweise, für die kein Mensch was kann, weil du bekommst ja diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, diese Karten, die du am Anfang der Runde aufspielst, die können da gerade voll gut passen.
Tapestry-Karten.
Dann sagst du, juhu, oder du sagst, ja, ich kann dir jetzt nichts mitmachen und also ich habe das, weiß nicht, 6-7 Mal gespielt. Wir hatten immer mindestens 100, 150 Punkte Unterschiede. Das hat immer Spaß gemacht, irgendwie. Aber auch nicht, weil es war ja so, ja, es soll ein Spiel sein, das irgendwie in einer Stunde oder so spielbar ist, oder in zwei Stunden, glaube ich. Wir haben auch zu zweit fast immer 3-4 Stunden gespielt. Ich will das eigentlich nicht mit 4 Leuten spielen.
Junge, was hast du gemacht? Hast du die Regeln richtig gelesen?
Also ich glaube, er hat sie ganz gelesen, zum Gegensatz zu dir.
Aber ohne Scheiß, das ist doch ein 90-Minuten-Ding, selbst zu dritt oder zu viert, oder?
Zu viert will ich das nicht spielen. Deswegen, übrigens auch mein Tipp, okay. Candy Gray, wenn ihr es mögen wollt, spielt es zu zweit oder alleine, nicht mit mehr Leuten, auf gar keinen Fall.
Ja, okay. ist ja auch meistens bei Kampagnen-Games schon immer empfehlenswert, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass du deine Gruppe auch zusammenkommst.
Also nochmal ein Lob an Tainted Grail. Das Kampfsystem ist super cool gemacht, aber es nervt, weil wenn halt einer sitzt, macht seinen Kampf eine Viertelstunde, die anderen drei, ja und du so. Es ist schade, dass so der kurze Part im Spiel auch der uninteressanteste ist.
Also, ich will jetzt nicht spoilern, Ben, du kannst nur ganz kurz drauf antworten, aber die anderen drei, die haben es schon gespielt. Bei mir steht es immer noch auf dem Pile. Du hast ja Dungeon Degenerates aus, hast du ja auch gekauft, beziehungsweise bekommen und du bist ja auch noch dran am Arbeiten an dem Video und versuchst eben das noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ich denke auch, du hast es inzwischen schon irgendwie auf den Tisch gebracht.
Ja.
In der Zwischenzeit. Und kannst du mal so ein Kurzfazit schon mal sagen, ob du es geil findest oder nicht?
Ich finde es nicht schlecht. Es hat mich aber auch noch, ich habe mir auch schon so, also es ist ja auch irgendwie, weil es ein paar YouTuber gehypt haben, ganz wieder hochgekommen. Da bin ich auch erst drauf gekommen. Und so krass abgeholt hat es mich noch nicht. Ah, jetzt auch gerade.
Jetzt wird's aber langsam ganz dünnes Eis.
Nee, ich glaube das Problem. ja, Bruder muss gleich los. Das liegt ja.
Bruder muss los.
Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, weil für dich sieht das ganze Ding einfach nur braun aus wegen deiner Farbschwäche. Ach, wahrscheinlich. Yo. Weißt du, was ich meine? Ist dieses Game für dich einfach nur grau-braun und deswegen kriegst du was.
Er ist doch kein Hund, Alter. Er sieht schon ein bisschen mehr.
Ben hat dauerhaft den LSD-Wahn im Gesicht. Deswegen.
Also
für den ist das nichts, das ist langweilig.
Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Als ich bei dir gewesen als ich bei dir gewesen bin, hatten wir uns ja auch mal darüber unterhalten, dass du quasi diese Farbsehschwäche hast, keine Ahnung, wie man das nennt, Farbenblindheit, ne? Und ich konnte mir bis dato nie was darunter vorstellen, sondern habe immer gedacht, grün sieht aus wie rot und rot sieht aus wie grün, keine Ahnung, so dieses kindliche Denken. Und dann hast du so eine richtig geile App am Start gehabt, die das quasi so simuliert und hast dann die einfach mal über das Spiel gehalten und da war ja schon so Brauntöne, also man konnte da wirklich einige Sachen nicht auseinanderhalten und das war für mich total faszinierend, aber umso heftiger war das. Was haben wir noch gezockt? Dieses Game mit den Farben, wo man auch noch so klatschen musste, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwie
Halligalli.
Nee, irgendwas hingelegt. Bam, zack, hier, bam, zack, da drauf gehauen und ich hatte quasi am Ende keine Karten, du hattest dann mega...
Doppel! Nee, hier mit dem Geist und dem Bett und dem, wie heißt denn das, Geistesblitz.
Geistesblitz.
Ah, das ist lustig.
Übelst durchgefickt worden von Ben halt eben, ne, Sveti und ich beide halt eben, obwohl er nur dann auf diese Farben da irgendwie wegklopfte, keine Ahnung, ich habe da überhaupt nichts gesehen, überhaupt gar nichts gecheckt, man. Nee, das ist überhaupt ist nicht meins.
Aber Ben, wie viel Prozent der Bevölkerung ungefähr leiden an dieser Farbschwäche?
Also eine Farbschwäche haben so 30% der Männer und wirklich richtig krass ausgeprägt sind so 5%. Oder so. Die anderen haben halt so eine Schwäche und wirklich so diese Rot-Grün-Blindheit. Ich glaube, es haben auch Leute noch schlimmer als ich, aber ich bin schon mit am oberen Limit. Und so richtig farbenblind, das haben in Deutschland 1.000, 5.000 Menschen, die haben dann aber nicht nur, dass sie keine Farben sehen, die haben eh allgemein kaputte Augen. Also das ist wirklich eine Ausnahme.
Reden wir denn dann von so einer Zahl an Leuten, die auch spielen, dass es finanziell auch relevant sein könnte für irgendwelche Verlage, die dann wirklich ein Spiel farbenblindfreundlich machen? Oder sagst du, das ist denen dann quasi egal? Oder sagst du, machen sich doch manche auch einfach gar keine Gedanken?
Ja, scheinbar ist es denen ja egal, sonst würden sie ja drauf achten. Ne? Ich habe ja schon gesagt, es wäre der einzige Grund für mich, warum ich in die Jury vom Spiel des Jahres kommen sollte. Weil wenn die Verlage sehen, oh, da verlieren wir Geld, weil unser Spiel nicht nominiert werden kann, weil das dann nicht gewinnen kann, wenn da einer in der Jury farbenblind ist. Dann achtet man vielleicht darauf.
Mhm. Gab's denn irgendwelche Spiele so jetzt, die du erstmal irgendwie so die Top 3 oder so, wo du sagst, die in den letzten Jahren, die du eigentlich richtig geil gefunden hättest theoretisch, aber die es für dich kaputt gemacht hat aufgrund dieser Farbbarriere?
Mal wieder. Es gab mal eins, das war mit so komischen Katzenviechern, das ist auch schon 8 Jahre her. Da sollten auch auf dieser Insel so 5 Farben sein, bei mir waren das halt 3. Ich konnte dieses Spiel einfach nicht spielen. Oder Sagrada, wie gesagt, Sagrada habe ich 6, 7 Partien gespielt offline und es war immer so, welche Farbe hat der Würfel? Kann ich das daneben legen?
Den grauen Würfel nicht in den grauen Würfel legen.
Ich habe das immer gewonnen, das Spiel. Ich habe es nicht einmal verloren, aber es war für meine Mitspieler, glaube ich, super, super, super nervig.
Es kommt die Frage aus dem Chat, Ben. Bis wann willst du denn in der Spiel des Jahres Jury sein und willst du das tatsächlich?
Bist du dir sicher? Also aktuell noch nicht so. Vielleicht später mal, aber ich glaube, dann bin ich auch schon wieder raus aus dem Alter. Nee.
Also bevor wir jetzt eigentlich mal aufs Thema kommen, weil der Stefan hat noch so ein ganz kleines, schnelles Thema vorbereitet, stelle ich noch eine Off-Topic-Frage. Wer von euch kennt noch Frufo Kinderquark?
Ja, Bruder, ich hab ihn geliebt, Alter. Vor allem diese Schokobällchen, die gab's ja auch als
Pralinen, Alter. Die Schokobällchen, Alter, mega.
Aber wie kommst du jetzt auf Frufo-Kinderquark?
Hast du da einen Stress gekriegt? Leute, wie komme ich da drauf? Weil ich behindert bin, keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht.
Wir haben hier gerade voll das ernste Thema und reden so wirklich gerade darüber, so über Farbblindheit und so. Und Selçuks Zahnräder im Kopf,
Frufo-Kinderquark. Du bist so ein Apfelsirup, echt, ey, ohne Quatsch.
Ja, wirklich. Ja, ohne Scheiß. Das ist jetzt unsere neue Standardbeleidigung, damit wir auch nicht über die FSK 18 rutschen.
Blöder Apfelsirup. Die Chroma-Brille, ich habe sie ausprobiert. Ich hatte sie hier, hat leider überhaupt nicht funktioniert. Klang nach einem Konzept,
was,
das funktionieren
was,
könnte.
Ist das eine Brille, die das vermeiden soll, oder was?
Ja, du hast ja im Auge, du siehst ja wie ein Drucker. Ein Drucker kaufst du ja auch immer 3 Farbpatronen nach, rot, blau, grün oder so. Und das Auge hat ja auch, ich weiß nicht, fürs Farbsehen sind Zäpfchen oder Stäbchen zuständig. Und die sind auch mit 3 Stufen quasi kodiert. Da gibt es eins für rot, eins für grün, eins für braun. Für blau. Und die rot und grün, die sind bei mir halt bisschen, die liegen zu eng zusammen, dass ich das quasi nicht auseinanderhalten kann. Und diese Brille soll so einen Filter dazwischen machen, dass du quasi mehr Kontrast hast und das wieder auseinanderhalten kannst und dann halt auch wieder Farben wahrnehmen kannst. Und ja, Ich habe mir da viele Reaction-Videos im Internet angeguckt und da ich das ja kenne als Betroffener, klangen die für mich auch sehr glaubwürdig. Und es gibt natürlich auch Leute, bei denen klappt das nicht. Bei mir hat es halt leider überhaupt nicht geklappt. Ich habe halt die Leute ein bisschen brauner gesehen, wie das durch eine normale Sonnenbrille auch der Fall ist. Aber es hat leider keinen Effekt gehabt. Ich habe mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, so die jetzt aufsehen und dann so alles bunte, farbentechnisch sehen, aber war auch
nicht. Ist was operabel eigentlich?
Bitte?
Ist sowas operabel? Kann man so also Farbenblindheit operieren?
Nee, es ist ja, also wenn dann nur mit Gentherapie, das ist ja, ne, deswegen haben Frauen das auch nicht, weil das liegt ja auf dem X-Chromosom und Frauen können das deswegen halt ausgleichen, deswegen gibt es halt super selten, dass Frauen farbenblind sind. Und also, ne, ich habe das auch von meinem Opa, meine Mutter hatte das nicht.
Die haben ja auch sonst gute Talente, Frauen an sich. Gute, viel,
aber guck mal, weißt du, Ben,
viele Qualitäten.
Ben, du sagtest ja, Ben, dass diese Krankheit oder Behinderung, wie man es auch immer nennt, dass die halt sehr stark variiert. Oder gibt's denn da so ein grobes Rezept, dass du sagst, irgendwie mit diesen und diesen Fehlern würden Verlage es fast allen einfacher machen? Oder ist oder sagst du, diese Krankheit hat zu viele verschiedene Stufen, dass es da ein Rezept gibt?
Naja, Symbole und Muster. Na, guck dir mal, hast du mal Coloretto gespielt? Coloretto, da sagt ja schon der Name, ich bin nicht für Farbenblinde geeignet. Das macht das am besten. Da hat jede Karte, ich meine Push, ne? Push ist ja auch ganz ein kleines Hype-Spiel. Da kann, habt ihr wer mein Video gesehen hat, ich habe da auch ständig die gleichen Farben aufeinandergelegt, obwohl man das nicht darf. Die Karten sehen alle gleich aus. Bei Coloretto haben die alle einen anderen Hintergrund, ein anderes Muster. Das kannst du halt super easy auseinanderhalten und das geht auch bei dem Würfel, der dabei ist. Da sind halt auf jeder Seite ist immer das gleiche Symbol drauf. Warum haben sie nicht einfach auf jede Würfelseite ein anderes Symbol gemacht, das sie auch auf die Karten gedruckt hätten? Dann würde es gehen. Bei Reaktionsspielen ist es tatsächlich schwierig, weil du bist über die Farbkodierung immer schneller, als wenn du noch die Symbole erstmal umsetzen musst. Aber das ist bei vielen Sachen eigentlich kein Problem. Oder du nimmst einfach aber schwarz, weiß, blau, gelb als Farbe.
Aber man sieht ja auch, ohne Scheiß, man sieht ja auch, da haben wir letztes Mal auch drüber geredet, da wäre mal dein Gedankengang dazu recht interessant. Da sieht man teilweise, wie doof sich gewisse Verlage anstellen, wenn die dann zum Beispiel, die packen 4 Spielerfarben in den Karton. 4-mal Spielermaterial. 1 ist gelb, 1 ist orange, 1 ist hellrot, 1 ist dunkelrot. Die liegen auf dem Brett und du sagst so, Alter, welcher Cube ist denn das jetzt nochmal? Und dann denkt man sich, es werden Spiele so viel geplaytestet und es geht durch so viele Hände und Redaktionen und Leute, die irgendwas zu sagen haben. Wieso schleichen sich solche krassen Fehler? Ich meine, das ist jetzt noch ein viel, viel weitgreifenderer Fehler als Leuten, die Farbschwäche haben irgendwie. Das ist ja quasi, das ist ja da für jeden.
Ja, ich hatte doch letztens sogar das beste Beispiel, Ben, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Carpe Diem.
Ja.
Ist ja eigentlich wirklich, fand ich, ein gutes Spiel. Also vom Kernmechanismus auf jeden Fall interessant, aber von der Optik her und vom Layout her, da sind einfach Sachen bei, die kannst du nicht unterscheiden. Und die liegen dann da auf dem Brett und du denkst dir so, okay, was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Dabei hätte man das mit ganz einfachen, simplen Mitteln besser machen können. Und das verstehe ich dann einfach nicht, wie ein Verlag sowas durchwinkt. Weil das sieht man ja. Du pöppelst nicht die Dinger aus und denkst dir so, Alter, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Das verstehe ich dann einfach nicht.
Ja, ich verstehe es auch nicht, weil das ist so einfach. Ich meine, gut, Grafikern kann man da selten Vorwürfe machen, weil Grafiker sind erstmal nicht farbenblind, sonst wären sie meistens keine Grafiker. Aber ich habe tatsächlich bei Splendorf war das auch ein bisschen problematisch. Da habe ich dann einfach mal den französischen Grafiker angeschrieben, habe gefragt, ey Junge, warum machst du das so? Gib doch auf Farbenblind, achtest du nicht drauf. Er ist doch schon, ihm ist das bewusst, der Verlag wollte das aber so. Wo ich mir auch denke, nee.
Nein. Aber es also gibt ja viele Verlage, wo nicht gerade die schlauesten Leute dann dahinter sitzen und irgendwelche Entscheidungen.
Ich meine, du denkst wieder natürlich böse, weil du keine Rezensionsexemplare bekommen hast.
Chris, was ist denn los mit den Rezensionsexemplaren? Du bist doch derjenige, der in letzter Zeit überall alle anschreibt und immer noch nachhaltig gekränkt ist, dass Feuerland dir nichts gegeben hat, weil du mit dem Digger hier kollaborierst. Weil
du mich mit in den Sumpf gezogen hast.
Das ist ja auch so eine Sache, die meisten denken da ja auch. Das ist einem ja auch so ein Problem, das ist einem gar nicht so ständig bewusst. Das habe ich ja hier auch oftmals, dass Leute hier sitzen mit mir am Spieletisch und fragen, was machst du da gerade? Ach so, ja. Vergessen halt auch diese Farbenblindheit natürlich, weil dich betrifft es nicht, dass es nicht so präsent. Das sind halt auch Leute, die kenne ich schon seit 10 Jahren teilweise, die wissen das auch, aber in dem Moment vergisst man das natürlich wieder.
Also die Standardfarben würdest du jetzt, also die Standardfarben sozusagen Rot, Blau, Gelb und Grün, wenn die jetzt in der Schachtel drin wären, so ein standardmäßiges Mensch, ärgere dich nicht, wäre jetzt für dich möglich zu sehen?
Ja, Rot und Grün ist halt, das kommt immer ganz drauf an. Es gibt manche Farbtöne, also es kommt immer sehr auf den Kontrast an. Wenn die halt so richtig poppig sind, dann geht das.
Ja, genau.
Aber wenn nicht, also Rot und Grün ist schon mal eine Sache, das heißt nicht ohne Grund Rot-Grün-Blindheit, ist halt nicht so praktisch.
Ja, weil Weil ich habe jetzt, wo ich das Glenmore hier, Glenmore 2 ausgepackt habe, habe ich mir auch gedacht, warum haben die jetzt zum Beispiel Lila genommen? Mhm. Wieso ist jetzt Lila in der Schachtel? Ist es jetzt was mit Farbblindheit?
Ja, Lila also, ist ja blau mit Rot und ich sehe halt Rot nicht so gut. Deswegen kann ich auch oftmals, wenn wir spielen, da gibt es Lila und Blau, dann sage ich da halt immer Blau zu, weil für mich ist das halt so eher bläulich und ich nehme das Rote da drinnen gar nicht so wahr.
Okay. Ich hab mal noch irgendwie eine leicht andere Frage, aber da interessiert mich auch mal ein bisschen deine Sicht drauf. Wir hatten da auch schon mal grob drüber geredet, aber du hast ja, da du wirklich teilweise auch ein bisschen deeper in der Szene bist und auch länger schon in der Materie, vielleicht eine etwas weitgreifendere Meinung zu. Und zwar, und ich rede jetzt auch wirklich nicht nur, wirklich jetzt nicht von Stefan oder einem von uns, sondern ich habe das auch schon bei vielen anderen Leuten mitbekommen. Warum denkst du, ist es in der Brettspielszene teilweise für gewisse Verlage so ein Ding, oder warum macht man da so ein Bohai draus, irgendwelche YouTuber oder so mit Rezensionsexemplaren zu versorgen, obwohl die quasi eigentlich die wichtigste Meinung haben oder quasi die größte Werbung für so ein Spiel sein können? Weil es gibt natürlich Verlage, die schreibt dann YouTuber XY an, der kriegt sofort sein Spiel. Es gibt Verlage, die sind da ganz, ganz anders. Die sagen dann vielleicht, ich kann dir 10% Rabatt geben oder so. Und wir reden aber teilweise von einem Spiel, was irgendwie 30 Euro im Laden kostet, bei einem Produktionspreis von, lass es jetzt mal 10 Euro hat, und dass dann Verlage trotzdem so knauserig sind, obwohl diese YouTuber dann sich da quasi hinsetzen, ein Video dafür machen würden, dann irgendwie, was weiß ich, das Video in 2-3 Stunden aufnehmen, dann nochmal 2 Stunden Schneiderarbeit haben und quasi eine kostenlose Werbung für so ein Spiel machen. Warum gibt es immer noch Verlage, die sind da so knauserig, obwohl dann solche Firmen, beispielsweise wie Hilti oder Bosch, wenn du jetzt einen kleinen YouTube-Kanal hast und sagst, ich würde gerne diese Hilti testen und bla bla bla, und die dann sofort einen Akkubohrer für 500 Euro schicken, aber Verlage scheißen sich teilweise bei einem Brettspiel für 15, 20 Euro ein. Wie denkst du, wieso kommt das? Und denkst du, das wird sich in der Zukunft ein bisschen ändern?
Also bei diesen größeren Firmen, die halt auch andere Sachen machen, ich meine, die haben natürlich ganz andere finanzielle Kapazitäten. Ne, Brettspielverlage sind ja doch immer, auch wenn die gut Kohle machen, ich glaube nicht, dass die da alle irgendwie Millionäre sind, wenn sich Leute manchmal so aufregen, so, oh, das Spiel ist so teuer, kostet 10 Euro zu viel, die wollen sich nur bereichern, ja, dann verdienen die halt ein bisschen mehr daran. Aber es gibt in der Brettspielszene, glaube ich, wenig Millionäre, außer vielleicht Klaus Teuber, der da ein bisschen mehr mitgemacht hat. Und ja, ist, glaube ich, auch so eine Sache, viele Verlage sind natürlich auch noch eher ein bisschen kleiner, selbst Feuerland ist ja nach wie vor noch kein Riesenverlag und auch Schwerkraft. Die machen schon viel, die haben auch natürlich sich krass gesteigert, aber das kannst du halt nicht mit so einem Hasbro oder so vergleichen. Dementsprechend müssen die auch nochmal anders gucken, ja. Wenn da natürlich jeder ankommt und sagt, hier, ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe mal 5 Rezensionen geschrieben, gib mir mal ein Rezensionsexemplar, dann geben die bald nur noch Rezensionsexemplare raus. Das ist ja auch so, also meine persönliche Erfahrung, ich habe den Weg ja jetzt auch durchgemacht, je größer du wirst natürlich und umso größer deine Reichweite ist, umso leichter klappt das halt, wenn die Leute halt auch noch sehen, okay, da ist eben auch noch ein bisschen was dahinter. Und was auch noch dazu kommt, ist ja auch, uns gucken natürlich auch dich und alle so YouTuber gucken ja in der Regel oftmals Leute, die sich mit Spielen auch schon auskennen. Die wollen dann einfach nur noch mal vielleicht irgendwie sich informieren über Dinge, die sie vielleicht jetzt auf dem Schirm haben. Aber viele gucken ja auch so Top-Ten-Listen. Top-Ten-Listen werden ja oftmals nur geguckt, um die eigene Meinung zu bestätigen. Nicht, weil du irgendwas Neues kennst, weil die meisten YouTuber oder YouTube-Gucker kennen sich halt schon aus. Dementsprechend kann man jetzt natürlich sagen, okay, ne, wenn du die 20 bekanntesten deutschen YouTuber nimmst und sagst, was die zu so einem Spiel sagen, ist wichtig, ja, aber wenn dann so ein Video 5000 Leute gucken, 4000 Leute wussten eigentlich schon vorher was über das Spiel und wir sind halt so in unserer Brettspielblase natürlich irgendwie da und informieren davon so ein bisschen die Leute, die sich eh auskennen, du hast nur so verschiedene Meinungen, die so einen Anreiz geben. Noch wichtiger, das hatten wir auch, als wir auf der BerlinCon hatten wir auch so ein Panel, wo auch der Frank Heeren von Feuerland dabei war und so. Das ist ja auch eigentlich immer eher, dass du die Szene ein bisschen vergrößerst. Deswegen, ich habe ja auf der letzten Spiel, stand ich auch bei irgendwie Asmodee und hab da auch auf meine Rezensionsexemplare gewartet und hat da auch noch so ein anderer Typ gewartet und meinte, ey, du bist doch Ben. Ich so, ja, wer bist du denn? Ja, ich bin der und der. Ich so, ja, ich bin so von Rocket Beans. Und dachte, ja, Rocket Beans habe ich schon mal gehört. Ich glaube, die sind wer im Internet.
Alter.
Und der meinte dann auch Alter. So, ja, ich gucke dich auch immer. Wir haben gerade so ein Projekt, da habe ich auch deine Videos für geguckt. Und mit dem habe ich dann halt auch da gequatscht und war dann auch abends bei denen im Livestream als Experte und habe da auch von der Stunde 50 Minuten durchgehend geredet. Das war ganz spannend. Und solche Leute, die natürlich eigentlich auch eine ganz andere Zielgruppe und eine riesen Reichweite haben, wenn die natürlich auch dann so Brettspiele halt machen, was die auch machen, das ist natürlich eigentlich fast noch wichtiger, als wenn wir das machen, weil die die Szene vergrößern und nur wenn die Szene größer wird, kaufen natürlich mehr Leute Spiele, die Verlage verdienen mehr Geld, du kannst coolere Spiele machen, das ist schon wichtig. Also wir sind natürlich auch nicht unrelevant, ich glaube, das hat schon so ein bisschen auch die Leute können halt auch nicht alle spielen, das geht ja mir schon so, ich kann auch nicht alle spielen und ich mache das ja fast hauptberuflich, dementsprechend ist es natürlich auch mal schön, wenn du wirklich Erfahrungswerte bekommst von jemandem, wo du auch die Meinung einfach zu schätzen weißt und weißt, ob das in deine Richtung geht oder nicht. Ich meine, es gibt auch genug Leute, die sagen, ey, ich finde Bens Meinung, bin ich immer komplett gegensätzlich, trotzdem gucke ich ihn, wenn der sagt, ein Spiel ist doof, dann gucke ich es mir erst recht an. Und da ist natürlich mit Rezensionsexemplaren so eine Sache. Ich meine, die kosten halt doch immer noch ein bisschen was. Und wenn jetzt, wenn du so eine Auflage von 3000 Stück hast und du gibst dann davon 400 Spiele als Rezensionsexemplar raus, das funktioniert natürlich wirtschaftlich nicht. Das
ist
natürlich
klar, dass sie dann sagen,
wir machen 30 oder so und dann musst du natürlich wieder gucken, wo gebe ich es hin.
Ja, so ein bisschen kann ich die Verlage da auch verstehen. Ich meine, man muss mal überlegen, diese ganze Szene hat ja auch ein extremes Wachstum genommen und es gibt so viel mehr YouTuber, Blogger, Instagram-Leute, die irgendwas machen und die wahrscheinlich wirklich jedes Mal die Verlage anschreiben und nach einem Rezensionsexemplar fragen, dass die dann auch mal genauer hingucken und sagen, wir wählen schon aus, wem wir das schicken. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Und dass dann der eine oder andere dann auch das Gefühl hat und sagt, boah, wieso bin ich denn jetzt nicht dabei, der hier ein Rezensionsexemplar bekommt oder wieso kriege ich jetzt nur 30% Rabatt? Okay, aber wie gesagt, so ein bisschen kann ich das auch verstehen, dass die Verlage da jetzt nicht, man stellt sich das, glaube ich, immer so vor, so, ah, da ist jetzt Feuerland und jeder kennt Feuerland, deswegen muss das, die müssen ja jetzt ohne Ende Kohle haben und die können doch hier ruhig mal 300-400 Rezensionsexemplare raushauen, aber so einfach geht das halt dann auch nicht immer, ne?
Also Ravensburger zum Beispiel macht, nach dem, was ich mal so von Zuschauer, der bei Ravensburger gearbeitet hat, die machen mit Tiptoy mehr Umsatz als die Brettspielszene so in Deutschland.
Okay, krass.
Ja, das hast du aber gerade auch relativ gut gesagt mit dem, dass Leute, die eigentlich gar nicht in der Szene mit drin sind, aber die eine allgemeine, eine große Reichweite haben, dass die viel, viel interessanter und relevanter vielleicht für die Verlage sind, als jetzt wir, die sich eben die ganze Zeit nur mit dem Thema beschäftigen.
Ja, sie sind auch wichtig, aber nicht nur.
Ja, ja. In dem Fall machen wir auch alles richtig, indem wir die ganze Zeit off-topic reden. Wir reden gar nicht mehr über Brettspiele, deswegen kommen wir so rüber, als hätten wir gar nichts mehr mit dem Thema zu tun. Und da schlagen wir jetzt einfach mal rüber zum Stefan. Stefan, du hast doch irgendwas vorbereitet. Oder
ich höre mir das halt eben alles an, aber ich finde, das ist halt eben auch so ein super langweiliges Thema, dieses Rezensionsding. Ich meine, es zieht sich ja so ein bisschen durch die Zuschauerschaft. Seit Jahren zieht sich das ja schon so ein bisschen dadurch, dass die Leute sich damals aufgeregt haben, wenn, ich glaube, die Brettspiel-Geeks haben dann damals Rezensionsexemplare danach verkauft und dann war es, ihr habt die umsonst bekommen, wie verkauft ihr die Sachen, das ist auch wieder Schindluder, alles drum und dran. Wenn ich was haben möchte, was ich super dringend haben möchte und ich habe irgendwie einen klaren Monat, dann passiert das bei mir auch, dass ich irgendwo mal anfrage. Es ist aber auch so, teilweise kriegt man auch wirklich freche Anfragen. Also da siehst du auch, die haben sich mit dir überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Dann lieber Herr Gust, bla bla bla, keine Ahnung. Haben sie sich im Impressum alles zusammenkopiert und wollen hier, ich habe hier ein neues Game auf Kickstarter, kannst du mir quasi ein Video dazu machen? Dann sage ich mir auch, also sorry, nein, also wenn hier einer von euch hier aus dem Chat und sagt, pass auf, ich habe ein Spiel gemacht oder der Ben hat sich selber jetzt ein Spiel gemacht und sagt, pass auf, kann ich deine Reichweite nutzen, um das, dass du dir das mal anguckst und das den Leuten vorzustellen und so weiter und so fort, dann habe ich da überhaupt gar nichts gegen. Aber das muss dann schon alles so ein bisschen auf so eine persönliche Ebene auch passieren und nicht, dass dann irgendwelche Leute herkommen und die Arbeit, die man sich ja jeden Tag irgendwie macht mit seinen Videos, einfach nur so zunutze machen
möchte. Das ist wirklich Arbeit, das ist mega viel, gar nicht mit, ne? Das ist wirklich
mega viel Arbeit.
Zeit rein, für einen eigentlich Stundenlohn, der sehr bescheiden ist. Deswegen ist es halt immer noch auch viel Hobby.
Und deswegen ist es aber auch umso wichtiger und desto größer ist mein Dank auch jeden Tag an, das ist bei dir bestimmt das Gleiche, Ben, die Leute, die den Kanal unterstützen über Patreon oder über PayPal Spenden oder die einfach einem, was weiß ich habe irgendwas, rede irgendwas und dann habe ich manchmal ein Paket und dann ist es da drin, die Robinson Crusoe Schatzkiste habe ich dann bekommen, ich habe die Blood Bowl Team Manager Erweiterung, da habe ich mich gefreut, mehr als zu Weihnachten, weil ich mir normal, wenn ich irgendwie was haben möchte, kaufe ich mir das selber, das so diese kleinen Gesten so. Und dann ärgert mich das halt eben einfach, wenn dann irgendwelche Leute kommen und dann sagen, ich habe hier Doppelkopf für Kinder. Letztens war ein Kickstarter, Doppelkopf für Kinder, ich weiß nicht mehr genau so. Der hatte mich letztes Jahr angeschrieben, habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, wenn du vorbeikommen willst, dann können wir gerne zusammen hier ein Video machen. Ich sage, dann muss ich aber für die Zeit, um das zu produzieren, das Einzige, wofür ich was nehme, ist hier diese die Autorengeschichte. Wenn die vorbeikommen, mein Lieblingsprojekt. Die wollten ihre Sachen vorbeistellen, ich habe kein Problem, kommen wir vorbei, zeig dein Spiel selber. Ich habe keine Zeit, das quasi zu zeigen, und danach gebe ich dir meine Meinung darüber ab. Das kann dann entweder gut sein, wenn mir das gefällt, ne? Und manchmal sage ich ihnen auch, Leute, das ist so noch nichts, da brauchst du gar keinem zu zeigen, das verschwindet sowieso. Ne? Da nehme ich eine Aufwandspauschale für, wenn ich sowas sage. Aber für, ich würde mich nicht hinsetzen, wenn einer sagt, pass auf, kannst du mir ein Rezensionsvideo zu irgendwas machen, mich stundenlang hinsetzen, wenn ich nicht an diesem Spiel auch interessiert wäre. Ja. Das heißt, ich frage auch vor der Messe, theoretisch kannst du dir auf der Messe die Taschen voll machen. Wenn du eine gewisse Abozahl hast, machst du ein Copy-Pasting, schreibst alle an und die machst du dir einfach nur eine Terminliste, wo du von Stand zu Stand gehst und die Sachen einsammelst. Dann steht die Scheiße hier und du kriegst sie eh nicht gespielt und du hast eigentlich gar keinen Bock drauf, die zu spielen, und das sind dann wieder irgendwelche Sachwerte, die du eingenommen hast, die musst du wieder veranlagen und so. Das willst du alles gar nicht. Deswegen guckst du die Einzelsachen aus, die mich wirklich dann interessieren. So, der Ben hat sich noch kaputt gelacht, wir haben uns am Pegasus Stand getroffen, da habe ich ein paar Sachen mir abgeholt und sagte, was, Digga, du holst die Rezensionsexemplare, du bist ja der vermeintlich der unabhängigste Spacko überhaupt.
Ja, ja, redet immer, ne,
ja, hier, aber natürlich, ne, habe ich mir da ein paar Sachen abgeholt, so hat er noch ein Beweisfoto gemacht, der Digga holt sich hier ein Rezi-Exemplar ab, obwohl er sonst immer alle quasi nur hatet. Ja, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Zurück auch zu diesem Doppelkopftypen, der schrieb mir dann, ich habe ihm damals das geschrieben, hat er nicht mehr geantwortet, ne, der Spack. Und dann schrieb er, jetzt ging er wieder Reprint, keine Ahnung, und schrieb mir wieder. Ich sag, hör mal, ich sag, letztes Jahr hast du mir geschrieben. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Weißt du, dass du mir letztes Jahr geschrieben hast? Was fällt dir ein, dass du mir so eine unpersönliche Nachricht schickst? Ich habe dir beim letzten Mal ganz freundlich geantwortet und du hast mir nicht mehr eine Antwort geschrieben. Und jetzt bist du so unverschämt und schreibst mich quasi wieder nochmal mit so einer unpersönlichen Nachricht an. Ich sag, du stehst bei mir auf der schwarzen Liste, bitte schreib mich nie mehr an. Und dein Spiel wird auf meinem Kanal nicht einmal irgendwie gedroppt und genannt werden, egal wie gut das ist. Einfach weil das keine Art und Weise ist, wie man nett jemanden anfragt. Wenn ich irgendwas haben will, dann muss man mal bitte einfach nett fragen, dann bin ich auch ein richtiger Geber.
So. Naja, aber das, was du auch eben mit Essen erzählt hast, das habe ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen erlebt, als ich das erste Mal in Essen war, so auch als so, ne, aktiver YouTuber, habe ich natürlich auch vorher alle möglichen Leute angeschrieben, auch wenn die Rezensionsexemplare nachgefragt. Ich glaube, ich habe von ersten Spiel 140 Spiele mitgenommen oder so. Das war halt viel zu viel, und man ist ja auch immer so, man will, ich habe ja auch irgendwie, ich will alles spielen, ich will alles ausprobieren, alles kennenlernen, deswegen will man sich das ja alles holen. Stellt meistens danach fest, das ist ja auch mal so diese klassische Geschichte, du hast einen riesen Pile of Shame, klingt erstmal alles geil, dann spielst du natürlich so die Highlights, ein paar Sachen nicht, dann vergehen 1, 2, 3 Monate, dann guckst du vorher mal auf Boardgame Geek, dann siehst du schon, ist nicht so geil, 5, hat eine schlechte 5. Anleitung, dann sagst du, ich hab's aber hier, ich hab's jetzt mitgenommen, ich muss es schon noch spielen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich von Jahr zu Jahr immer viel weniger Spiele aus Essen mitgenommen habe. Weil du hast, ne, auch, ich habe ja letztes Jahr vor dem Spiel auch, glaube ich, 100 von den Neuheiten schon vorher gespielt. Das finde ich eh viel angenehmer, weil vorher hast du noch die Zeit, das alles zu spielen. Wenn jede Woche 2, 3 Spiele kommen, wenn du halt da auf einmal 100 Spiele von der Messe mitnimmst, dann bleibt natürlich vieles auf der, ne, einfach über. Ja. Und deswegen sollte man noch gezielter auswählen, weil auch von diesen großen Spielen, so hier so Cooper Island oder so, das will ich auch immer noch wieder auf den Tisch bringen, da auch mal ein Video zu machen. Aber da bist du ja auch 2, 3, 4, 5 Abende mit beschäftigt. Das heißt, du schaffst von diesen großen Spielen, wenn du wirklich aktiv Leute hast, die mitspielen, 1, 2 pro Woche, wenn du davon natürlich 50 Stück von der Messe mitnimmst, ist kein Wunder, dass der Pile of Shame so hoch bleibt und du irgendwann sagst, okay, nach 2 Jahren, die Spiele gehen mal wieder weg, und dann hast du natürlich auch ein schlechtes Gewissen, weil du hast dir ja mitgenommen, was dazu zu machen. Deswegen gab es auch mal diesen Live-Kanal, deswegen ich wenigstens sagen konnte, Leute, hier, ich habe live gespielt, die Leute können sich das Video angucken, ich habe mal gezockt drüber geredet, das ist auch für mich so das, wo ich sage, da reicht das erstmal, weil dann habe ich so meinen Soll erfüllt und habe über das Spiel berichtet. Ich meine, so ein gezockt Video gucken sich meistens mehr Leute an als die Rezensionsvideos. Und wenn es halt noch irgendwie gut ist, oder ich zumindest sage, okay, es ist irgendwie so unfassbar schlecht, ich muss darüber berichten, dann machst du auch noch mal ein Video dazu. Aber ich bin da jetzt auch so, dass ich nicht sage, ich muss zu jedem so ein spezielles, großes Video machen. Mhm. Da reicht auch ein ausführliches Gezockt, weil wenn ich da 10 Minuten über ein Spiel rede, oder ich mache beim Video ein 10 Minuten Fazit, kommt ja das Gleiche raus.
Hast du denn noch diesen moralischen Aspekt, der also ganz am Anfang der Sendung hast du mal gesagt, so, ja, ich habe noch so einen Riesenberg Rezensionsexemplare bzw. Spiele auf meinem Pile of Shame, hast du gesagt. Ich habe nicht Rezensionsexemplare, ich habe so viele Spiele auf meinem Pile of Shame, die muss ich noch zeigen. Ist das tatsächlich so, wenn du dich für irgendwas interessierst und du bekommst das, nimmst es in Essen mit, machst du dann auf jeden Fall was dazu? Also ich... Die Ambition hat man ja am Anfang irgendwie so ein bisschen. Ich habe was bekommen, dass man in dieser Verpflichtung ist. Mir ist das ja mittlerweile komplett scheißegal. Wenn die Leute mir was da aufschwatzen wollen, dann gucke ich mir es an. Wenn es interessant ist, sage ich, ja, pass auf, ich gucke mir das an. Im Loot wird sicher zu sehen sein. Ob ich das jemals spiele, also ich mache da überhaupt keine Versprechungen mehr, weil ich hatte damals irgendwie 100 Abonnenten, bin ich irgendwie angeschrieben worden. Vielleicht auch ganz witzig so, euer erstes Rezensionsexemplar von euch allen. Ich weiß gar nicht, wer da, ja, Daniel, hast du schon mal eins dir gegönnt?
Jetzt nicht für mich, aber wir waren ja damals zusammen auf der Messe, wo du ja gerade mal so ein paar hundert Abonnenten hattest und dann sind wir ja da rumgelaufen und haben trotzdem, obwohl du im Grunde noch keine Reichweite hattest, ja doch einiges an Spielen eingesammelt und am nächsten Tag war ich ja irgendwie nochmal da und bin dann da ja auch nochmal rumgerannt, hab dann auch noch ein paar Spiele, aber jetzt so für mich oder jetzt als Meeple-Porn oder so, das auf jeden Fall nicht, nee.
Das ist nämlich auch noch so ein, ist ja auch schon so ein Glory-Moment, ja, weil wo du hast dann da deine 150 Abonnenten, auf einmal kriegst du irgendwie ein Spiel umsonst und sagst, ja, kannst du das irgendwie zeigen? So, und dann hatte ich mal so eine Frau, die hat, ich weiß gar nicht, wie das Spiel noch hieß, so, da hatte ich gesagt, ja, okay. Und dann bist du ja, denkst du, so in dieser moralischen Verpflichtung, ja, ich muss da jetzt auch was zu machen. Ich hatte aber gar keinen Bock, da was zu machen, so, hatte mir das aber auflabern lassen. Ey, und dann fragt die jede Woche zweimal, wann kommt denn ein Video? Wann kommt denn ein Video? Irgendwann habe ich dann nur geschrieben, check es kommt kein Video mehr und ich werde dein Spiel einfach verschenken. So, bumms aus und dann war's.
Das hatte ich mit Mini Diver City. Das haben wir irgendwie vor 3 Jahren, da in dem Hotel, wo ich immer ein Essen penne, da sind auch immer die von der Spieloffensive und die habe ich dann da irgendwie oben im Partyraum gefunden und dann haben wir mit denen auch ein paar Spiele gespielt und auch dieses Mini Diver City. Es mag eine Uhrzeit gewesen haben, vielleicht war es nicht so schlecht, wie wir es fanden. Ich fand es aber eines der grottigsten, schlechtesten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich habe
schlechter als Mint Condition.
Das habe ich nicht gespielt. Das lasse ich Mint. und ich habe das Ding dann halt mit.
Gut, denn da sieht man, dass du ein richtig kluger
Junge bist. Ich lese mich halt auch freuen. Das ist ja Lebenszeit, die man da verschwendet. Und ich habe das Spiel dann mit einer 1 geratet und daraufhin hat mich der Autor des Spiels hat mich auf Boardgame Geek angeschrieben. Der hat mir eine E-Mail geschrieben. Der hat dann irgendwann hat er irgendwie meine Handynummer gefunden, hoch und hat mir dann irgendwie noch eine SMS geschrieben und hat das auch nicht, hat dann nicht aufgehört, warum ich das Spiel, also ich habe einfach nicht reagiert erstmal, weil ich dachte, muss ich jetzt nicht jemand worden. Und der war da wirklich hinterher. Ich meine, ich fand das gut, das war Begeisterung für das Spiel, aber es war halt echt nicht. Oh, ich weiß nicht, wie es heute ist, vielleicht haben das Leute hier gespielt und finden es zwar großartig, aber ich fand es echt, das war so Hanabi in schlecht.
Was ist denn, wie war denn so dein Moment, so dein allererstes Rezensionsexemplar, was du bekommen hast? Weißt du noch, was das gewesen ist? Also bei mir ist es tatsächlich, ich müsste jetzt aufstehen, um es zu holen, ist es Daniel, was war es noch hier? Attack on Titan.
Das Boardgame. Eben noch
und sagen, es ist ein richtig gutes Spiel.
Richtig Mann. Gut. Und wir standen vor diesem Stand und haben gedacht, boah, wie geil sieht das denn aus? Und dann hast du gesagt, ja komm, ich gehe da jetzt einfach mal fragen. Und ey,
wir hatten uns nur mit dem unterhalten. Dann sagt er, ja, dann nimm doch eins mit. Und dann, ach krass, so läuft das. Boah, ja gut, krass, ich habe hier ein Spiel geschenkt bekommen. Und mittlerweile ist das ja auch eine super Rarität, ne? Tatsächlich auch. Ja, also,
aber es ist wirklich
Leute, ich hab dann richtig
ein cooles Spiel.
Also bei dir war es ja wahrscheinlich auch so, dass du dann angefragt hast, ob du ein Rezensionsspiel bekommen kannst.
Nee, das, also mein erstes Ding, ich war nur ganz normal auf das Spiel und wir hatten halt so ein T-Shirt an und dann hatte der Typ, wir hatten nur uns dafür interessiert und das erklären lassen. So ganz normal, wie man das gewohnt ist, wenn man da hingeht und keinen YouTube-Kanal hat. Und dann hat der uns das quasi gegeben. Was macht ihr denn? Blablabla, bla, bla, keine Ahnung, Hälfte auch nur verstanden und der hat uns das in die Hand gedrückt. War auch irgendein Engländer oder Ausländer, weiß ich nicht. Und das Game war aber auf
Engländer
Deutsch
war das,
halt eben. Ein Engländer, aber das Game ist komplett auf Deutsch halt eben. Ah, ja, ne, bam, hat das gegeben. So.
Also für meinen, ich weiß nicht mehr genau, was mein erstes Rezensionsexemplar war. Es kann sein, dass es entweder ein Spiel bei Amazon war, damals aus dem Weinprogramm. Aber mich hat tatsächlich ein Verlag hat ich habe dann ja ne Rezension auf Amazon geschrieben und dann vielleicht auch irgendwann schon mit Videos, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Auf jeden Fall bin ich ja auch hier viel in der Spieleburg und jemand, der bei Ravensburger arbeitet, der hat auch früher mal hier in der Spieleburg gearbeitet und der hat dann irgendwann bei Arne hier in der Spieleburg angerufen und gefragt, sag mal Arne, kennst du so einen Benjamin T. aus Göttingen, der bei Amazon immer Rezensionen schreibt? Also ja, der wohnt hier quasi, klar kenne ich den. Ja, mach doch mal einen Kontakt, das finden wir ganz toll, was der macht, den würden wir gerne was schicken. Und dementsprechend wird es irgendwas von Ravensburger gewesen sein, was die mir dann zugeschickt haben, wo ich mich natürlich auch wahnsinnig gefreut habe. Und dann
also hat du das weißt Ganze es halt noch gar nicht mehr, was ich, es genau gewesen ist.
Das ist 8 Jahre her oder 9 oder 10, das ist ewig her.
Ja, ich dachte, das wäre immer so ein Lucky Moment.
Junge, der hat so viele Rezensionsexemplare, der kann sich da auch ein Haus bauen.
Von deinen 1000 E-Mails, die du verschickt hast als neuer Meeple-Porn Gouverneur, ja. Was hast du, was war dein erstes Rezensionsexemplar, was du bekommen hast?
Ey, das kann ich doch nicht sagen, weil dann auffällt, dass ich die ganzen geilen Meinungen von mir gekauft habe. Ja.
Aber komm, heute machen wir ja mal Real Talk. Was hast du gekriegt?
Mein erstes Rezensionsexemplar war wirklich tatsächlich Glenmore 2 und muss auch sagen, dass ich das wirklich, ne, ich bin ja auch jemand, das habt ihr auch schon gemerkt, weil ich haue so viele Stories raus, ich bin wirklich zu 1000% immer ehrlich, egal zu wem und egal worum es geht. Und Glenmore 2 hat mich tatsächlich auch richtig, richtig umgehauen. Und das war dann nochmal doppelt geil, dass dann quasi dein erstes Rätsel-Exemplar auch so ein Game ist, das du richtig, richtig, richtig gut findest, Alter. Und denkst du, boah, was? So ein Verlag hat sich da hingesetzt und so ein geiles Spiel irgendwie erneuert und hat dann sich da Arbeit reingesteckt und so eine geile Produktion. Und dann geben die dir das Ding und dann ist es nicht nur so, ja gut, ich habe jetzt so ein 6,7er Spiel, was ganz cool ist und hab's umsonst gekriegt, sondern du hast dann eine richtig Bombe für lau gekriegt. Und dann denkst du, Alter, dann weißt du auch, wofür du dich hier wirklich jede Woche mit den Jungs hinsetzt und dann irgendwie 3-4 Stunden aufnimmst teilweise, weil dann irgendwie gewisse Verlage es dann auch mal zu schätzen wissen, dass du dann halt quasi wirklich mal so verliebt, weil wir sind wir einmal ehrlich, wir lieben alle unsere Thema, also Brettspiele und manche Spiele. Da reden wir auch drüber, wie kleine Kinder, die sich in einem Toys R Us damals irgendwas Werbung, hier für 50 ne? Mark aussuchen durften, weißt du? Nee, oder auch bei Rufu. Die sind ja für 50 Mark was so richtig, boah, keiner, manchmal hat man ein Spiel, das man so verknallt drin und manche Verlage wissen das dann auch einfach zu schätzen. Ich bin halt jemand, natürlich, unsere Community macht da auch Scherze drüber und das ist auch voll okay, ich verstehe das. Ich bin halt wirklich jemand, der leider vielleicht für manche fast nur in Superlativen redet, ne? Dass ich einfach so viele Sachen hype und denke mir, Alter, boah, das ist so geil. Aber Leute, das ist auch wirklich einfach meine Empfindung. Natürlich dürft ihr da nicht so viel darauf geben, wenn ich irgendwas wem sage, das ist Platz 3, das ist Platz 5 oder so. Aber wenn ich euch hier im Podcast wirklich ein Game so hype, dann ist es halt einfach mein Ernst, ne? Und ja, das ist keine Ahnung.
Ich aber zumindest sagen, wissen wir dass, jetzt deine Hauptmotivation, warum du diesen Podcast mit uns machst.
Ach, Digga, Alter, guck mal, ich kann dir mal gerne meine Bankverbindung schicken, Alter, damit du mal siehst, wie viel Gaming, Geld
für Games ausgibst. Das brauchst du gar nicht, weißt du? Ich weiß auch ich so, wie viel Geld du für Gaming ausgibst.
Weißt du, und wenn davon 2 Spiele im Jahr, Alter, oder 3 Spiele im Jahr einfach
alles
mal
Rätsel sind, dann dich nicht, weißt du, lass dich ist das okay.
Also ich muss aber ehrlich sagen, diese Chance, überhaupt Rezensionsexemplare zu bekommen, die hilft mir wirklich bei einem, in Anführungsstrichen, Problem, weil, ne, bekommt ihr auch manchmal mit, da sind wir auch alle teilweise irgendwie mit im Boot, dass wir alle sehr gerne Spiele kaufen. So. Und manchmal kaufen wir auch Sachen aus dem Bauch heraus und da kommen dann auch mal richtig geile Granaten hervor, wie OP Arena oder so. Aber ja, man kauft halt sehr viel, weil gerade jetzt an unserer Stelle, wir wollen auch über viele Sachen reden, so, ne? Und das bleibt halt, wir sind jetzt halt nicht der Benjamin, der irgendwie, was weiß ich, jedes Spiel quasi kostenlos gefühlt bekommt.
Ja, aber das stimmt doch auch gar nicht, Alter.
Das war so nur ein Spaß. Warte doch, lass mich ausreden. Spaß. Sondern halt, ich muss mir halt jedes Spiel wirklich kaufen, über das ich hier halt rede. Und da kommen halt wirklich jeden Monat ordentlich Games halt zusammen. Es hilft mir wirklich momentan, dass ich die Chance habe auf Rezensionsexemplare, weil manchmal bin ich in einem Laden und denke mir so, boah, das Ding will ich jetzt haben. Oder ich bin online, irgendwer redet irgendwo drüber, ich denke mir, boah, das will ich jetzt haben. Und dann denke ich mir so, Alter, ich habe mir so viel gekauft, ich frage jetzt einfach mal den Verlag an. Und teilweise kommt dann erst vielleicht nach einer Woche oder so eine Antwort und egal, ob ich es kriege oder nicht, selbst wenn, ich bin einfach schon dankbar für jeden, der danach Nein sagt, weil diese eine Woche reicht, dass mein Kaufimpuls weg ist. Nach einer Woche interessiert mich das Spiel teilweise schon nicht mehr, weißt du? Und das beschützt mich momentan davor, dass ich mir quasi jeden Scheiß kaufe, weil ich frage den Verlag an, das war vor einer Woche, glaube ich, so, oder so, da wollte ich, glaube ich, nicht Pax Pamir, sondern dieses Pax Transhumanity oder so, wollte ich mir haben. Und dann stand ich in Duisburg im Russkoten, Alter, und hab erstmal gesehen, diese Box, Alter, die ist so klein, wie eine dicke Skull King Box gefühlt, ne? Und dann wollen die für das Spiel 40 Euro haben. Und ich war in dem Moment einfach zu geizig. Ich dachte, komm, ticke einfach mal irgendwie später dem Verlag an. Und was ist jetzt? Ich hab noch keine Antwort bekommen, aber ey, jetzt diese Kaufimpulse, jetzt ist mir das Spiel eigentlich ganz egal so. Und das hilft mir momentan halt allein. Das ist auch so
ein bisschen der Rückbezug zu der Frage von vorhin, ne? Wieso kriegt nicht irgendwie gefühlt jeder ein Rezensionsexemplar? Wenn du natürlich soweit bist und diese Rezensionsexemplare bekommst, hast du ja auch schon super viel Zeit, Geld und Arbeit da reingesteckt, damit die Verlage überhaupt sagen, der kommt in den Kreis derer, denen wir solche Rezensionsexemplare geben. Das ist ja nicht so, der bekommt alles kostenlos. Da steckt dann ja auch einfach schon eine Menge Lebenszeit drin.
Ja. Ja, und ich meine, es ist auch solche für YouTuber wie dich jetzt, sag ich mal, ist es auch deutlich einfacher, weil du wirklich, wenn du ein Spiel rezensierst, dann liegt das Material auf dem Tisch, die Kamera ist da drauf, du redest darüber, ne? Ich meine, wir haben da teilweise auch, wir sind ja jetzt, wenn du wirklich mal mit den ganzen Podcast-Plattformen und Twitch und was weiß ich, YouTube zusammenzählst, dann sind wir wahrscheinlich auch wirklich so teilweise bei 17.000, 18.000 Plays oder so pro Folge teilweise. Wir haben halt auch wirklich schon eine krasse Hörerschaft, aber das ist für Verlage nicht so wichtig wie für jemanden wie dich, der wirklich auch das Material in die Kamera hält und dann, weißt du, das ist dann doch schon noch ein anderer Unterschied. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall Podcast noch nicht so krass angekommen halt, ne? Wie halt dann mit so richtig reines Rezensions-YouTube.
Ja, vor allem Podcast, also, ich weiß nicht, wie man da so die Zugriffszahlen sieht, das sieht man wahrscheinlich auch, aber nochmal kurz zum Chat, freu dich auf Time Stories Revolution. Das wird richtig, also zumindest der Anfang wird richtig gut. Da habe ich ja schon gespielt, den ersten Teil. Der hat mich echt umgehauen.
Was meinst du, Damien quasi, dieses Print and Play? Oder? Ja. Das halt eben. Nee, okay, das muss ich mir auf jeden Fall noch ausdrucken. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ich freue mich sehr auf die Leute sagen die ganze Zeit, auch im Vorfeld sind wir schon angeschrieben worden. Ich bin da sehr großer Time Stories Fan. Ben ist mal einer gewesen. Der hat natürlich auch sicher zu Recht aus Sicht vieler Leute einige Schwächen des Spiels halt eben kritisiert und zum anderen, dass das Repetitive da halt eben dabei ist. Der erste Durchlauf ist immer super. Danach ist man so ein bisschen, astet man einfach so ein bisschen durch die Karten. Dann hast du natürlich die Story, die ganzen Fälle so lose überspannt und dann am Ende noch die Krönung oder der krönende Abschluss, der bei Ben so ein bisschen die Zündschnur zum Reißen gebracht hat, wie man sagen will, war dann halt eben Madame am Ende noch mit.
Diese 7 Stunden dann quasi gibt mir niemand wieder.
Den Mechanismus halt eben nochmal heftig auf die Palme gebracht hat. Tatsächlich habe ich Madame als eins, also ich habe ja zu jedem Fall tatsächlich auch ein Video gemacht und zu Madame habe ich tatsächlich gedacht, ich hätte eins gemacht, aber habe ich tatsächlich gar keins gemacht.
Das fehlt noch. Du hast in einem Video mal drüber geredet.
Ja, das habe ich auf jeden Fall. Und Sveti war ja auch nie so der krasse Time Stories Freund, abgesehen vom ersten Durchlauf, danach hat sie halt eben nur abgefuckt. Aber Madame hat ihr beispielsweise damals sehr gut gefallen, weil die Mechanik, die ja sonst immer so kritisiert worden ist, irgendwie so verhältnismäßig da irgendwie gut gepasst hat. Ich weiß, ich krieg das auch alles gar nicht mehr so zusammen. Ich habe nämlich jeden Fall mindestens zweimal schon gespielt, nur den letzten halt eben tatsächlich nicht gespielt. Ich bin auf jeden Fall, freue mich sehr auf das, was da noch kommt. Auf Damien bin ich gespannt. Ich habe gestern oder vorgestern vier Homemade-Fanmade-Fälle bekommen von Time Stories. Die kann man auf Boardgame Geek runterladen, sich ausdrucken. Einmal im Jahr 1800 Schlag mich tot, dann einmal kurz nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich.
Dieser Nazi-Fall soll der beste sein, ist in Deutschland natürlich immer ein bisschen heikel.
Ja,
habt ihr jetzt schon den Dicker geschrieben, Wolfschanze spiele ich mit, obwohl ich von dem Spiel
nichts hatte. Wolfschanze heißt der und sind auch direkt mal verfassungsfeindliche Symbole drauf, deswegen muss ich das so ein kleines bisschen abdecken, als ich das Foto bei Instagram dazu gepostet habe. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf den blauen Fall. Ich freue mich, dass es noch dass dieser zusätzliche Fall da jetzt noch kommt, der den weißen mit dem blauen Zyklus irgendwie nochmal verbindet. Du hast aber recht, irgendwann ist die Geschichte so ein bisschen verloren gegangen. Da konnte man ja irgendwann nur noch im Internet noch Sachen nachlesen und hast dann da so Links und so bekommen. Das war für mich auch alles zu lose zusammenhängend.
Hallo, du hast da gesessen auf diesem Patreon-Wochenende, wo auch immer, hast den letzten Fall gespielt, dann bist du fertig. Und dann sagen die, ja, du brauchst übrigens alle anderen 7 Fälle. Dann weißt du, wie die Geschichte ausgeht und die hat, normal steht, hat mich ja vielleicht schon wieder verkauft und denkst, ja.
Ja, erstmal das, du hast sie verkauft und, oder du kannst dich vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern. So, weißt du?
Ja, oder der Antarktis-Expedition, diese eine geile Karte, die du bekommen hast. Das ist ein bisschen wie Game of Thrones 8. Staffel. Handlungsstränge aufgemacht und ist egal.
Also die Karte selber in dem Game haben wir mega krank geil, super abgefahren gefeiert und die auch richtig gelebt und die Paranoia hat uns auch noch monatelang in Vorfreude auf den nächsten Fall begleitet, so dass man noch das Misstrauen so im Alltag hatte. Was stand auf dieser Karte halt eben so? Und dann durfte sie halt eben nichts sagen und so. Das war schon ganz gut gemacht. Ja, ist natürlich traurig, einige Sachen unglücklich gelaufen. Allgemein unglücklich gelaufen. Damals sollten ja ursprünglich alle 3 Monate sollte ein neuer Fall rauskommen. Dann hat es sich dann so gezogen, dass dann alle 10 Monate mal ein neuer Fall rauskam oder irgendwie, ja.
Aber sei doch froh, dann wäre dann die Qualität dann noch mehr.
Ja, die Sache, das war ja fürs Kennerspiel des Jahres nominiert. Und ich bin der Meinung, wenn es das Ding gewonnen hätte, dann hätten wir A, schneller Fälle bekommen und B, wären sie wahrscheinlich qualitativ hochwertiger gewesen. Ich meine, Isle of Skye ist ein schickes, nettes, tolles Spiel, aber es ist halt so Standard leider. Da hätte ich es halt geil gefunden, wenn die Jury gesagt hätte, hey, Time Stories oder Pandemic Legacy, das zeichnen wir mal auf, um halt so ein Zeichen zu setzen. Deswegen bin ich auch sehr auf in 1,5 Wochen gespannt, was da so nominiert wird, weil das hat ja auch immer so eine Signalwirkung. Und das wäre halt geil gewesen.
Was denn dann nochmal? Kommt Spiel des Jahres
oder was ist in
1,5 Wochen?
Ja, aber das ist halt auch sowas, was mich überhaupt gar nicht interessiert. Das verfolge ich auch schon überhaupt gar nicht mehr. Also da ist das, weiß ich nicht.
Meinst du denn,
ich nehme das erst dann wieder serious, wenn du in der Jury sitzt, Ben, und dann mal wirklich den richtigen Einfluss da mal ein bisschen wirken lässt. Es kommt mir immer so ein bisschen fremd vor, alles so.
Aber guck mal, sind ja Stefan und Manu drin neu. Mal gucken, was da
aus diesem Einfluss haben. Hast du denn schon Kandidaten, wer auf der Liste steht oder wer den Preis.
Und als Zusatzfrage noch, denkst du, dass die Golden Geek Awards da schon ein guter Spiegel sind?
Also zu der einen Frage kann ich sagen, da hat mein Video dazu hoffentlich bald noch einen Klick mehr. Und zu der anderen Frage, ich glaube nicht, weil die sind ja alle aus dem letzten Jahr. Und ich glaube, das hat wenig mit dem Spiel des Jahres dieses Jahr zu tun.
Okay.
Ne, weil Flügelschlag ist ja schon durch, das kann ja nicht mehr werden.
Naja.
Okay, was ist denn der heißeste Anwärter, der auf jeden Fall drin
ist? Also für mich wird auf jeden Fall Crew Kennerspiel des Jahres. Wenn sie es bei Kennerspiel einsortieren.
Ich muss es nochmal zocken, das hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Ich dachte, das wäre das perfekte Game, weil ich liebe Stichspiele und ich liebe Space Games. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann dir nicht erklären, warum.
Du spielst nicht zu dritt.
Aber ich zocke ja.
Jeden Fall nicht zu dritt spielen.
Ich glaube, das haben wir sogar, oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, das Ding war einfach, ich zocke ja auch die komplexesten Dinger weg. Also wirklich, wir zocken ja alle richtig harte, komplexe Euro-Games. Und das Game ist ja theoretisch ein einfaches Game. Ich hatte trotzdem die ganze Zeit Schwierigkeiten, das irgendwie richtig zu spielen. Ich weiß nicht warum. Mein Kopf hat es nicht hingekriegt teilweise. Ich war es nach der 3., 4., 5. Runde, die wir dann gezockt haben, das geht ja immer weiter, oder 6., 7. Level, habe ich immer noch Fehler gemacht. Die meinten, ey Digga, das geht nicht.
War das
nicht so zu greifen.
Zu dritt, ich habe das zu Hause, meine Familie, Weihnachten auch gespielt, die fanden es auch alle gut, und wir spielen ja seit 20 Jahren Skat. Und es war halt so, nach 2 Stichen war im Prinzip schon klar, wer welche Farbe hatte, weil wenn einer irgendwas nicht bedient hat, wusste schon, okay, der und der hat die anderen Farben, es gibt ja auch kein Skat oder so, den du wegdrückst, das heißt, alle Karten sind im Spiel. Das ist zu viert noch ein bisschen, dauert das ein bisschen länger, bis klar ist, was so sitzt. Deswegen, zu fünft ist ja auch mit Abstand am schwersten, weil da natürlich die Karten noch ganz krasser verteilt sein können. Ich finde, zu viert hat das so die optimale Mischung aus Skill, und es kann halt auch manchmal wirklich doof liegen, aber ich würde es primär zu viert spielen. Ich spiele es auch zu dritt gerne, wenn die Leute alle Bock drauf haben, aber ich finde, zu viert war es bisher immer. Aber ich hatte auch 5er-Runden, wo wir auch mit Leuten gespielt haben. Eben noch 1/2 Stunde die Crew, 2 Stunden später so, jetzt müssen wir wirklich ins Bett.
Fuck, ey. Da muss ich
und
dann
auch Weihnachten,
ich finde es richtig klasse
und
auch.
Und da kommen ja auch dann Leute und sagen halt, die Crew habe ich gespielt, will ich haben, finde ich toll. Es kommt halt gut an, deswegen ja auch Flügelschlag. Auch da meine Erfahrung aus dem Alltag von so normalen Spielern, die in so einen Spielladen kommen, die kaufen das, die kommen wieder und sagen, das war total toll, holt halt die Leute ab. Und das ist natürlich auch immer wichtig. Und wenn es dann noch ein einigermaßen gutes Spiel ist, ich meine, es ist nicht das innovativste Spiel, aber... Ja, okay. Da übrigens mal, wenn ich mal ein Thema aufmachen darf.
Ja, unbedingt.
Manche von euch haben ja auch Video gesehen zu den Awards. Da ging es ja auch unter anderem um das Thema innovativste Spiele. Ne, Wingspan, ist es innovativ oder nicht? Was würdet ihr denn sagen? Was waren so eure 5 innovativsten Spiele, eure 3 innovativsten Spiele aus dem Jahr 2019? Und wie macht man Innovation bei Brettspielen fest? Das finde ich jetzt ein schwieriges Thema.
Boah.
Boah, da, gut, da, pass auf, da muss ich mal, das wird mal kurz eine Schweigeminute, ich muss mich einmal ganz kurz umdrehen. Was innovativ von 2019, ne?
Also ich, finde es echt schon schwierig, wie macht man Innovation überhaupt fest? Also was ist das die Mechanik, ist das die Optik, ist das der Gesamteindruck, ist das, klar, Flügelschlag ist natürlich, was die Mechanik angeht, jetzt wäre jetzt für mich auch keine Innovation. Optisch oder thematisch vielleicht schon eher gab, weil es sowas in der Richtung noch nicht gab.
Alter, ich überlege gerade, ob ich überhaupt im Jahrgang 2019 hier irgendwelche Zugänge habe, wo die für mich einen bleibenden Eindruck überhaupt hinterlassen haben. Weil, also Leute, ich weiß nicht, ey, haut mal ein bisschen was raus.
Ich überlege, ich muss jetzt auch gerade dunkel überlegen.
Aber ich sage immer, seit Time Stories ist nichts mehr Innovatives gekommen tatsächlich. Ne? Ihr wisst, ihr kennt meine Sprüche ja, die sage ich ja immer auf, aber... Also wirklich, aus dem Spielejahr.
Also ich sag mal so, pass auf, ich droppe jetzt mal 3-4 Namen, die mir erstmal spontan einfallen. Es kann aber auch sein, dass davon eins nicht mehr mit in den 19er-Jahrgang rutscht, dass es vielleicht sogar noch aus 18 stammt. Obwohl ich nichts gespielt habe, aber ich habe auch teilweise Regeln gelesen und habe viel gesehen, finde ich, wenn wir von Innovation reden, muss, ob man es gut findet oder nicht, U-Boot mitgezählt werden. Ich finde, U-Boot schafft es wirklich sowohl optisch mit dem Brett, dass du dich da 3D durch ein U-Boot bewegst, dass jeder seine einzelne Rolle hat, ne? Und das dann mit der App und so verknüpft, muss man nicht gut finden, aber das finde ich auf jeden Fall innovativ. Okay, ja. Ne, Captain Sonar hat das irgendwie vorgemacht, weil Captain Sonar fand ich damals auch schon mega, aber U-Boot schafft es, glaube ich, wirklich, hat wirklich irgendwie was Neues geschaffen. Ja. So, das finde ich gehört auf jeden Fall schon mal
dazu. Lass ich durchgehen.
Dann würde ich sagen, meiner Meinung nach, auch einfach, weil ich noch nichts so in die Richtung gezockt habe. Natürlich hat man schon mal, es gab schon mal grob was aus der Kategorie, aber niemand hat es so gut gemacht und so geil verschiedene Mechaniken zusammen verknüpft wie Cloud Spire. Ich finde Cloud Spire mit dieser Art, wie du deine Minions stacken kannst, wie du dich bewegen kannst, wie verschiedene Sachen bei Cloud Spire ineinander greifen und mit dem, dass du dein Four auflevelst, dass du dann irgendwie nach einem Kill die, also ich weiß nicht, ich fand Cloud Spire gehört meiner Meinung nach auch definitiv dazu. Und ich hatte gerade noch was gesehen, wo ich mir dachte, ach und ich finde, was ich auch irgendwie geil finde, übrigens, Ben, sorry, ich wollte dich vorhin nicht verbessern, aber ich mache es jetzt, weil die paar Sachen, die ich weiß, es heißt Maracaibo. Ah, okay. Ja, ne? Ich finde Maracaibo, was Maracaibo richtig geil macht, was ich vorher nicht gedacht hätte, ist, diese Story in so einen Eurogame mit reinzuhauen. Dass du teilweise, ey, natürlich, die Story muss einen nicht interessieren. Aber ich finde, das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit, werden wir das bei vielen Spielen sehen, dass du ein modulares Board hast und eine Story spielen kannst, ohne dass es quasi... Und wo jeder zu jeder Zeit mit einsteigen kannst, scheiß drauf, ob du vorher schon, was weiß ich, 5-mal mit Story gespielt hast und du steigst jetzt erst bei Kapitel 6 mit ein. Es interessiert keinen Schwanz, aber trotzdem hast du irgendwie eine Geschichte, die du mitspielst. Und das finde ich richtig, das fand ich bei mehreren Maracaibo richtig geil geregelt.
Also ich weiß nicht, ob's 2019 auch war oder 2018 noch. Also mir fällt da sofort Spirit Island ein, auch wenn Stefan und Chris jetzt wieder...
Ist 2018, Cut.
Ja?
Veto.
Okay.
2018.
Ja, aber U-Boot wahrscheinlich okay, auch. U-Boot wahrscheinlich auch. Nee, Daniel, ich sag da gar nichts dann, gegen. Du hast recht. Es hat mir nicht gefallen, aber ja.
War für mich innovativ und was mir sofort auch einfällt, ist eigentlich Detective. Das für mich auch sehr innovativ ist, weil es eine ganz andere Art von Spiel ist, was zumindest so bei mir in der Sammlung noch nicht ist, einfach diese ganze Art, dieses Ermitteln und dieses sich viel notieren und
das Dungeon Crawler-Prinzip in ein Ermittelspiel und dann noch gegeneinander ist schon
auch, pass auf, auch ne, das sprengt natürlich minimal deine Frage, weil du jetzt einen 19er gesagt hast. Aber ich finde, wir müssen jetzt einfach mal die letzten nahen Jahre nehmen und da muss man auch einfach Too Many Bones nennen. Ist halt einfach so. Ne, das ist halt auch nicht 19, ist wahrscheinlich
sogar 17. Hätte ich jetzt auch sofort genannt, aber das ist halt nicht 19, ja.
Ja, die letzten Jahre, ja, wir nehmen jetzt einfach mal die letzten 9 Jahre, weil, ne, aber ich finde Too Many Bones, sowas gab es noch nie, so in die Richtung, weiß nicht, so mit den Würfeln und deinen Charakter aufleveln, du hast ein Rollenspiel, aber irgendwie auch ein taktisches Würfelgame und Dice-Plays, weiß nicht, das sind so, muss ich einfach mal sagen, dass Chiptheory da wirklich ein richtig geiles Brett rausgehauen hat. Gefällt es dir auch,
Too Many Bones?
Ach, Too Many Bones, sag ich schon. Doch. Ja, ansonsten, was sind deine drei innovativsten Games der letzten zwei Jahre?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also ich habe mich das auch gefragt und
ach so, du lässt uns jetzt offene Messer laufen und hast selber gar keine Antwort
mehr drauf. Ich verwende das alles in meinem nächsten Video und habe jetzt euren Input.
Okay, alle den Ben deabonnieren, bitte.
Nee, also, Gott sei Dank, also, Gott sei Dank. Innovativ ist ja tatsächlich, wie heißt das, Mystery House, auch wenn das Spiel an sich leider grottig ist. Aber das Konzept.
Aber hatten die Mädels, Stefan, also haben wir doch Tapestry gezockt, während die Mädels hinter uns das gezockt haben. War das nicht das Ding mit dem Box, wo du immer von allen Seiten reingucken musst und
ja,
so?
Die Girls und Timo, die haben Riesenspaß quasi damit tatsächlich gehabt.
Irgendwann entwickelt man so ein Geigenboard. Das war dann bei uns auch.
Aber du musst halt das dazu sagen, also das ist ja, die sind ja jetzt auch nicht so deep drin im Thema Zocken, keine Ahnung.
Nicht so abgebrüht.
Ja.
Ja, aber ich finde, es sah spannend aus. Und wir sagen jetzt hier nicht von guten Spielen der letzten Jahre, sondern von innovativen Spielen der letzten Jahre.
Doch, eins fällt mir bei Innovationen auf jeden Fall auch noch ein, aber ich glaube, das ist auch nicht 2019. Sowjet Kitchen.
Sowjet Kitchen auch, ja.
Habe ich noch nie gespielt, aber
es ist lustiger, als man denkt beim Zugucken.
Ja, ich finde das mega witzig. Und die Idee
sogar mit Farbenblinden.
Ja.
Ich habe hier so ein helles Braun, ich habe hier so ein mittleres Braun. Ja, naja, gut.
Was ist denn, Stefan Selçuk, ihr habt noch gar nichts zu dem Thema gesagt.
Ja, ich hatte da, auf solche Fragen habe ich keine Antworten. Bei mir gibt es auch keine Videos in meine Top 10 innovativsten Spiele oder keine Ahnung. Ich weiß das nicht, Alter. Das ist nicht meine Welt. Ja, ja, was ist jetzt so super innovativ? Keine Ahnung. U-Boot habe ich auch noch nie gespielt. Klar, finde ich auch vom Sehen her und so ist das schon innovativ, wie jeder seine Rolle da irgendwie macht. Detective ist mir jetzt nicht eingefallen, aber ist natürlich eine innovative Sache. Und ansonsten, also Maracaibo finde ich auf jeden Fall jetzt überhaupt nicht innovativ, nur weil da ein bisschen Storyplättchen ausgelegt werden und du so einen leichten Legacy-Modus da reingebaut hast, finde ich, ist das kein innovatives Spiel. Also fällt bei mir
hin. Aber gab es vorher nie bei einem Euro so in der Art? Also ist es doch irgendwie innovativ.
Tja, keine Ahnung, fällt bei mir halt eben hinten
runter. Hast gehört, der kluge Ben hat mir recht gegeben.
Ja, der Bände finde komisch, dass du so wenig Spiele immer drin hast, die im Regal stehen, dass sie der Ben sonst normalerweise gut findet.
Also diese,
ich bin tatsächlich auch eigentlich eher der Typ, glaube ich, wie Selçuk, die auch gerne mal Spiele von älteren Jahrgängen für sich irgendwie neu entdecken. Ein Viticulture ist von 2013 beispielsweise, da bin ich auch erst vor anderthalb Jahren drauf aufmerksam geworden und habe mir das halt irgendwie reingezogen und reingegönnt. Und es, wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, hier steht die ganze Essen-Scheiß, der Essen-Scheiß steht hier rum und wenn wir alle ganz viel Glück haben, dann fällt Essen dieses Jahr aus und wir müssen uns nicht wieder noch mehr neuen Scheiß hier reinstellen, sondern können den Scheiß von, ja, ich weiß.
Ich habe ja auch mal gesagt, ein Jahr Pause, keine neuen Brettspiele. Mich persönlich würde das nicht so sehr stören. Dann würde man alles spielen, was man noch da hat. Könnte die alten Spiele viel häufiger spielen. Das wäre jetzt nicht so schlimm, tatsächlich.
Alter, so viele Spiele wie du hast, da kannst du auch 5 Jahre Pause machen. Ja. Ist doch so, ey. Ja, grob gepeilt, was denkst du, wie viele Spiele sind auf deinem Pile of Shame?
Gar nicht mehr so viele, tatsächlich. Also es sind... Also es kommt jetzt darauf, wie man Pile of Shame definiert, natürlich. Wenn es jetzt der...
Spiele, die du nicht gespielt hast. Ganz einfach.
Wenn Essen Pile of Shame ist, dann sind das tatsächlich nur noch so 30 Spiele oder so. Das ist machbar. Also ich habe den Ehrgeiz, dass dieses Jahr bis August, bis die neue Essen-Saison losgeht, größtenteils alles gespielt zu haben.
Aber du redest um den heißen Breikeule. Ich rede jetzt nicht von Essen, sondern von
allen. Hey, wir müssen mal ganz kurz Selçuk, Digga. Du musst, was ist mit deinem innovativen Sachen? Der haut hier ein Ding raus. Es wird keiner angehört. Er springt hier einfach von Thema zu Thema.
Das Innovativste, was ich letzte Zeit mitbekommen habe, war eigentlich dieses Wavelength, was du, glaube ich, auch schon getestet hast, Ben, was ich mir auch nicht gekauft habe oder sowas, aber was für mich jetzt interessant war, so als Party-Game-mäßig mit diesem Schätzbereich, den man dann irgendwie da haben könnte, aber ich finde so allgemein, Innovation ist eigentlich total überbewertet. Also es muss nicht jedes Jahr irgendeine krasse neue Mechanik erfunden werden, solange die Spiele gut sind. ich suche nicht nach dem neuesten Scheiß, ich suche nach guten Spielen. Und da finde ich irgendwie, Innovation ist immer so ein bisschen überbewertet, weil die Leute immer sagen, boah, hast du schon gehört, der, was weiß ich, der neue Worker-Placer, da placest du nicht mehr die Worker auf das Feld, sondern neben das Feld. Und wer dann da wiederum die Area-Kontrolle hat, der kriegt dann das Feld nochmal. Ist eigentlich eine geile Mechanik, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ne?
Naja. Aber das ist ja auch mit Innovation so eine Sache. Ne? Was waren denn so wirklich richtige Innovationen im Brettspielbereich? Ich meine, so von meinem Brettspiel-Lebenslauf, auf jeden Fall fand ich so Dominion mit diesem Deckbau als Mechanik. Legacy-Spiele waren Innovation. Das waren so die zwei großen Innovationen, die ich so...
Und natürlich diese Exit-Spiele. Ganz klar, Asymmetrie ist für mich eine kranke Innovation. Also das kennt man ja von ganz früheren Spielen gar nicht. Jeder hat immer mit dem gleichen Start gespielt, jeder hat mit den gleichen Fähigkeiten gespielt oder mit den gleichen Tableaus oder was auch immer. Und diese Asymmetrie, seitdem die drin ist, versucht ja jedes Spiel durch zusätzlich Asymmetrie nochmal zu glänzen. Und die meisten schaffen es nicht.
Das hat... Wobei ich auch wirklich am meisten Respekt vor habe, weil solche Dinger sind, glaube ich, immer richtig
Aber tatsächlich, ich halte, also früher gab es das nicht. Dune ist 40 Jahre alt. Und Cosmic Encounter auch.
Ja, okay, okay.
Aber es hört sich halt immer mehr durch,
raus. Ne? Da bin ich dann raus. Aber ich habe beide Spiele nicht gespielt. Ich hätte jetzt nicht sagen können, dass die krass asymmetrisch sind. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, okay, bei Cosmic Encounter,
also wenn du asymmetrische Spiele magst, stimmt, musst du das auf jeden Fall spielen. Gerade Dune. Bei Dune ist jeder so, dass du denkst,
Encounter, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ja, nee, bei Cosmic Encounter zum Beispiel war ich übelst enttäuscht. Das mal an der Stelle. Wird auch bestimmt noch in unserer BGG-Liste landen, wenn ich drüber rede. Aber Cosmic Encounter war ich übelst enttäuscht, weil jeder zu mir gesagt hat, das Spiel wird dir gefallen, du wirst komplett ausrasten. Und wir haben 4 Partien gespielt und alle 4 Partien waren wirklich, mehr als enttäuschend. Also wir haben jedes Mal gedacht, boah, komm, beim nächsten Mal wird's besser. Aber es wurde nie besser.
War bei mir auch so, und ne? War ja Tom Bessers Lieblingsspiel jahrelang.
Waren alle 4 Runden mit derselben Gruppe?
Alle 4 Runden waren mit derselben Arschlochgruppe, die solche Spiele liebt.
Naja.
Deswegen, also...
Ja, wie gesagt, Tom Bessel hatte das ja auch jahrelang als Nummer 1 und ich dachte auch immer so, das muss doch jetzt irgendwie an mir und an meiner Gruppe liegen, aber es ist auch in der Theorie geil, in der Praxis brauchst du halt auch da wirklich die perfekte Gruppe für, mit der das richtig gut funktioniert und das muss nicht mal deine Stammgruppe sein, mit der sonst immer geile Spiele geil sind, das hast du ja auch manchmal, dass einfach dann du doch noch eine andere Gruppe dafür brauchst und dann kann es vielleicht toll sein oder auch nicht, bei uns war es immer so... hat so, das ist so ein bisschen auch bei Root war bei mir auch immer so ein Spiel, wo ich immer nach dem Spiel das Gefühl hatte, die nächste Partie könnte die geile sein. Und zwar nach jeder Partie wieder.
Okay.
Aber so darf es nicht sein.
Also ich finde Root eigentlich echt cool. Obwohl,
ja, es egal. Ist auch
aber gut, aber diese vermeintlich nächste große Innovation im Brettspielbereich, also diese Verbindung von analog und digital, also Brettspiele und Tablet oder so, ist für mich noch gar nicht die Innovation. Also ich habe noch kein Game gezockt, wo das wirklich so funktioniert hat, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwie hier die Zukunft oder das muss ich jetzt haben oder das hat jetzt besonders gut funktioniert oder...
Ich fand Detective war doch schon...
Das ist was anderes.
Sehr, sehr gut.
Okay, Detective steht ja vielleicht ein bisschen für sich, aber ich sage jetzt mal so bei Willen des Wahnsinns oder sowas, ich fand's, keine Ahnung, also ich bin da nicht so reingekommen.
Ich find's eine großartige Innovation der letzten Jahre, allerdings bin ich natürlich auch wesentlich zu spät dafür gestartet. Irgendwann haben die Brettspiele ja mal den Absprung gefunden von rein mechanisch, dass auch Geschichte erzählt wird einfach.
Genau.
Dass Story dazu kommt, dass Spiele lebendig werden und beim Spielen einfach Geschichten erzählt werden. Das gab es sicher schon, wenn man jetzt mal an Hero Quest oder so oder Star Quest zurückdenkt. Da gab es ja auch so Missionen mit so ein bisschen Flavortext dann davor und so weiter und ein bisschen Lore. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sind Spiele eigentlich auch haben einen wesentlich größten coolen Aspekt irgendwie erst überhaupt entwickelt, das Spielen für mich heute auch noch so faszinierend und interessant macht. Wenn wir uns Gloomhaven angucken, was auf jeden Fall auch ein innovatives Spiel tatsächlich gewesen ist, mit alleine die Mechanik, dass du diese Karten zweigeteilt sind und du damit deinen Typen steuerst und du darfst dann dich nur grob abquatschen, wie die Initiative-Reihenfolge wohl sein könnte, um das gemeinsam irgendwie zu planen, dass Spiele kooperativ geworden sind zu irgendeinem Zeitpunkt, gab es also, man kann Sachen zusammen gegen das Spiel spielen, ja.
Obstgarten,
das,
Obstgarten.
Obstgarten. Jetzt kommt jetzt haut er wieder einen raus hier halt eben, und rammt mir von der Seite den Kushoma-Dolch hier rein und dreht ihn einmal rum. Ja, das sind so Sachen, die ich persönlich ganz cool finde. Ich glaube, für viele wirklich wichtige Innovationen sind wir vielleicht auch ein bisschen spät angefangen mit den Sachen, abgesehen von Ben jetzt vielleicht, der die ganzen Sachen seit 2002 schon spielt. Habe ich ja gestern oder heute Nacht, glaube ich, ein Bild gepostet. Wir sind vor 4 Jahren hier in dieses Haus eingezogen. Und das Spielezimmer habe ich einmal vorher gepostet. Und so wie es jetzt quasi in den letzten 4 Jahren einfach aussieht und aus diesem ehemaligen Esszimmer, wo mein Computer noch mit drin stand, ist tatsächlich eine richtige Spielehöhle geworden. Also ich habe in den letzten 4 Jahren, und das hat ja auch jeder Einzelne, der hier zuguckt, und auch jeder von euch vieren, hat ja irgendwann in seinem Leben diese Brettspiel-Transformation tatsächlich irgendwann mal durchgemacht, wo du anfingst, dir Sachen hinzustellen, dich zu verändern und zu dem Otto zu werden, der man heute ist, wo dann Leute bei dir zu Hause reinkommen und sagen, boah, ist das krass, wie sieht's denn hier aus? Oder die sind dann irgendwie neidisch und sind total beeindruckt, wie viele Sachen dann hier irgendwie stehen. Umso witziger fand ich, in den letzten 7 Tagen habe ich ein Spiel gespielt, und zwar ist das ein Deckscape gewesen, und zwar das Hinter dem Vorhang ist es gespielt. Und das, ich habe das mit jemandem gespielt, der hat vorher noch nie, also für den war das Spielen, also der wusste gar nicht, dass es diese, die Person wusste gar nicht, dass es diese Welt gibt, dass es uns gibt, dass es die ganzen Leute draus gibt, die irgendwie dann spielen, und hat dann auch mal in den Kanal dann reingeguckt. Und auch gesagt, das ist einfach unterhaltsam, das, was wir da machen, so wie wir da untereinander agieren. Aber man versteht kein Wort. Also man weiß, man versteht kein Wort. Also was ist ein Deck? Also es, und das fand ich dann noch ein bisschen krass und auch irgendwie erschreckend. Wir gehen ja immer so davon aus, wir machen hier was für Brettspiele und denken irgendwie, dass die Leute, auch wenn die neu ins Thema reinkommen, wir die eigentlich verhältnismäßig gut abholen und denen irgendwas empfehlen können. Aber die Leute verstehen kein Wort.
Deswegen fangen die meisten Leute auch auf anderen Kanälen an, nicht mit unseren Kanälen. Da entwickelt man sich dann vielleicht hin, weil, das habe ich auch in meinen Videos tatsächlich schon oft festgestellt, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber das Niveau ist recht hoch. Ich benutze halt einfach diese ganzen Wörter, wie ich sie normalerweise benutze. Und ich wiederhole mich natürlich. Also wer meine Videos oft guckt, der hört von mir oftmals immer das Gleiche, weil ich in jedem gezockt, zu jedem Spiel oder so nochmal wieder das Spiel wieder von vorne aufarbeite, weil ich denke, okay, vielleicht gucken auch Leute das gerade zum ersten Mal. Das ist dann so die Schwelle, wo ich mich runtersteigere, um halt auch wirklich mal alle abzuholen. Aber ich kann nicht alle abholen, indem ich immer ein halbes Spiegellexikon in die Videos reinbringe. Das ist halt,
ja, wenn du jetzt in jedem Video anfängst zu erklären, was Deckbau ist, das ist ja dann irgendwie auch, ne? Also.
Weil jetzt kommt der Stefan so, und vor ein paar Folgen hat er mir noch einen Spruch gedrückt, als ich dann meinte so, ja, bevor wir jetzt in der Boardgame Geek Top 100 weitermachen, sollen wir den Leuten nicht erstmal erklären, was Boardgame Geek ist? Und er so, Digga, wer weiß nicht, was Boardgame Geek ist.
Da habe ich eine gesagt, schöne Alter. Videoserie ja, zu gemacht, doch. Die könnt ihr gerne weiterempfehlen.
Wow, Alter, so viel Werbung hat noch keiner hier gemacht.
Deswegen kann ich heute nicht so lange, Fred.
Mir ist auch noch, Jungs, mir ist auch noch ein Ding eingefallen, das auch richtig, richtig, richtig wichtig ist, in meiner Meinung nach, was Innovation angeht. Und das ist, auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe, ist Mystic Veil.
Ich finde, Mystic jetzt.
Veil hat auch was
jetzt,
gemacht,
jetzt fängt er an mit Mystic Veil, Leute. Das ist schon spät, Alter. Bevor er jetzt mit Mystic Veil anfängt, hier, hast du das überhaupt in deinem Regal drin stehen, Digga?
Die jetzt App dazu auch. Ist übrigens auch sehr gut. Die App dazu ist sehr gut.
Okay. Ja, Leute, pass auf, ich weiß nicht so, hat irgendwie einer noch ein Thema, oder sollen wir mal noch mal zu unserem Gewinnspiel kommen, bevor wir es gleich hier ausfallen? Stefan sagt ja, er hat eine Deadline so, und die ist jetzt eigentlich, seine 2,5 Stunden sind jetzt voll. Ja. Stefan, ja, pass auf, Leute, bevor wir jetzt dann weiterreden, auf jeden Fall nochmal, damit wir es nicht vergessen, bei uns auf Facebook in der Boardgame Digger Familiengruppe, da haben wir heute, beziehungsweise Selchuk hat sich die Mühe gemacht, erstmal danke dafür, hat er nur ein Voting gestartet, und zwar hat er die 4 Einsendungen zu unserem Gewinnspiel da hochgeladen. Die lassen wir jetzt genau eine Woche laufen bis zum Aufnahme der nächsten Folge. Und da könnt ihr alle mal abstimmen, welches der Bilder ihr am coolsten findet. Und ja, die beiden Gewinner, die bekommen von uns halt eine Arkham Horror LCG Game, also eine Spielematte geschenkt. Und die beiden hinteren Platzierten, die bekommen von mir ein individuell zusammengestelltes Paket mit dem Final Fantasy Trading Card Game. Da stelle ich euch da ein bisschen was zusammen. Und ja, also wie gesagt, checkt mal alle aus, votet mal und wir geben euch dann nächste Woche bekannt, wer gewonnen hat.
Und ganz kurz nochmal von mir, weil ich es auch nochmal im Chat gelesen hatte, ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute den Ben irgendwie auf 0,75er oder 0,5er Geschwindigkeit schauen.
Dann nuffe ich ja noch mehr.
Ich raff es nicht, was die Leute nicht verstehen. Ich raff es nicht.
Guck mal, Rado, der redet doppelt so schnell.
Guck euch mal meine Videos von vor 8 Jahren an. Alter.
Ich sag mal, ich würde es ja auch nicht freiwillig langsamer stellen. Dann dauert es ja noch länger, bis man durch ist.
Dann kommt dieses, was sagst du immer? Ich versuche, meine Meinung innerhalb von wie vielen Sekunden oder wie vielen Minuten noch kurz zu halten bei gezockt.
Naja, 60 Sekunden.
Du hast immer eine 60 Sekunden, genau. Und dann hast du einfach mal so in Minute 4 immer noch das erste Spiel.
Es gibt auch Leute, die hören Hörbücher oder Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit, damit die schneller.
Ich habe vor 3 oder 4 Jahren war ich auch mal auf der Messe. Damals war so, jetzt sind ja meine Videos gerade immer so eher Richtung 20 Minuten. Zu der Zeit war das immer so 50 Minuten bis über eine Stunde. Und dann habe ich da auch einen getroffen, der meinte auch, hey, ich guck dich immer, ich finde dich total toll. Du bist immer so schnell auf den Punkt und so prägnant. Und ich so, nee, irgendwie eigentlich nicht. Aber wenn du das so empfindest, ist ja gut.
Ja, aber ich bin auch bei Seltschuk, ich verstehe das auch nicht. Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass ich auch schon mal in 1,5-facher Geschwindigkeit geguckt werde. Im Gegensatz habe ich auch schon häufiger gehört. Einfach weil ich.
Ja, du hast auch früher ein bisschen zu viel gebarst.
Ich labere einfach. Ja, das könnte natürlich auch noch dazu spielen. Aber das ist ja quasi schon lange nicht. Ja, Type G, jetzt kommst du gerade hier an den Start, konntest die ganze Zeit. Hat er gesagt und neben geschrieben, ich kann nur eure Lippen lesen, ich sitze im Meeting, seit der Podcast losgegangen ist und konnte jetzt einen Ton zuschalten. Das ist Pech, Digga. Du bist halt eben, ja, bist jetzt quasi am Ende.
Wir machen jetzt hier die Klappe zu, Affe tot.
Ich dachte, hier ist Open End.
Ja, normalerweise ja, aber Stefan, der muss gleich noch wichtige Geschäfte erledigen.
Ich will auf jeden Fall
nochmal, bevor gehen, wir den. Und wenn er wiederkommt, dann.
Dann läuft der Livestream immer noch, weil ich den hoste.
Ich würde. Können wir mal gucken, wie lange wir brauchen, bis Stefans Twitch-Kanal gelöscht wird.
Sind also immer noch da. Am Ende orken nur noch 4 Pimmel hier rum. Aber.
Junge, apropos 4 Pimmel, du kannst sofort weiterreden. Alter, unsere Community, wer kennt es noch? Damals, als bei der Xbox 360, da kam dann irgendwann auf den Arcade-Marktplatz, konntest du dir auch für die Xbox so eine Webcam kaufen. Da war das Spiel Uno bei. Alter, egal zu welcher Uhrzeit, wenn du Uno gespielt hast, war bei jeder anderen Kamera ein Pimmel zu sehen, Alter. Das war so ein Haufen Perverser, die Uno gespielt haben.
Das war sozusagen Chat-Roulette auf Xbox, oder was?
Ja, da hat es angefangen, ja.
Ey. Übrigens, meine Bolognese ist gleich fertig.
Kannst du für die Zuschauer oder für die Zuhörer noch mal einen Hidden Gem raushauen, so von deinem, wo du sagst, das zockt nicht viele und jetzt kommen nicht mit Eselsbrücke, das kennen inzwischen alle.
Ich hoffe.
Irgendeinen Hidden Gem, wo du sagst, Alter, das Spiel bekommt einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit und du findest das so geil, das muss einfach mal mehr gekauft werden.
Oh, Hidden Gems sind heute echt, das ist eine schwierige Sache, weil natürlich kennen die meisten Leute, die ja gut informiert sind durch uns, alle guten Spiele.
Wir kennen die, ja, genau.
Nee, von früher auf jeden Fall, weil von heute sind ja keine Hidden Gems, rein theoretisch.
Außer OP Arena.
Ja.
Außer OP Arena, genau.
Hast du OP Arena eigentlich, Ben?
Bitte was?
Hast du OP Arena?
Was ist OP Arena?
Aha.
Ah, Alter!
Am Ende kommt er raus, er hat noch nie ein Erfolg und ein Wort von uns gesehen und gehört.
Junge Ben und
Boy, guck Alter, dir das, ich habe ein Video dazu gemacht, guck's dir mit 1,5-facher Geschwindigkeit kurz an, wenn du deine Bolognese gleich reinschaufelst, dann ist es auf jeden Fall ein richtiger Gewinn, auch für dich.
Also wenn ihr, also ein ja, coolen nee, Geheimtipp, den man heute auch nur sehr schwer bekommt, ist The Battle for Hill 218. Das ist so ein abstraktes.
Alter, bist du Chris von Victoria Pater?
Schon eingepennt und dabei ein bisschen Victoria Pater gehört und dann so im Unterbewusstsein sich zulollen lassen. So Battle of the Long Hill 218.
Und was ich auch immer noch richtig gut finde, ist Innovation. Das gibt's ja, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr auf Deutsch.
Ja, hat der Stefan, der
Assi. Das ist auch richtig gut. Und wenn ihr mal, wenn ihr in einer Kneipe rausgeschmissen werden wollt, weil ihr zu laut seid, müsst ihr Pit als Partyspiel spielen. Das schreit, wir in der Börse schreien alle wild durcheinander. Ist auch kein Spiel für Stefan.
Ist das mit den Reifen wechseln?
Nee, Pit, du musst so Waren handeln und jeder schreit so, wie viel er hat. Ach, und irgendwann so, haut wer auf die Glocke und ist auch witzig.
Ja, ich meinte Pit.
Also ganz, okay. Ganz wichtig, bevor wir die Folge auch noch schließen, muss ich noch was abchecken mit Ben. Ben, ich habe etwas bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Vielleicht hört er hier sogar zu. Und der Kollege, der möchte seine Sachen nicht abgeben, der kommt aus Göttingen, der sagt die ganze Zeit, erst muss einer aus Göttingen vorbeikommen. Wenn da keiner mehr vorbeikommt, dann werde ich sie versenden. Und ich habe zu ihm gesagt, jetzt mach doch keinen Scheiß. Und plötzlich denke ich mir, hey Alter, wir haben doch den Ben demnächst bei uns drin. Dann machen wir es einfach so, dann machen wir ein Fantreffen draus. Dann kann er von dir eine Unterschrift haben und er gibt dir sozusagen das Zeug. der hat nämlich zwei Spiele. Das eine Spiel hau ich jetzt, ja okay, kann ich eigentlich auch raushauen. Vielleicht hat es auch einer von euch gespielt. Das ist Jäger der Nacht. Hat er bei sich drin, ist auch ein bisschen älteres Spiel.
Habe ich auch schon Vampir gesehen,
ja. Alter. Soll ja ganz cool sein. Und das andere Game hat mich extremst interessiert, ist auch out of print und ist auch so ein älteres Spiel, aber ich fand es irgendwie charmant. Und das ist Um Krone und Kragen, ist ein Würfelspiel. Hast du das schon mal gezockt?
Hey, du kommst mit einer Scheiße
also in die Ecke, also Alter. Wo also Jäger der Nacht habe ich locker 50 Mal gespielt oder so. Von dem anderen habe ich noch nie was gehört.
Okay. Chris, an der Stelle möchte ich dir nochmal sagen, wir reden nochmal, ich sag dir jetzt, wir reden nochmal. Über OP Arena, dem geilsten Spiel ever, was sich gerade jeder für 50 Euro kauft und sich irgendwann mal denkt, fuck, Alter, ich hab dafür echt 50 Euro ausgegeben.
Wollte mich echt verarschen, bis es auch Smash-Up. Ich warte, bis es das auch nicht mehr in Amerika gibt,
dann verkaufe
ich
meine Smash-Up kostet 10 Euro, Alter. Smash-Up kostet 10 Euro, Alter. Und du lässt die Leute alle Hopi Arena für 50 kaufen, bis sie es
drehen. Alter, die Leute sind doch selber schuld. Ich war schon bei 35. Ich war schon im Laden am Überlegen, boah, gebe ich jetzt 35 Euro dafür aus? Und die Leute kaufen sich das für 60, Alter. Ja,
weil, Chris, und das sag ich jetzt aus tiefstem Herzen, wenn ich den Leuten was empfehle, dann können die wirklich dahinter stehen. Und du wirst deins mit irgendwann verkaufen und wirst dann sagen, hey Leute, ich habe nicht gesagt, dass das Spiel so geil ist. Mir hat's gut gefallen, aber nach 4 Partien hast du da keinen Witz mehr dran.
Boah, ich weiß nicht, also ich, Spiel, jeder, der es bisher gezockt hat, fand's geil.
Und weil ich genau weiß, dass Stefan, der hat mit Schwerkraftverlag, habe ich NFKN angeschrieben, weil ich ja bin ja voll der krasse Influencer und dann habe ich gedacht, ey, lass mal Erweiterung rüberwachsen und dann, wenn
ich erkenne die Stimme.
Hab, ey, mit einer geilen, coolen Runde, ey, weil in einer fetten, coolen Runde, das ist immer Alter. Geil,
der
ey,
da macht Spiel mir.
Voll Bock in einer geilen Runde, ey. Dann, ja, Leute, ey, dann ist das so, mit der geilen Runde, dann kann ich auch was zur Erweiterung sagen.
Was ist das, der Heilname Spiel, oder?
Boah, ich schwöre, ey, Stefan, ey, Daniel, ich bring das mal auf Tisch, ey, und dann bereite ich das schön vor und dann drücke ich mir weg und dann beamt er das weg, ey. Boah, ohne Witz, ne? Ah ja, und hier Theo Tycho Arcade, ey, bring ich auf den Tisch, ne? Beim nächsten Mal. Und Salami, bring ich auf den Tisch nächstes Mal. Und Salatblätter, bring ich auf den Tisch nächstes Mal. Und ich zieh beim Digi ein, weil ich bring 30 Spiele Alter. In einem Podcast auf den Tisch, ey. Und dann mal ein richtig
Wichser. Welcher Wichser ist das? Weil, ist der Daniel?
Die krasse, geile Community, ey. Und wenn ich hier ein Spiel auf den Tisch bringe, auf dem Tisch ist
das,
ey.
Wer war das? War ja Daniel, oder?
Daniel, mein Alter, was machst du denn Scheiße?
Der kassiert, der kassiert. Nicht der Daniel, ey. Oh Mann, ey.
Oh. Ja, gut.
Junge, jetzt wollte ich eigentlich mal die Tränen gerade weggewischt, Alter. Ich hab gerade den ganzen Finger noch von der Samba-Olek-Pizza hier, Alter. Richtig die Augen am Brennen, ey. Alter, ey, hör auf,
oh,
ey.
Oh Mann, Alter.
Besser geht's nicht.
Glaub ich, ey. War ein perfekter Abschluss hier.
Oh, ey. Ja, es gibt
ja. Ja, Jux, da war doch eine geile Runde, ja, Folge.
Genau. Stefan? Ja.
Du musst los, oder?
Also ich muss jetzt langsam mal los. Ich muss auch dazu sagen, ja, es gibt tatsächlich noch mehrere von diesen Aufnahmen, auch über andere YouTuber, und wir können ja einfach so als kleines Schmankerl jede Folge einfach mal eine abspielen lassen.
Ja, unbedingt.
Und dann können wir zum nächsten Mal den Ben halt eben reinziehen.
Du willst ja nur, dass ich auch mal wieder zugucke.
Okay, pass auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Ben, dass du die Zeit genommen hast, hier aufgeschlagen zu sein. Und es war uns auf jeden Fall eine Ehre. Und ja, vielleicht ist es ja auch so, dass du nochmal Lust hast, irgendwie mitzumachen.
Ich dann muss gucken, wie viele Abonnenten ich jetzt verloren habe. Aber wenn nicht so viele, dann gerne.
Ich hatte ganz am Anfang auch so ein kleines schwules Kettchen immer um. Das habe ich irgendwann aber dann tatsächlich beim Duschen, ist es im Handtuch hängen, ist dann abgerissen. Vielleicht danach ging es dann auch ein bisschen besser mit den Abozahlen.
Soll ich dir mal jetzt noch die Geschichte kurz zu dieser Kette erzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Als ich 30 geworden bin, ja, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, ich trage nie Schmuck. Meine Mutter hat mir diese Kette geschenkt und sie war auch dabei, als ich sie ausgepackt habe. Sie meinte, genau mit dem Gesicht hat sie gerechnet, dass so, was soll ich mit dieser Kette? Aber sie meinte auch, ja, ne, bist 30, da kann ich dir irgendwas schenken. Aber irgendwann bin ich ja vielleicht auch nicht mehr da. Da möchte ich dann auch einfach, dass du irgendwas hast, womit du immer an mich denkst. Und da war dann diese Kette drin und da habe ich gesagt, ja, ist eine süße Idee. Ich versuche mal, sie zu tragen, und seitdem fühle ich mich nackt ohne.
Ich hatte das aber auch jahrelang. Ich habe mich auch immer ohne Wurz gefühlt und habe meine dann auch, letztlich ist sie Gott sei Dank abgerissen, weil Svetlana mich deswegen immer gehänselt hat, wegen, dass ich so eine Kette quasi hätte. Eigentlich bin ich auch Kettentyp, also ich habe sonst auch nicht immer Goldketten und Eis am Handgelenk. Naja. Leute.
Jawohl.
Okay. Ja, okay. Leute, dann Ben, ich hoffe, du hattest Spaß.
Witzig,
ich hoffe,
ja.
Ja, das, ja, was willst du auch anders nicht behaupten? Okay. Ja, Leute, auf jeden Fall danke fürs Einschalten.
Vielen Dank.
Wir hatten auf jeden Fall Spaß, Ben. Du warst ein cooler Gast. Die Messlatte war sehr hoch, nachdem Alex von Hunter und Kron da war. Aber das war halt einfach eine ganz andere Runde jetzt. Und es war trotzdem auf seine eigene Art auch mega cool. Also danke, dass du die Zeit überhaupt genommen hast.
Ja, ne? Erstmal einen kleinen Applaus. Und zum anderen, die Leute, musst du auch dazu sagen, sind auch ein kleines bisschen, bleiben jetzt ein bisschen enttäuscht zurück, weil eigentlich haben die sich auch gefragt, wie dein Penis aussieht. Die sind ja jetzt quasi schon, seit Alex hier war, eigentlich immer nur daran interessiert, wie sieht denn jetzt eigentlich der Penis der Gäste aus? Nein, ey.
Der Alex wird den Ruf auch nie wieder los, Alter. Der nackte
Gut, den hat er sich aber auch selber quasi eingebrochen.
Ist auch selber schuld, Alex,
das, ey. Schlusswort möchte ich ganz kurz dem Ben noch einmal überlassen, und zwar eine Frage aus dem Chat ihn beantworten lassen. Sag den Leuten jetzt bitte nochmal in ein paar Sätzen, warum muss man Aeons Trespasser Odyssey haben?
Also erstmal auch sorry hier an den Chat, das ist ja wie in meinem eigenen Kanal. Ich habe das alles immer zwischendurch nebenbei gelesen. Man kommt vor lauter Reden gar nicht dazu, das alles zu beantworten. Man muss Aeons Trespass Odyssey nicht haben. Man kann es haben, wenn man viel Zeit hat und auf coole Kampagnenspiele steht. Punkt.
Also brauche ich
nicht. Nein, du sowieso nicht.
Das ist jetzt ja die Sache, ne? Wir sind jetzt zwar gerade am Ende, aber ich werfe mal fürs nächste Mal vielleicht auch die Theorie in den Raum. Man braucht keines von diesen Spielen. Man kann die alle haben, wirklich brauchen. Gibt halt immer das Nächste.
Aber gibt's, aber man braucht, es gibt auch Spiele, die man braucht, richtig? Oder ist es bei jetzt nach deiner Theorie so oder nach deiner Hypothese so, eigentlich braucht man keine, sondern man kann sich einfach das gönnen, worauf man Bock hat. Aber oder gibt's Must-Have? Gibt's Must-Have
in deiner Sammlung? Also ich brauche halt ein KDM, ich brauche ein TFM. Das sind so die Sachen, die ich vielleicht brauche. Aber drumherum schwierig.
Ben. Ja. Okay, eine abschließende Frage und nach deiner Antwort machen wir zu. Wenn du nur noch ein einziges Brettspiel behalten dürftest und kein anderes, nur noch das bis ans Rest deines Lebens,
welches wäre das? Kannst du auch mich fragen, KDM.
Ja.
Echt, Ben? Wirklich? Okay, ja gut. Okay, dann. Damit schließen wir die Folge, Leute. Ihr braucht alle Kingdom Death Monster. Targo Bank hat einen guten Kurs, was Kredite angeht. Da könnt ihr euch direkt alles snacken. Somit wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Resttag, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt. Vielen Dank auch wieder alle Leute, die live dabei waren bei Twitch und mit dem Chat uns mit uns interagiert haben. Ich würde sagen, wir machen jetzt zu,
oder? Bald. Schönen Abend noch. Danke dir, Ben.
Haut rein, Leute.
Bis dann.
Ciao,
Leute.
Ciao.